Hallo, ihr Rollschulfahrende. Na, ich fange nochmal an. Hallo, ihr Rollschul. Das ist ein schwieriges Wort. Hallo, ihr Rollschuhfahrenden Grizzlybären und hallo, liebe Vollmondlichtbadenden. Liebe Jenny, herzlich willkommen zum Drei-Fragezeichen-Bücher-Podcast, das Geheimnis der Bücher. Hallo Jenny nochmal, das war ja jetzt ein verstolperter
Hallo Katrin.
Reinkommer.
Oh, es war fantastisch, ich fand es jetzt richtig toll.
Ich lieb's. Vielleicht lasse ich es einfach nochmal drin.
Ja, genau. Bitte, ich würde auch sagen, also ihr kennt das ja, bei uns gibt es alles ungeschnitten und ungeniert und echt und das war richtig toll.
Und es passt auch, wenn ich drüber nachdenke, Rollschuhfahren ist ja manchmal auch so ein
Stolpern,
sich fangen, nochmal anfangen.
Wie bremse ich? Macht's nicht wie ich mit Zehen und bremst an der Mülltonne? Also das.
Doch, Mülltonnen, Laternenmasten, oh, ja. Irgendwas, wo man sich dran festhalten kann.
Also drumrum
oder diese
so,
oder diese Pöller, wo ja, man mit dem Fahrrad eigentlich so zickzack drumrum fahren muss und so, das eignet sich auch hervorragend, um so ein Rollschuh oder Inline-fahrendes Monster wie mich aufzuhalten.
Geil, und ich habe mir vorhin noch überlegt, bevor wir angefangen haben, was du wohl gewählt hast. Und bei 50% kann ich einlochen. Ich habe nämlich die Mondwanderung mir gedacht,
ja,
dass
guck
du die
mal
nimmst. Geil. Cool.
Und vor allen Dingen, jetzt fällt mir auch ein, also diesmal war es ein bisschen schwieriger, auf was zu kommen. Aber beide Sachen, womit wir jetzt die Folge anfangen, kennen die das Hörspiel kennen, null.
Richtig.
Fand ich, weil beides geil nicht im Hörspiel vorkommt. Also ein Grund, wenn ihr sagt, was ist das so? Ich meine, ihr wisst ja jetzt, wie die Folge heißt, weil ihr das Cover gesehen habt.
Richtig.
Und das Teasing und so. Aber trotzdem so, ich kenne doch das Hörspiel. Da gibt es wie Rollschuhfahrende Grizzlybären und Leute, die bei Vollmondnacht baden im Mondschein. Was?
Deswegen gibt's uns. Deswegen hört ihr uns, damit wir euch damit versorgen können mit diesen Informationen, weil gerade dieses Buch bietet so viel, was das Hörspiel tatsächlich nicht bot oder bietet.
Genau. Und das ist ja unsere Existenzberechtigung. Sonst könnt ihr auch die anderen Podcasts hören, die es da gibt, die dann so reden mit, habe ich gehört, weiß ich nicht. Könnte so sein. Bei uns gibt es halt, wir haben alles gelesen, wir haben alles recherchiert, wir haben uns über alles Gedanken gemacht.
Richtig, kriegt ihr alles hier. Aber bevor wir dazu kommen, kennt ihr uns ja nun auch, die uns schon eine Weile verfolgen und uns schon eine Weile hören, dass wir erstmal eine kleine Rückschau machen auf unsere letzte Folge, die ja da der lachende Schatten war. Und da generell auch so ein paar Reaktionen reingekommen sind wieder. Also vielen Dank für eure Antworten darauf, dann hat sich nämlich zum Beispiel der Armin über E-Mail gemeldet, der erstmal ein kleines Missverständnis aufgeräumt hat, unter anderem auch der Christian über Insta. Ja, Dennis Linz ist natürlich der echte Name. Es klang wohl so ein
bisschen
kein
Pseudonym. Nö, ich glaube, ich habe bestimmt gesagt, es war sein Pseudonym.
Also das ist natürlich ganz klar, Dennis Linz ist sein echter Name und er hat unter vielen Pseudonymen geschrieben, unter anderem eben auch William Arden. Genau, und der Armin hat dann auch noch mal gesagt, wir sollen also gerne noch mal so ein bisschen den Christian Rothenwald näher inspizieren. Der hat ja wohl auch ein Interview gegeben in diversen anderen Podcasts, wo es eben auch noch mal, wer sich mehr für William Arden interessiert, ne, und wie diese ganze Geschichte damals war beim Verlag und dass die den eigentlich, glaube ich, irgendwie rauskicken wollten, weil ihnen die Fälle nicht so gefallen haben oder sowas. Der kann sich dann noch mal ein bisschen intensiver damit beschäftigen, wer möchte. Das hat er noch mal anberaumt und ich glaube, der Armin hat gar nicht so einen guten Draht zum lachenden Schatten gehabt, weil es einfach zu viele Schauplätze waren und der Verdächtige ziemlich schnell entlarvt wurde auch und so. Ne? Aber es ist ja wie immer Geschmackssache. Genau. Ja, der Christian zum Beispiel auf Insta, der hat sich sehr wieder über unsere neue Folge gefreut und freut sich schon wieder auf die nächste. Und dann so zack sind wir auch schon wieder im August. Der Hammer.
Genau. Hattest du einen Drei-Fragezeichen-Moment, Jenny?
Ja, viele.
Oder mehrere.
Ja, guck. Mehrere. Tatsächlich haben wir irgendwie immer einen ziemlich guten Riecher. Was so den Monat angeht und der Monat Juli ist eben auch so auch auf unsere jetzt eigentliche Folgenbesprechung ja ein Marx-Fall und der
August-Folge.
August-Folge, ja, aber wir haben sie ja im Juli.
Wir sind noch im Juli.
Wir haben sie ja im Juli vorbereitet, deswegen, ne, aber ich war ja mit dem Kristallschädel jetzt mehr im Juli beschäftigt und der ist auch im Juli erschienen und witzigerweise. Und ich habe nicht nur einen Marx jetzt im Juli gelesen, also nicht nur den Kristallschädel, sondern ich habe auch die vielen Anfragen, die uns ja gegeben wurden, wir sollen den Roten Büffel lesen, was ja nun André Marx' letzter Drei-Fragezeichen-Fall ist, habe ich den auch gelesen. Und hatte echt eine krasse Leseerfahrung, weil ich den einfach im Wartezimmer beim Arzt einfach weggesnackt habe. So. Also ich hab jetzt nicht 3 Stunden gewartet, so wie sonst. Ne? Sonst sitze ich sehr, sehr lange bei dem Arzt. Saß ich vielleicht nur 1,5 oder so und habe den da komplett weggesnackt. Also ich war dann echt sauer, als ich aufgerufen wurde, weil ich beim letzten Kapitel war und das dann nicht weiterlesen konnte. Krasse Dynamik hatte dieser Fall. Also ich lege es euch allen ans Herz, lest den. Wir werden den,
ich glaube besonders mir, weil ich habe ihn natürlich noch nicht gelesen.
Genau, also dann werde ich ihn dir zukommen lassen. Auf jeden Fall, oder hast du ihn schon liegen von deiner Freundin?
Nein.
Nee. Dann ist das mein Part.
Ich bin noch unbebüffelt.
Ja, dann werde ich dich bebüffeln. Und musst du unbedingt lesen. Und wir werden den auch bestimmt zu gegebener Zeit, wenn das Hörspiel draußen ist, keine Ahnung, müssen wir den besprechen. Das ist, genau. Mehr will ich jetzt erstmal gar nicht sagen. Aber das war mein 3-Fragezeichen-Moment. Und eben, dass ich den Kristallschädel tatsächlich auf dem Weg in den Urlaub auch komplett auf der Fahrt gelesen habe. Also wir sind ja nach...
Boah, du kannst im Auto lesen.
Ja, wir sind nach Ungarn gefahren und ich habe den kompletten Kristallschädel auf der Fahrt gelesen. Dann war ich quasi mit Lesen fertig. Dann habe ich mir immer mal so zwischendurch nochmal vorgenommen und dann mich da auch im Urlaub ein bisschen damit beschäftigt. Und da kann ich gleich noch eine kleine Sache anteasern, die wir uns so ein bisschen fürs Ende überlegt haben, weil im Urlaub ergab sich eine kleine schöne Situation und diese kleine Überraschung, die ich da quasi mit dem Kristallschädel im Urlaub erstellt habe, mit ein paar ganz, ganz, ganz lieben Verwandten, könnt ihr euch, wenn ihr möchtet, am Ende der Folge noch anhören. Das könnt ihr dann euch dann selbst entscheiden. Ich will gar nicht zu viel verraten, vielleicht könnt ihr euch ja ein bisschen überraschen lassen.
Also es gibt am Ende noch was, aber das sagen wir euch am Ende nochmal, falls ihr das in den nächsten 5 Stunden auf dem Weg dahin vergessen haben solltet. Wir wissen ja nicht genau, wie lange unsere aktuelle Folge jetzt so wird. Wir erinnern euch aber nochmal dran und wir haben gedacht, wir packen es ans Ende. Und dann kann sich jeder aussuchen, wie er es hört, wann er es hört und dachten, wenn wir das jetzt so in die Mitte packen, ist es vielleicht auch, also hinten ist es vielleicht sehr gut aufgehoben.
Ja. Hattest ja, du cool. einen 3-Fragezeichen-Moment?
Na, ich war in Köln. In Köln gibt es ein 3-Fragezeichen Escape Room. Ich bin dran vorbeigegangen. Aber ja, mehr, also.
Ich habe schon viermal versucht, da hinzugehen.
Also ich glaube, da ist einfach immer voll. Und nachher habe ich gedacht, ich hätte ja wenigstens mal ins Foyer gehen können. Aber dann war ich verabredet und dachte, am Ende will ich dann gleich da bleiben und so. Und ich glaube, der hatte um die Zeit auch noch gar nicht auf. Es war vormittags. Aber okay. So, ich habe ihn jetzt mal von außen gesehen. Also wenn das als 3-Fragezeichen-Moment des Monats gilt. Und ich glaube, ich habe es noch nicht beim letzten Podcast erzählt. Ich habe jetzt Nacht der Gewitter gehört.
Ich habe es angefangen und bin eingeschlafen. Also ich habe es halt abends probiert, war blöd.
Ja, aber ich glaube, diesen Effekt hat das Ding. Also es gibt... Also ich habe in letzter Zeit auch schlimmere neue gehört. Mhm. Aber es... Also es hatte mehr TKKG-Vibes.
Okay, krass.
Wieder mal. Mhm. So. Und es ist eigentlich eine Sportfolge.
Ja.
Also, ich weiß nicht. Also, da ist relativ wenig zurückgeblieben, was ich richtig cool fand. So.
Ich fand ja das Gewitter aufregend, aber nur, weil es mich so ein bisschen wieder so...
Ja, das Gewitter am Anfang war durchaus aufregend, aber dann hat sich's auch schon mit nach der Gewitter. Das war auch, also wenn sich das jetzt noch so durchziehen würde, habe ich dann aber überhört und...
Hatte ich nicht
also
geflasht.
Da bin ich ganz froh, dass wir heute das was Neues besprechen, was auch, finde ich, noch relativ als neu gilt, aber wirklich, also auch in meiner Erinnerung als einer der guten Fälle... In den letzten, also wo sind wir jetzt bei 234, irgendwo in den 230ern sind wir jetzt. Und wenn ich jetzt, ich sag mal, die letzten 50 Folgen grob, ne, mal so zurückgehe, ist das, finde ich, was wir heute besprechen, eins von den guten. Mhm. Ich konnte aber auch, also es war nur so aus der Erinnerung, es war so ein Bauchgefühl. Ich glaube, ich habe das Hörspiel vor 2 bis 3 Jahren einmal gehört und fand den Fall damals richtig gut. Ich habe den so nebenbei gehört. Mhm. Und ich weiß noch, dass mir die Geschichte und das Setting gut gefiel und dass irgendwas mit Cotta technisch war. Daran konnte ich mich noch erinnern. Und Also das ist so in meinem Kopf hängen geblieben und deshalb, also war so meine Idee oder das war so die Idee, lass uns doch, wenn wir mal wieder was Neues machen, weg von den Klassikern und diesen mittelalten Sachen, wenn wir was Neues machen, dann machen wir doch das, weil da konnte ich mich erinnern, das hatte ich wenigstens gut in Erinnerung.
Ja. Richtig.
Wie war das bei dir?
Ja, auch ähnlich. Also den Kristallschädel habe ich mir gleich gekauft gehabt, als er rauskam. Das war, wann war das? 2018? Nee, warte mal.
21, 2021.
Ja, also aber wirklich, Zeit ist wirklich noch echt relativ sehr, sehr neu, finde ich. Ja, gerade mal 4 Jahre alt, ne? Und ich habe mir den gleich gekauft, weil der mich, also es war ja eins der ersten 2 Bücher, die unter dem neuen Cover erschienen sind.
Willkommen. Das erste, glaube ich, also, habe ich gelesen.
War sogar das erste, ne? Also dann kommen ja immer gleich mehrere, aber genau, war es eins der, es waren sogar, ne, genau, ich habe mir beide gekauft, ich hatte, oder waren es sogar 3?
Weil welches war denn das andere?
Netz der Lügen und Kristallschädel, die habe ich mir auf jeden Fall beide gekauft und den dritten, vielleicht sind sogar 3 veröffentlicht worden, das hat mich nicht angesprochen. Aber weil es ein Marx-Fall war und der andere ist von Kari, habe ich die beide gekauft und den Kristallschädel sofort gelesen. Genau.
Und es ist auch, glaube ich, insgesamt haben sie auch nicht nur das Cover, sondern auch das Buchformat ein bisschen anders aufgelegt.
Genau.
Ne?
Genau.
So ein bisschen frischen Wind rein. Und dann lass uns doch gleich über das Cover sprechen.
Total
also
gern.
Ich mag's.
Ich mag's auch sehr. Ich finde es mega gut. Ne, es ist einfach wirklich dieser Kristallschädel, also man sieht wirklich, dass der aus Glas ist, ne, so wie der so mit seinen ganzen Facetten.
Auf jeden Fall was Durchsichtiges.
Durchsichtig, genau. Und dann scheint so dieses Licht durch die Augen, also das scheint von innen heraus zu leuchten, ne, also als würde er wie so Laseraugen haben, ja, aber nicht auf so eine, weiß ich nicht, so eine Star Wars Art, ne, also wo man dann sagt, das ist irgendwie so sehr Sci-Fi, sondern es ist irgendwie schon, dass man auch denken könnte, okay, er könnte auch von hinten, weil er hat er hinten am Kopf, hinten am Schädel Basis sieht man dann auch so ein bisschen, dass da so Licht kommt, also so, als würde es wirklich von hinten durchscheinen, ne? Und eine Hand hält ihn quasi so, ne, wie sein oder nicht sein, ne, wie bei Hamlet.
Stimmt. Und daran sieht man auch das Format von dem Kopf. Also man sieht schon, das hat ungefähr Originalgröße. Mhm. So groß ist ungefähr ein menschlicher Schädel. Und ich würde sagen, ne, es ist eine Männerhand.
Ja, könnte man.
Die den Schädel in der rechten Hand hält. Also insgesamt, ich finde es halt sehr schick.
Ja.
Und auch ja, ich musste mich ein bisschen an die neue Schrift gewöhnen und wie das so gemacht ist, aber jetzt sind ja schon ein paar erschienen. Ja, man muss auch mal. Und dadurch, dass das Schwarze ja weiterhin da ist und sie jetzt nicht großartig noch was am Schriftbild geändert haben, ja, auch da muss mal was Neues her. Und also ich finde, das ist schon ein recht ikonisches
Total.
Cover.
Ja.
Und wenn ich auf den Internetseiten, wo ich teilweise gesurft habe, oder war das auch da, wo man es bestellen konnte, da war dieser Kopf ein bisschen animiert. Also dass das Licht so durch die Augen mal kam und mal wegging und dann dachte ich, oh, das ist auch ganz, ganz schick.
Ja, cool gemacht, ne? Kann man ja heute echt viel machen, so mit der Technik auch dann, wenn man da so.
Und da finde ich halt gut, da ist halt wenig Schnickschnack.
Genau.
Es ist halt das, was es ist. Hat auch wieder, ne? Silvia Christoph gemacht. Genau, und manchmal gibt es ja gerade was, wenn noch so viel Landschaft im Hintergrund ist, dass man irgendwie, ja, mehr zu gucken hat, sage ich mal, aber so im Sinne dieser Ikonografie mag ich das auf jeden Fall mit dem Schädel, obwohl auch ich jetzt nicht so der Schädeltyp bin.
Ja, nee, also ich finde das auch immer so ein bisschen beklemmend, also egal in welcher Form, ne, also wenn das jetzt irgendwie auf so einem Friedhof auch ist, ne, wo es vielleicht so ein Massengrab ist, wo du noch so Knochen siehst und so halbe Schädel oder so, also ob das nun echt ist oder im Fernsehen, also das so Schädel hat für mich auch immer was ganz Beklemmendes, vielleicht jetzt nicht so extrem jetzt wie bei unserer Protagonistin dann nachher im Buch, aber irgendwie ist es trotzdem, ja, macht es auch was mit mir, ja, so.
Also bei mir jetzt gar nicht so, aber es ist ja so in unserer Popkultur angekommen, dass du das irgendwie auf T-Shirts hast, also überall waren eine Zeit lang Totenköpfe drauf, Ohrringanhänger, Logos in jeder Form und dann dachte ich immer, genauso wie ich Herzen und Sterne nicht mag, lässt sich vielleicht, also, ne, aber eine Zeit lang waren halt überall Totenköpfe drauf.
Ja.
Und dann denke ich so, ach, wisst ihr was, lasst doch behaltet doch eure Knochen, also ich würde mir jetzt auch kein T-Shirt kaufen, nee, und Totenschädel
also
drauf.
Das ist das Einzige, wo ich wirklich mit dem Totenkopf sehr, sehr gut klarkomme und in dieser ganzen Szenerie ist tatsächlich bei Piratenfilmen. Also sind wir jetzt mal so Flut der Karibik oder so.
Auf jeden Fall.
Ja, und da gucke ich mir auch das an. Da finde ich das auch gar nicht schlimm. Aber wenn das deplatzierte Totenköpfe sind oder, sage ich mal, oder echte, also wenn jetzt wirklich auf dem Friedhof und dann ist da so ein Massengrab, dann finde ich das immer so ein bisschen beklemmt, weil ich mir denke, okay, das sind wirklich echte Menschen. In Filmen kommt es darauf an, wie der Totenkopf eingesetzt ist. Aber wenn das halt wirklich bei Piratenfilmen, wo es ja nun wirklich hier Totenkopfflagge und sowas, ne, und da gehört
es ja auch irgendwie
hin.
Dazu. Genau, pass auf, ich habe nämlich noch was mitgebracht. Das kennt ihr dann vielleicht schon aus dem, Moment, kennt ihr vielleicht schon. Also es ist jetzt halt nicht blau, aber ich mache das mal eben. Ich bereite da mal was vor. Okay, es blinkt, weil das nicht mehr so viel Kontakt hat. So, ach, ich halte das jetzt mal, Jenny, in die Kamera.
Jo, es ist ein Glas in Totenkopfform. Also, ja, das heißt nicht Form, genau, aber es ist schon eine Glasform. Aber der Touché, der hat ja keine Schädelform, aber es ist ein Totenkopf auf dem Glas geblasen. Ja. Krass.
Witzig. Ja, vielleicht machen wir noch ein Foto für einen Teaser. Also, ja, wenn er es in unseren Teaser geschafft hat, dann habt ihr es schon gesehen.
Witzig, das ist so diese Matrix wieder. Geil. Ja, unbedingt.
Aber schäbig ich das
also
Ding,
ihr
oder?
Habt also, das gesehen. Es ist dabei.
Und ich dachte, ich bringe mal was aus Glas in Totenkopfoptik. Ich bringe mal was mit.
Wie geil ist das denn? Du musst ein Teelicht reinstellen.
Ja, das ist ja so ein Elektro-Teelicht. Ah, okay. So. Ah, witzig. Aber es schwächelt schon ein bisschen. Ich hatte auch keine LEDs. Hier auf der Arbeit standen noch so rote Dinger rum von unserer letzten Weihnachtsaktion. Ja. Und ich so, kann das die Farbe wechseln? Sie, nö, das kann nur rot. Ich so, nee, rot brauche ich nicht.
Nee.
Blau würde ich nehmen. Ja. Habt ihr nicht blau? Nein, blau haben wir nicht.
Ah, schade.
Also ich habe es wirklich versucht.
Dein Einsatz ist fantastisch. Ja, aber mega cool. Da haben wir doch unseren Glaskopf.
So.
Nein, super Cover. Deswegen, es hat mich angesprochen, der Name hat mich angesprochen.
Ja.
Es ist ein Marx-Fall. Also das sind ja immer so die Ingredienzien, die man so erstmal so braucht, um in den Fall zu starten.
Genau, und es ist die Folge 217. Und was du auch eben schon gesagt hast, vorher ist das Netz der Lügen. War das mit der verschwundenen Uhr?
Jetzt genau, wo es dann um diesen Frauenclub auch ging, glaube ich. Ne?
Ja, genau. Und irgendwie eine bekannte Schulkameradin von Bob, die da alles ins Rollen bringt.
Ganz genau.
Fand ich auch eher so.
Pff. Ich fand ihn okay. Also das Buch ist natürlich super. Oh. Gell? Also wie gesagt, ich bin auch echt, werde ich heute, glaube ich, auch noch mal ein bisschen herausstellen. Ich bin, glaube ich, weg von den Hörspielen. Zumindest bei den Neuen.
Von den Neuen. Ja. Und ich kenne ja nur die Neuen, also von den Büchern, ich lese ja nur für den Podcast die Bücher, von daher und danach kommt die Teufelsklippe, ich glaube, da ist Peter, der irgendwo hinfährt und sieht irgendwie, wie jemand von der Klippe springt, stürzt.
Genau, und wird irgendwie auch macht. Des Mordes beschuldigt oder sowas, also das ist auch ein ziemlich, habe ich auch gelesen. Habe ich das?
Ich mag ja Peter-Fälle. Ich weiß noch, dass ich hatte da, glaube ich, auch so Logikprobleme, dass ich so denke, so, echt, ihr glaubt jetzt echt, der hat damit was zu tun? Glaubt doch an irgendwelche anderen Dinge.
Nee, ich hab's nicht.
Dem müsste ich vielleicht noch mal eine Chance geben. Ja. Das war aber so eine Zeit, da habe ich die so zwischendurch so weggesnackt.
Ja, genau. Die habe ich, glaube ich, aber auch nur gehört, die Teufelsklippe. Aber witzigerweise haben wir wieder eine andere Reihenfolge bei den Büchern als bei den Hörspielen, ne? Weil vorm Kristallschädel bei den Hörspielen kommen nämlich die Schwingen des Unheils und danach erst das Netz der Lügen.
Ach, verrückt. Guck.
Verstehe ich dann immer nicht, weil gerade dachte ich mal, bei den Neueren haben die dann immer ihre chronologische Reihenfolge.
Und die Zahl und stimmt halt bei beiden, also in beiden Fällen
genau, ist es 217. Genau, beim Kristallschädel, das ist auch passt, nur was davor und danach kommt, ist versetzt. Aber wer weiß manchmal, ja, wer weiß.
So.
Sehr schön, dann würde ich sagen.
Haben wir noch irgendwas oder können wir reingehen?
Wir können direkt was reingehen, ich habe jetzt erstmal nichts mehr auf der Uhr. Schön. Der Kristallschädel.
Das ist auch schön.
Erste.
Auch lang, 158 Seiten.
Hammer. Also das hat sich sowieso auch durch das Format, durch das Geänderte, weil ja manchmal auch die Kapitelüberschrift dann erst auf der halben Seite beginnt, hat sich natürlich auch die Seitenanzahl erweitert und weil auch die Schrift insgesamt auch größer ist und auch ein bisschen, also unten auch ein bisschen mehr Platz am Absatz ist. Also ich finde, es ist immer weniger als auf einer Seite los, deswegen gibt es jetzt mehr Seiten. Genau. Aber trotzdem auch 20 Kapitel, gell? Also wenn ich das, ich bin ja so ein Kapitel-Junkie und ich gehe erstmal, außer bei dem Buch, aber das erzähle ich nachher auch noch, dass mich die Kapitelüberschriften sehr, nicht interessiert, aber mich sehr, es gab auf jeden Fall eine witzige Anekdote, die ich aber dann später erst erzähle, habe ich mir diesmal die Kapitel nämlich nicht vorher angeguckt, wie die heißen. Sonst wäre mir das nämlich schon aufgefallen.
Ja.
Ja.
Aber du hast recht, es gibt viele und manche sind auch wirklich kurz. Ja. Also so, das ist eigentlich ganz schön, dann kann man sich so dadurch snacken.
Ja, ich habe es bei den Vorbereitungen und bei den Notizen jetzt gemerkt, dass einige Kapitel dann wiederum auch recht lang waren, weil ich echt wahnsinnig viel aufgeschrieben habe. Ich dachte, boah, es passiert so unglaublich viel in diesem Kapitel. Krass. Ich glaube, so viele Notizen hatte ich noch nie.
Tada!
Okay, wir steigen ein ins erste Kapitel, das Haus von Hunter Scott.
Schon, super Überschrift und es geht los, dass Peter, sie kommen zu einem Haus und er sagt, ich sehe aus wie ein Spukhaus. Da bin ich schon dabei.
All in. Und es ist wieder so dieser super Anfang, dass wir einfach in eine Szenerie geworfen werden, wo die drei mal wieder mit Onkel Titus zu einer Haushaltsauflösung fahren. Das ist ja immer das, die Ingredienzien, die wir so lieben, ja.
Genau, das ist im Hörspiel genauso. Wir sind in vielen Stellen auch, generell vom Plot hält sich das Hörspiel sehr ans Buch, aber an anderen Stellen auch nicht, da kommen wir gleich noch drauf. Aber ich mag es also auch so, und das ist was, was sich durchs Buch auch durchzieht, dieser Schauplatz. Also wir kommen zu einem alten Haus, das steht auch ganz einsam in so einem, an so einem Waldstück. Und das Ding ist also kurz vorm Auseinanderfallen, aber es hat auch noch ein Türmchen und eine Uhr und Bob meint auch so, als wäre hier die Zeit stehen geblieben, denn auf der Uhr ist 16.40 Uhr und es ist gar nicht 16.40 Uhr oder 20 vor 5 oder wie sagt man bei dir?
Naja, bei 40 ist es schon 20 vor, bei 45 müssten wir uns jetzt streiten wegen Viertel vor oder Dreiviertel.
Mhm. Was ein Glück, dass zu dem Zeitpunkt...
Hat er bestimmt mit Absicht gemacht, der Max.
20 vor 5? Genau, und sie kommt zu einer Haushaltsauflösung, da ist ja Onkel Titus immer voll in seinem Element und es wird halt berichtet, dass Hunter Scott gestorben ist, ein ganz alter Kunde von Onkel Titus und die Enkelin ist jetzt da, hat den ganzen Schrottkasten irgendwie geerbt und ja, jetzt sind sie halt da zum Helfen.
Genau, weil die hat nämlich jetzt eine Haushaltsauflösung organisiert, also es ist quasi wirklich wie so eine Art, ich will nicht sagen Flohmarkt, aber es kommen die Leute eigentlich schon, gell? Es kommen die Leute und können sich quasi dann Sachen aussuchen, können nach Sachen suchen und dann gibt es halt einen Obolus dafür, ne, was die da halt
genau,
bezahlen wollen.
Bevor die Leute kommen, soll halt erstmal Onkel Titus, der soll auch ein bisschen helfen, also ist gar nicht so, dass der alles kaufen soll, sondern sie sagt halt irgendwie, ich brauche da Unterstützung.
Und ja, auch was sie nehmen überhaupt soll, ne? Er kann ja auch einschätzen, was sind die Sachen so wert, nicht, dass sie dann halt was wirklich Gutes für $5 weggibt oder so.
Genau. Und ehe sie aber irgendwie weiterkommen, kommt da halt ein riesenschwarzes oder dunkles Viech angeschossen, ein Riesenhund, wirft Peter um und beißt ihm aber nicht den Kopf ab, sondern schlägt ihn ab.
Ja.
Und es ist ein Neufundländer. So. Ich weiß nicht, ob ihr diese Rasse kennt, aber das sind halt wirklich sehr, sehr große Hunde. Die gibt es halt in verschiedenen Fellvarianten. Also schwarz ist sehr, sehr häufig. Es gibt die aber auch in braun oder in schwarz-weiß. Ich persönlich kenne auch einige und die kommen halt, also die Rasse kommt aus Kanada, ist wirklich sehr groß, ist sehr kräftig, besteht aus unfassbar viel Fell und es sind Wasserhunde. Die gehen also, die sind zur Wasserjagd auch abgerichtet, also dass sie zum Beispiel Enten rausholen oder so. Genauso werden die auch als Schlittenhunde eingesetzt. Die können aber auch Wasserrettung machen, dass die also einen rausziehen, sind Wach- und Begleithunde. Und das Tolle, deshalb also auch Wasser, dieses Fell ist wasserabweisend. Und die haben, meine ich, sogar so Art Schwimm, Häute zwischen den Zähnen. Also die sind halt wirklich fürs Wasser da und deshalb, die lieben auch Wasser. Also wenn du Neufundländer hast und da ist irgendwo ein See, ein Teich, ein Meer, ein Tümpel, der ist auf jeden Fall drin. Und sie gelten auch als freundlich, ruhig, ausgeglichen. Und sollten sie mal aggressive Momente haben oder auch eine Scheu zeigen, dann ist es wohl ein Fehler im Rassestandard.
Krass.
Also so, die sind gar nicht erst darauf gezüchtet.
Wahnsinn. Das sind tolle.
Also ein ganz ein toller, aber auch sehr viel Hund.
Ja,
also es ist halt.
Ich mir jetzt vorstelle, ich bin jetzt nun kein Hundemensch und wenn jetzt so ein Hund auf mich zugestürmt käme und mich da so umreißt.
Und das geht halt, weil die halt recht schwer sind. Also irgendwann später ist mal die Rede von 80 Kilo. Da habe ich gedacht, da habe ich geguckt, doch, die Männchen können, die Brüden können bis zu 80 Kilo schwer werden. Und ich weiß noch, dass ein Freund von der Uni. Damals, die hatten auch einen bei seinen Eltern und dann waren wir da mal zu Besuch und ich wollte den natürlich begrüßen und er sagte auch, beug dich nicht runter, weil sonst steht der Hund mit dir auf. Also wenn man sich runterbeugt und der legt einem die Tatzen auf die Schultern und dann, wenn der das macht, dann ist der so groß wie man selber, wenn der auf den Hinterbeinen steht. Und aber die sind halt sehr, sehr, sehr lieb und sehr treu und einfach sehr viel Hund.
Ja, aber das war jetzt aber der Hund von ihrem Opa? Also richtig,
das habe ich
so richtig ist sie mit dem Hund ja auch nicht, ne? Sie sagt ja, Mensch.
Nee, sie nennt ihn auch Köter.
Ja.
Wo ich auch dachte, na, aber ich, das wird auch weder im Buch noch im Hörspiel wirklich gesagt. Ich schließe es nur daraus, dass es sein Hund war, dass die Nachbarin, die sich da drum gekümmert hat, die Marcy, die öfter da war, die kannte den Hund. Also die hat den doch.
Stimmt, ist richtig. Ja klar, es also muss sie ja immer dann, wenn sie bei Hunter war, auch den Hund mit versorgt haben. Ne?
Und sonst hätte ja auch der Hund die ganze Zeit bei Julia, also bei der Enkelin sein müssen und die war vorher in Florida.
Genau, und eben. So. Und außerdem ist sie also ja, wie gesagt, auch nicht so mit dem Hund, ne? Wo sie sagt, auch dieses Verhalten kann. Also sie kennt den Hund natürlich auch, weil das der Hund ihres Opas ist, na klar. Aber so richtig, ja, genau. Ist jetzt auch nicht also so warm mit ihm, sage ich mal, gell?
Ja, aber also ich finde Growler ja super. Genau, Growler heißt, da habe ich noch geguckt, du stehst doch immer so auf sprechenden Namen.
Genau.
Ein Growler ist wohl auch ein Biertransportgefäß oder eine Eisscholle.
Okay.
Oder es gab auch mal eine Boeing, also ein amerikanisches Kampfflugzeug, was Growler.
Okay, wenn man es einfach in den Übersetzer reinhaut, heißt es Brummstimme.
Brummstimme ist auch schön.
Fand ich witzig, ich habe es gleich bei Google Übersetzer eingegeben. Weiß immer nicht, wie treu man der Sachen sein kann. Bei Growler denke ich immer so eigentlich an Kraulen oder so. Es ist so, also wenn ich das so höre,
ein Growler,
vom Wortklang her, genau. Ich dachte so, das passt ja auch mit diesem vielen Fell und so plüschig und
ja,
so. Ne?
Das stimmt.
Ja.
Genau, also ist auf jeden Fall kein Idefix. So,
nee.
Das ist auf jeden Fall schon, also der Name irgendwie passt das auch.
Ja, das so. Finde ich geil. Ja, passt auf jeden Fall zu diesem schönen großen Hund. Na?
Genau, und dann lernen wir jetzt diese Frau überhaupt mal kennen, die jetzt um die Ecke kommt und dass sie wohl die ist, die Onkel Titus gerufen hat. Im Buch ist es eine zierliche, etwa 40-jährige Frau, die den Hund halt direkt Köter nennt und sich ein bisschen für den Hund entschuldigt. Und im Hörspiel ist es ja auch so, dass der Hund halt angelaufen kommt und sie ihn, glaube ich, auch irgendwie wegzieht.
Richtig.
Wie findest du die Stimme von ihr? Irgendwie, mir ist die ja zu jung.
Mhm.
Die klingt wie so ein Twen.
Mhm.
Die ist gar nicht schlecht, die Stimme, aber irgendwie ist die mir zu, diese Überforderung ist mir zu stark, die da in der Stimme mitklingt.
Ja, ich finde auch sowieso, also ich weiß nicht, ob man dann davon sprechen kann, so gut kenne ich mich jetzt nicht aus, aber ich finde es so ein bisschen overacted, also ich mag ihre Art und Weise zu sprechen gar nicht, also mir gefällt die Julia im Hörspiel null, deswegen mag ich vielleicht auch das Hörspiel nicht. Weil die ist mir so, ich weiß nicht, ich kann es nicht beschreiben.
Nee, aber genau das, also ohne es richtig noch präziser benennen zu können. Sowas Ähnliches hatte ich halt auch mit ihr. Und gut, dass man die altersmäßig ein bisschen anders besetzt, aber die hat, ich meine, die ist ja auch nachher im weiteren Verlauf des Buches durchaus divers, auch mit ihren Emotionen und so. Aber die, also eigentlich die Stimme hätte ich ein bisschen, und sei es nur ein bisschen tiefer und also nicht ganz so jung und nicht ganz so über. Also natürlich ist sie überfordert, das sagt sie auch.
Klar.
Ne? Ich habe hier diesen alten Kasten geerbt, ich bin gerade noch in Trauer über meinen Großvater, weil ihn, dann erzählt sie halt auch, der ist vor 10 Tagen plötzlich gestorben.
Und sie war nicht da.
Da war sie aber nicht da.
Genau.
Sie war auf einer Hochzeit in Florida, dann kam noch ein Hurricane, sie konnte nicht rechtzeitig zurückkehren und dann ist ihr Opa ganz alleine gestorben und das tut ihr halt auch total leid. Und sie selber wohnt halt in San Francisco. Das ist jetzt schon noch im gleichen Bundesstaat. Aber San Francisco und Los Angeles und Hollywood, also es ist schon noch mal ein Stück weg. Da setzt du dich schon in den Flieger.
Ja, richtig.
Aber Opa Hunter ist halt auch 99 geworden.
Ja,
also
wow.
So. Und dem ging es eigentlich immer gut, sagt sie. Und jetzt muss sie halt irgendwie gucken, dass sie dieses Haus, sie kann ja auch nicht ewig wegbleiben von zu Hause, von ihrem Blumenladen.
Genau.
Und jetzt muss sie halt irgendwie gucken, wie sie dieses Haus irgendwie los wird. Und da ist halt Onkel Titus genau der richtige Ansprechpartner für sie, weil der kannte halt auch ihren Opa.
Genau. Und es kommen dann auch schon so die ersten Leute und Max sagt deutlich, sie ist auch gestresst, ne? Und sie spielt dann mit ihrem Schlüssel rum und so. Und da kommt dann verschiedene Leute, der eine will ein Fahrrad, der andere will dies, der andere will das und dann kommt ein Mann.
Und da steht auch einiges drin, ne? Also in dem Haus, also scheinbar hat Hunter Scott so ziemlich alles gesammelt, was irgendwie nicht rechtzeitig wegkam. Also man sieht einen Grizzlybär, eine Ritterrüstung, eine Musicbox, eine Töpferscheibe und Onkel Titus läuft da halt schon, dem kommt schon, ne, dem läuft schon die Spucke aus dem Mundwinkel raus und da müssen wir übrigens noch kurz sagen, im Hörspiel auch neuer Onkel Titus.
Ja, stimmt, genau. Das war das erste Mal, ne? Der andere Sprecher, der war Eric zu der Zeit, hatte ganz schön aufgehört gehabt und ist auch kurz später auch gestorben dann auch. Und genau, deswegen gab es einen neuen. Ist erstmal gewöhnungsbedürftig, natürlich, klar, gell? Aber er macht seine Sache sehr gut, finde ich.
Ich fand es in Ordnung. Ja. Also ich mag auch den neuen Onkel Titus. Der ist jetzt stimmlich nicht, wer weiß, wie anders geartet, wie zum Beispiel ein Skinny Norris, der schon ganz anders klang. Genau. Aber also mit dem neuen Onkel Titus komme ich gut zurecht.
Richtig.
Genau, das nur so am Rande.
Genau.
So, genau. Also auf jeden Fall ist die Hütte halt voll mit fremden Leuten.
Richtig. Und dann kommt ein Mann mit so halblangem Haar und aber der ist in ganz weiße Leinen gekleidet, also ein sehr auffälliger Typ, ne? Und kommt dann irgendwann und fragt die Julia nach einem Kristallschädel. Und sie sagt so, hä? Weil keine Ahnung, ja, ihr Opa muss da einen gehabt haben und sie weiß davon nichts und die sagt, bügelt ihn dann auch relativ schnell ab und sagt, nee, sowas gibt's hier nicht, suchen Sie sich doch was anderes aus und so, ne?
Genau, Justus kommt dann dazu und sagt, also falls wir einen finden, wir reservieren den für ihn, also der ist da auch dann schon so ein bisschen der Geschäftsmann.
Ja. Und dann kommt ein Mann mit Motorradhelm und Schnauzbart und sagt, die Bibliothek ist nicht zugänglich. Also irgendwie ist da, die Tür klemmt, sagt er. Dann sagt die Julia, nee, die klemmt nicht, die habe ich tatsächlich abgeschlossen, weil um diesen ganzen Bücherkram will sie sich ja später kümmern. Also das ist noch nicht zugänglich, das muss erstmal alles sortiert werden. Ist
natürlich auch nicht so clever, aber sie hat halt keine Zeit, ne? Ja. So die, weil ihr Großvater wohl auch eine Menge in dieser Bibliothek Zeit verbracht hat und viele Bücher gesammelt hat. Und dafür ist Bob auch mitgekommen, der soll sich die Bücher ein bisschen angucken und da auch vielleicht einen Wert für festsetzen. Ich meine, der jobbt ja ab und zu mal in der Bibliothek, deshalb hat er voll Ahnung, wie teuer Bücher sind. Weiß ich nicht, aber naja, so ist es halt begründet. Du
musst ja Bob auch seine Begründung haben, warum der mit dabei ist.
Und auch da klingt Julia im Hörspiel die ganze Zeit so Mimi.
Ja, total. Nee, mag ich nicht. Also im Buch kommt sie viel besser rüber.
Finde ich auch.
Und es ist dann so, dass es dann so ein bisschen Gewusel gibt und dann kommt noch eine Frau, die hat irgendwie ein Grammophon und dann stoßen die beinahe zusammen und dann, ne, ja, geht aber alles gut. Und sie unterhalten sich dann noch so ein bisschen und kurze Zeit später hören sie irgendwie Geräusche von oben. Und wenn sie das dann so ein bisschen verorten, dann klingt das so, als würde jemand in der Bibliothek sein. Ja, ja. Und natürlich rennen sie alle schnell hoch. Und
Julia merkt auch, ihre Schlüssel sind weg.
Genau. Und sie brechen dann ein. Der tritt die Tür ein.
Ja.
Peter tritt die Tür ein.
Peter tritt die Tür ein, nachdem er halt sein Dietrich-Set nicht findet, hat er genau. Wohl zu Hause gelassen. Ja. Im Hörspiel ist es so, da heißt es so, wir haben keine Zeit. Auf jeden Fall in beiden Fällen darf Peter offiziell die Tür eintreten.
Ja.
Und sie sehen dann noch, dass so ein kleiner Typ einen Kristallschädel in der Standuhr gefunden hat, die auch noch komplett zerstört ist und haut damit durchs Fenster ab und Peter ab hinterher.
Genau, mit seinem super. Typischen, den schnapp ich mir, ja, der direkt so drin steht, wo wir alle wissen, na, den wird er wahrscheinlich nicht kriegen. Aber immer wenn Peter sagt, den schnapp ich mir.
Ja, dann wäre das auch nicht. Nach dem ersten Kapitel zu Ende vielleicht. Ja, so, haben wir der Polizei übergeben, Fall gelöst.
Fall gelöst, fertig. Das war's.
Aber schönes erstes Kapitel. Ich mag das sehr und wir sind ja auch schon, in mehreren Fällen genau so gestartet. Also, dass es so einen Auftrag ans Gebrauchtwarencenter gab. Und also bis jetzt waren das gute Fälle, die so angefangen haben. Die rätselhaften Bilder fangen so an, der Zauberspiegel, der Phantomsee, aber auch neuere Fälle wie die Zwillinge der Finsternis. Da gibt es ja auch erstmal so eine, meistens so Haushaltsauflösung oder so. Und es ist ein besonderes Haus.
Genau, also super. Und wir haben gleich so einen Cliffhanger, gibt es jemanden, der da was stiehlt, ne, so. Und vorher wurde danach gefragt, es war aber auch nicht der danach gefragt hat, was war der Motorradtyp, ne, also irgendwie scheinen ja dann doch zwei Parteien von diesem Kristallschädel zu, oder arbeiten die vielleicht zusammen, ne, also es sind jetzt so Sachen aufgemacht, die echt spannend sind. Und Peter springt aus dem Fenster quasi dem Typen hinterher.
Genau, und damit geht das zweite Kapitel direkt weiter. Totenköpfe aus Kristall heißt das Kapitel. Und Peter verfolgt den Dieb, sieht noch einen bulligen Typ auf dem Motorrad etwas weiter. Der Dieb springt zu ihm aufs Motorrad. Das Motorrad fährt weg.
Genau. Und sie gucken, also oder überlegen nochmal nach, wie der zu den Schlüssel gekommen ist. Aber die Julia spielt ja mit dem Schlüssel rum, ne, und hat es dann in ihre Latzhose wahrscheinlich reingesteckt. Und dann gab es dieses Gewusel, wo dann beinahe jemand zusammengestoßen wäre. Da muss dann der Motorradtyp den Schlüssel geklaut haben. Und Bob hat schon so ein bisschen was über die Kristallschädel recherchiert, weil er hat ja in seinem Handy da mal ein bisschen nachgeguckt, ne, weil er ja gehört hat, okay, Kristallschädel und so. Dann hat er das mal ein bisschen eingegeben. Und hat eben gesagt, ja, es gibt halt solche Kristallschädel, die irgendwie von den Azteken oder den Maya sind. Und während er drüber redet, merkt man Julia schon an, dass sie sagt, red jetzt mal nicht so von den Totenköpfen, ich hab's da nicht so damit und ich will eigentlich überhaupt nichts drüber wissen und bügelt das Thema eigentlich ziemlich schnell ab. Und bemerkst aber so,
Sie gruselt sich halt auch vor der Bibliothek als Raum und sie sagt auch noch, ihr Großvater mochte diesen Raum sehr, sie aber eher nicht. Und Justus bietet dann Hilfe an, weil der merkt, da steckt irgendwas dahinter. Und Julia nimmt die Hilfe auch an. Ich habe auch mal kurz im Schnellverfahren zum Thema Kristallschädel ein bisschen recherchiert und war erstaunt, was für eine große Auswahl es bei eBay gibt.
Ja.
Was man so Totenköpfe, Glasschädel in aller möglicher Ausfertigung. Und wenn man halt nach mehr etwas tiefer gräbt, dann ist es ähnlich wie das auch mit Bob ist, dass es halt Nachbildungen aus Bergkristall oder Edelstein gibt. Und genau, da wird halt behauptet, Inka, Maya, Azteken. Und die meisten sind halt Fälschungen. So.
Ja, genau.
Oder was heißt Fälschung? Also, ja, also der ursprüngliche Gedanke wäre ja, dass die Maya, Inka Bergkristall bearbeitet haben. Und es hat sich mal einer damit auseinandergesetzt, wenn das mit traditionellen Mitteln hergestellt worden wäre, dann hätte es 1600 Jahre gedauert, wenn man jeden Tag 12 Stunden am Objekt arbeitet und poliert mit den Sachen, die die damals gehabt hätten, um einen solchen Kristallschädel herzustellen.
Krass. Das ist mal eine Zahl, ne?
Und genau. Und, aber es gab dann 1600 Jahre. Genau. Und also es gibt wohl wirklich, wenn man da auch ein bisschen guckt, durchaus berühmte Dinger bis heute noch. Da gibt es zum Beispiel den Mitchell Hedges Kristallschädel. Der soll von einer 17-jährigen Anna bei Ausgrabung ihres Vaters in Belize entdeckt worden sein. Der hatte sogar einen abnehmbaren Unterkiefer. Und der Papa meinte, er hätte Atlantis entdeckt. So. Später wurde aber, konnte man nachweisen, dass der Schädel bei Sotheby's ersteigert wurde. Und ja, also so, und also es gibt halt wirklich sehr viel Mythos um Kristallschädel und wer hat sie jetzt gemacht, wer hat sie nicht gemacht und auch bei uns in der Popkultur. Genau. Nicht nur als schönes Ding zum Hinstellen, sondern es gibt halt Abenteuergeschichten, Science Fiction, Comics, selbst der 4. Indiana Jones-Film hat was mit einem Kristallschädel zu tun.
Genau.
Und klar ist jetzt, sie haben einen neuen Fall.
Ja, weil jemand hat den Kristallschädel geklaut, der ja nun doch bei Julia da irgendwo in der Standuhr in der Bibliothek bei Hunter Scott lag. Ne? So. Und damit fahren sie aber erstmal heim, denn wir sind jetzt im 3. Kapitel, Datenspeicher oder Hausapotheke.
Wo ich denke, was? Ja. Genau, interessanter so Kapitelname,
was? Ich finde Kapitelüberschriften immer mega, wenn man so denkt, so, okay, was kommt da jetzt?
Wir kriegen ja, aber jetzt kommt erstmal was anderes.
Ja, wir kriegen erstmal raus, was hat Onkel Titus alles mitgebracht? Wir haben nämlich eine komplett entgeisterte Tante Mathilda, die sagt, oh mein Gott, was ist das für ein schrecklicher Grizzlybär?
Ja. Genau, da stand nämlich ein ausgestopfter Grizzlybär bei Hunter Scott im Wohnzimmer und den mochte, also da ist
Titus
schon die ganze Zeit so rumgeschlichen und so. Und eigentlich war das auch übrigens nicht, war das auch ein Grund. Eigentlich hatte Justus auch den inoffiziellen Auftrag, so ein bisschen nicht nur beim Tragen zu helfen, sondern auch den Onkel so ein bisschen im Auge zu behalten, damit der nicht sein bester Kunde wird und selbst er alles für sich kauft. Der hat nicht so gut geklappt.
Nee. Also er bringt da echt dieses Ungetüm, das ist sowieso typisch so Onkel Titus. Man kann richtig zusehen, wie geil der das findet und wie schrecklich das Mathilda findet.
Ja, natürlich, vor allen Dingen dieser Bär. Also so ein Grizzlybär, das ist halt der größte Bär, den es gibt.
Ja.
Und der ist, ich weiß gar nicht, so ein aufrecht stehender Grizzlybär, aber ich würde mal so sagen 2 Meter.
Ach, locker. Denke ich auch.
Und ich habe noch ein bisschen zu ach so, du darfst noch sagen, wie er heißt.
Na, Roosevelt heißt er.
Roosevelt. Und das ist total nett, denn eigentlich soll der Teddybär auch nach Roosevelt benannt worden sein. Es gibt da mehrere Geschichten drüber. Und zwar also Roosevelt, der amerikanische Präsident. Und die Entstehungsgeschichte ist ganz, ganz niedlich. Aber wenn man genauer hinguckt, auch so ein bisschen geht so. Also Theodore Roosevelt war passionierter Jäger. Und bei einer Jagd 1902 soll er keine Gelegenheit gehabt haben, einen Bären zu erschießen. So war ihm wohl versprochen worden und dann hat es halt irgendwie nicht geklappt. Und da kamen die Mitglieder seiner Jagdgesellschaft auf die grandiose Idee, ihm ein angebundenes Bärenbaby vor die Flinte zu setzen. So nach dem Motto, guck mal, da hast du was zum Erschießen. Und Roosevelt lehnte das aber ab und wollte dieses Bärenkind nicht erschießen. Allerdings, das so viel, ne, also da hat es das Bärenbaby noch geschafft. Allerdings wird danach auch erzählt, dass dieses Bärenkind halt von den Jagdkameraden nachher mit einem Messer getötet wurde. So viel dazu. Oh, aber ein Karikaturist der Washington Post hielt diese Situation dann in vielen Karikaturen fest und so wurde es irgendwie so zur Symbolfigur für diesen Präsidenten. Und daraufhin hat dann in Brooklyn ein russischer Einwanderer namens Morris Mitchum und seine Frau Rose einen Bären als Deko für ihr Schaufenster gebastelt. Und zwar einen Bären hat sie dann irgendwie gebastelt. Und Roosevelt soll ihm schriftlich auch gestattet haben, ihn Teddy Bear zu nennen. Also Teddy, die Kurzform von Theodore. Und Bier für Bär. Und die Mitchums haben 1903 eine Spielzeugfirma gegründet und haben da einen Gelenkteddy in Serie gegeben. Und am 9. September wird übrigens in Amerika auch immer der Teddybear Day gefeiert, der Teddybär-Tag. Und es gibt auch noch eine deutsche Version von dieser Geschichte, das ist auch noch spannend. Und zwar der Neffe der Spielzeugherstellerin Margarete Steif, also Steiftiere, der hieß Richard. Und der entwickelte 1902, also zur selben Zeit, den ersten Plüschbären mit beweglichen Armen und Beinen, das Modell 55PB. Und der wurde 1903 in die USA versandt, kam dabei den Kunden aber nicht an und wurde nach Deutschland zurückgeschickt. Darauf stellte dann Margarete den Bären auf ihrem Messestand in Leipzig aus. Dort soll ihn dann wieder ein amerikanischer Vertreter entdeckt und als Verlegenheitsmitbringsel gekauft haben. Der kam dann aber bei demjenigen, dem er ihn geschenkt hat, wohl nicht an. Dann wurde er weiter verschenkt und weiter verschenkt, landete dann wieder irgendwann in einem Schaufenster. Und da hat ihn dann der Sekretär von Roosevelt entdeckt und ihn als Dekoration für die Geburtstagstafel von Roosevelts Tochter gekauft. Die mochte den. Und dann hat sie ihn nach ihrem Daddy, Teddy, getauft. Und so wurde der Bär immer beliebter. Und ein anderer amerikanischer Vertreter bestellte dann 1903 3000 Bären bei der Firma Steif in Deutschland. Also es gibt, ne, das eine kann man glauben, das andere kann man glauben. Aber auf jeden Fall gibt es halt eine enge Verbindung zwischen dem amerikanischen Präsidenten Theodore Roosevelt und Bären. Und deshalb heißt unser ausgestopfter Grizzlybär wahrscheinlich Roosevelt.
Ja, das ist mega geil. Passt.
Und ich meine, irgendwie kann ich Titus auch verstehen. Der hat ihn halt, ne? Der hat gedacht, auch für einen Laden finde ich super. Ist doch ein super Blickfang an der Straße.
Ja, geil. Kann ein Schild halten.
Kann ein Schild halten. Und Tante Mathilde argumentiert, da steht aber schon jede Menge anderes Zeugs vorm Eingang. Da, ne? Was steht denn da noch? Da standen noch so andere
Dinge.
Ich habe
so viele andere Sachen nicht aufgeschrieben, aber warte, vielleicht finde ich es
gleich. Nee, ich auch nicht, aber
standen echt viele Sachen noch davor.
Und jetzt steht da bald auch ein...
Ein Grizzly.
Ein Grizzlybär. Oh,
so viele Sachen. Ja, genau, pass auf. Es steht bereits ein verrostetes Motorrad, ein Drachenflieger und 3 Meter hohes Michelin-Männchen. Die haben also so ein übelstes...
Michelin, ne?
Ja.
Michelin.
Und ja, das ist ja, ich weiß nicht, ohne französische Marke. Ich möchte auch Michelin aussprechen.
Bei den Männchen bin ich immer bei Michelin, bei den Sternen bin ich bei Michelin, aber...
Ja, also so dieses...
Auf jeden Fall...
Weiße, dicke...
Genau. Wie der aus... Wie der ist Kaugummi-Monster aus...
ja, ist das...
Ghostbusters?
Ghostbusters, ja, so genau. So, an das erinnert
da denke ich
das
auch.
Genau, richtig.
Ja, auf jeden Fall, Tante Mathilda ist halt not amused.
Und also neben dieser Grizzly-Roosevelt-Geschichte kommt auch noch mal ganz kurz eine Person über den Schrottplatz geschlendert, der wohl jeden Tag kommt, den wir aus dem Hörspiel auch gar nicht kennen, ist nämlich Mr. Meyer, ein älterer Herr, der immer mal wieder auf dem Schrottplatz rumhängt. Das wird in so einem Nebensatz dann schon mal so mitgedroppt, ne? Könnte eventuell noch wichtig werden vielleicht.
Genau, währenddessen soll Bob schon mal Bob recherchieren, nochmal in Sachen Kristallschädel und südamerikanische Kulturen und wie wurde das hergestellt. Und deshalb, jetzt kommen wir langsam zur Überschrift von diesem Kapitel.
Richtig, genau, so ist es nämlich. Und Peter und Justus, die helfen halt noch beim Abladen und dann kommen sie irgendwann dann ganz erschöpft in die Zentrale und Bob erzählt, dass er halt recherchiert hat, dass es eben Legenden über diese Schädel gibt, die irgendwie aus Yucatan in Mexiko stammen sollen. Es gibt wohl 7 Stück und 6 sind irgendwo ja im Umlauf und Hunter Scott muss wohl den 7. gehabt haben. Und es gibt eben jetzt noch ganz, ganz viele Mythen über diese Kristallschädel. Also wirklich von bis, dass die Aliens, die hier auf die Erde gesandt haben, als Datenspeicher, so wie so eine Art USB-Stick, weil wir eben in diesem Kristall da irgendwas auch ja, speichern, einlagern kann oder eben auch als Hausapotheke fungieren, wo Peter dann auch ganz entgeistert sagt, also Entschuldigung, bitte was? Also der Alienkram ist ja schon Quatsch. Und dann Hausapotheke, sagt er, ja, der Bob, das, so Kristallen wird ja schon immer in den ganzen Mythen und Legenden und auch in der Heilpraktik heilende Kräfte zugesprochen. Also es gibt ja auch diese Heilsteine und Kristalle.
Die ja alle schön im Fernsehen, ne, verkaufen können. Genau, mit. Dann kannst du dir den Mondstein auf die Stirn
Harlequin, und das ist okay. Gegen... Wir haben schon 7 Stück verkauft, die Leitung gelaufen heiß. So, ja. Also das, da ranken sich ja die tollsten Sachen drum, ne?
Auf jeden Fall haben die 3 Fragezeichen schon ein bisschen angebissen, dass es auf jeden Fall was Spannendes ist, was sich wohl rund um den Schädel rankt, woher der jetzt auch immer kommt.
So. Genau.
Wichtig ist aber, der ist wohl weg. Und das hat ja, also was der wirklich kann, das hat ja mit dem Fall gar nicht in erster Linie was zu tun, sondern erstmal muss das Ding halt wieder her, beziehungsweise sie wollen ja wissen, wo er ist.
Genau, warum der geklaut wurde, ne? Also.
Genau. Tante Mathilda ruft dann währenddessen auch schon, der Bär muss weg.
Hat keinen Zweck, der Bär muss weg. Ja.
Und Bob soll dann helfen.
Der erbarmt sich, weil die anderen haben so keinen Bock gesagt, na gut, dann gehe ich halt, ne?
Und er hat ja auch schon vorher schön in der Kühlenzentrale gesessen und recherchiert, während die anderen schon mit angepackt haben. Und währenddessen ruft Julia an. Und sie sagt, irgendwas stimmt hier bei mir im Haus nicht. Da schleicht einer rum. Der Hund hat auch schon was gemerkt und Justus verspricht, zu kommen.
Genau. Und macht sich mit Peter auch auf den Weg und Bob bleibt noch da und hilft noch ein bisschen. Ne? Und Crowler,
genau,
wird
im Hörspiel,
auch der Hund ist unruhig und so, das ist immer so ein bisschen gruselig, auch da willst du da auch, genau, mal Hilfe holen.
Im Hörspiel haben sie an der Stelle, fangen sie schon langsam an, ein bisschen zu kürzen und zu verdichten. Im Hörspiel ist es nämlich so, dass sie alle 3 zu dem Haus von Julia fahren, um zu gucken.
Genau.
Und der Bär ist einfach nicht da. Also, wenn wir zwischendurch vom Bären erzählen, ergötzt euch gerne an dem, was wir erzählen, denn ihr kennt den Bär nicht.
Wir wollen euch hier keinen Bären aufbinden, den hat es wirklich gegeben.
Ja.
Ja, genau.
Und da gefällt dir doch schon wieder das nächste Kapitel.
Ja, jetzt kommt mein Lieblingskapitel tatsächlich, aber das hat eine kleine Hintergrundgeschichte. Also das nächste Kapitel heißt tatsächlich Eisblaue Augen. Und als ich das Buch gelesen habe, habe ich vorher meine zweite 3-Fragezeichen-Fanfiction geschrieben. Das Geheimnis unter der Stadt. Und da gab es, wie gesagt, den Kristallschädel noch nicht. Und ein Kapitel in diesem Fall heißt Eisblaue Augen. Ja, und ich habe das Buch vom André Marx gekauft und habe das diesmal, wie gesagt, mir nicht die Kapitel vorher angeguckt und blättert in die Seite um und da guckt mich dieses Kapitel an, Eisblaue Augen, und ich dachte so, hä, krass, das ist ja witzig, ja, und deswegen liebe ich das so, weil das so ein toller Zufall war, ja, muss ich mal so.
Aber es ist wirklich ein Zufall, weil es hat inhaltlich ja nichts miteinander zu tun.
Gar nichts. In meiner Geschichte geht es halt wirklich um eine Person, die eine eisblaue Augenfarbe hat, ja. Und jetzt wird man dann noch erfahren, was es mit diesen eisblauen Augen jetzt hier zu tun hat im Kristallschädel.
Genau, während Bob mit dem Bären weiterhelfen muss, fahren halt Justus und Peter zu Julia und schleichen sich zu Fuß zum Haus, nachdem sie weiter etwas außerhalb geparkt haben, damit der Verdächtige vielleicht nicht vorher schon irgendwie gewarnt ist.
Darf ich noch ganz kurz reden, dass, wenn die gerade rausgehen, Bob hilft ja schon, jetzt kommt nämlich der Rollschuhbär, weil jetzt bauen die schon das Rollbrett für den Bären. Das ist gleich der Start vom Kapitel Eisblaue Augen, dass die rauskommen und Bob und Titus gerade das Rollbrett für den Bären bauen, damit sie ihn von A nach B schieben können.
Ja, nur wegen der leichteren Transportage. Und ich meine, ist natürlich toll, ne, wenn der so am Eingang steht und dann kann man ihn abends reinholen. Also es ist gar nicht, also Onkel Titus denkt ja mit.
Es ist super.
Ich möchte auch gar nicht wissen, wie schwer der Bär ist.
Richtig, deswegen kommt nämlich der Rollschuh-Grizzly ins Gespräch für unseren Beginn.
Nee, nachher kriegt er doch auch wirklich Rollschuhe an.
Am Ende dann, stimmt.
Weiß ich nicht, irgendwo ist auf jeden Fall...
Aber vielleicht sagt sie dazu, oder? Das weiß ich noch nicht so ganz, ob sie dann nicht einfach nur Rollschuhe sagt, aber vielleicht will sie ihn wirklich auf Rollschuhe stellen, was natürlich richtig lustig wäre. Geil, das habe ich noch gar nicht so gesehen.
Also der hat wirklich Rollschuhe an, aber du
kommst
bestimmt noch irgendwo.
Okay, ja.
Aber sie schleichen, also Justus und Peter schleichen auf jeden Fall zum Haus, versuchen da irgendwie was zu hören und es ist halt sehr dunkel und sehr gruselig in diesem Wald. Und dann sehen sie bläuliches Licht. Julia schreit, die beiden rennen los. Justus bleibt irgendwie mit dem T-Shirt hängen und so werden die Detektive getrennt. Das ist
genau,
ganz wichtig.
Ja.
Während Justus versucht, ein fremdes Auto zu suchen, was ja eine gute Idee ist, rennt Peter auf dieses blaue Leuchten zu und dann ist das Leuchten weg und plötzlich an anderer Stelle wieder da.
Genau. Und Peter kann sich das überhaupt nicht erklären. Ne? Also das ist, aber er sieht auch, dass es ein Schädel ist.
Ja, er findet einen Kristallschädel und da leuchtet es blau aus den Augen.
Genau.
Und dann ist es aber, also als er noch näher rankommt, ja. Also er kann ihn noch nicht anfassen, aber als er noch näher rankommt, verschwindet das Ding und taucht halt 20 Meter weiter plötzlich wieder auf.
Genau.
Wow. Gruselig.
Das war ein kurzes Kapitel. Das ging, glaube ich,
zack, habe ich mir auch aufgeschrieben.
Das war wirklich nur so
kurzes zack, Verfolgungskapitel.
Richtig, ja. Zack, kurz da und wieder weg. Passt dann auch so zu diesem teleportierten Schädel da. Ja. Und wir sind in Kapitel 5, geheime Verfolgung.
Genau, Peter ist noch alleine, bis plötzlich Growler
stürzt. Ja, weil Julia sagt, Growler, los, fass! Also die hetzt.
Naja.
Die hat ja Schiss, die weiß ja nicht, dass die Jungs schon da sind, weil die ja durch den Pinienwald kommen. Die haben ja nicht vom Haus geparkt. Und die weiß, okay, irgendeiner schleicht hier rum und ist erstmal voll, ne? Aber Growler kennt ja Peter und
ja, und Growler macht einfach seinen Job.
Genau, der will einfach mal Stöckchen holen.
Und genau, da kann Peter ihn dann auch zum Glück ablenken und kann so einen Stock noch irgendwie werfen und dann ist Growler erstmal von ihm weg. Aber nicht nur Growler ist weg, auch der Totenkopf ist plötzlich weg.
Genau, sieht er gar nicht mehr. In der Zeit schleicht Justus noch durch den Wald und sieht plötzlich einen schwarzen Honda vorbeifahren und dann ruft der Bob an, der gerade auf dem Weg ist und sagt, nee, du fährst jetzt mal nicht hierher. Es kommt gleich ein Honda bei dir vorbei, verfolgt den mal, ne? Also ganz
genau, weil clever. Bob hat genug geholfen mit dem Bär und sagt, ich bin fast da bei euch. Mhm. Und genau, da sagt dann Justus, fahr nicht zum Haus, sondern guck mal, ob du diesen schwarzen Honda irgendwie siehst und verfolgen kannst. Das ist eine sehr gute Idee.
Und geil finde ich, dass wir dann direkt auch mit zu Bob gehen, ne? Also dass wir direkt dann springen von Justus quasi zu Bob und bei Bob bleiben und dann mit ihm quasi den Honda verfolgen. Er macht die Lichter aus, also typische Verfolgungsjagd. Ja, da kommt hier durch den Wald einer gefahren, Bob macht die Lichter da aus und fährt dem hinterher und bis zu einem Motel, das Sleep Inn heißt. Und da, wenn er, als er da gerade rumschleicht, wird er plötzlich von jemandem aufgefordert, stehen bleiben oder ich schieße.
Auch wieder sehr spannend, wie das Kapitel zu Ende geht. Und schön, ne? Wir haben ja drei Szenenwechsel, wir sind bei jedem einzelnen der drei Detektive in so einer kurzen Sequenz. Das finde ich halt auch ganz gut. Und es geht dann aber auch nahtlos bei Bob weiter, finde ich ganz gut.
Ja, finde ich auch.
Der wird nämlich von dem Betreiber des Motels verscheucht. Der sagt halt, ne, belästige hier meine Gäste nicht, verfatz dich.
Ja, genau. Und da kommt auch ein Mann raus und dann spricht der, also der Besitzer heißt irgendwie Joe, weil es kommt einer raus und sagt, ey Joe, brauchst du Hilfe? Und dann sagt der Besitzer, nee, Mr. Untertal, ist alles okay, ich habe das schon. Und Mrs. Berger, Sie können auch wieder in Ihr Zimmer gehen. Ich habe das hier unter Kontrolle. Ich schicke den mal fix weg. Und das macht Bob dann auch. Ne? Und wir schnappen halt so zwei Namen auf.
Dann haben wir einen neuen Szenenwechsel und sind jetzt mit Peter und Justus am Haus. Growler kommt mit dem Stock wieder an und Julia hat merklich Angst. Mhm. Und sie berichtet halt, dass sie irgendwen gehört hat. Und dann halt hat sie die drei Detektive angerufen und ist mit dem Hund nach draußen gegangen zum Gucken. Und da hat sie auch diesen leuchtenden Totenkopf gesehen. Und für sie ist es halt ein Mega-Problem.
Ja, sie ist ja wirklich völlig ausgetickt und hat da wirklich echt Panik bekommen. Und hat ja auch dann geschrien, ne, wie am Spieß. Mhm. Und man merkt Justus schon an, dass er das schon, ne, so ein bisschen krass übertrieben findet, ne? Also er überlegt ja da schon auch ein bisschen. Bob kommt dann irgendwann und dann informieren sie sich gegenseitig über alles. Also Bob erzählt, was er da beim Motel erlebt hat. Julia geht schlafen, weil die einfach dann fertig ist. Die überlegen so ein bisschen, okay, Peter erzählt halt, naja, der Schädel hat sich halt von A nach B gebeamt und so, ne?
Genau, das haben sie halt Julia gegenüber, hat er das mal lieber unter den Tisch fallen lassen, weil das wäre wahrscheinlich noch gruseliger gewesen, fand ich auch einen ganz guten
guter Move
von ihm. Und sie unterhalten sich halt darüber und Justus tut das eigentlich eher ab. Und Peter aber nicht. Der findet schon das spannend, was da so damit zu tun hat.
Ja, der kann es sich erklären. Und Justus kann es halt auch nicht. Und da sagt der Peter auch, also wenn das Justus schon auch nicht erklären kann, dann ist es ja wirklich mysteriös und komisch, ne?
Ja, und also sie übernachten dann halt auch in der Bibliothek, weil da gibt es noch genug Platz und da können sie sich irgendwie Decken reintun. Und Julia ist ganz ganz erleichtert, dass sie nicht alleine, nur mit dem Hund alleine im Haus bleiben muss. Und Bob hat auch kurz recherchiert zu Kristallschädel mit leuchtenden Augen. Mhm. Und ja, manche wären wohl so gewesen, dass wenn man Licht in den Hinterkopf schickt, es dann durch die Augen strahlt, alleine durch die Bearbeitung der Augenhöhlen. Und auch diese 7 Yucatan-Schädel, von denen wir vorhin schon erfahren haben, sollen diese Funktion haben. Und auch nochmal zu meiner Recherche, dieser Belize-Schädel, der da gefunden wurde, auch der soll solche leuchtenden Eigenschaften gehabt haben. Also das ist scheinbar so ein beliebtes Extra, dass dann die Augen leuchten.
Cool. Ja, und dann überlegen sie auch noch so ein bisschen, ob nicht Julia vielleicht den Täter kennen könnte, weil der ja schon deutlich ihre Totenkopfphobie ja irgendwie auszunutzen scheint. Ne? Also da, was dahinter steckt, sie irgendwie aus dem Haus zu vertreiben oder ja, ne, sie so in Panik zu setzen, ne, dass sie irgendwas tut. Und das ist ja jetzt auch kein neues Motiv, gell? Das hat man ja auch schon oft, dass da die Leute, ne, mit irgendwelchem Spuk dazu irgendwas gedrängt werden sollen. Genau.
Was ganz süß ist übrigens in dem Kapitel, und das kommt später auch noch ein bisschen, was mir so aufgefallen ist, man hört zwischendurch ja immer noch Growler, mhm, und da hat er die Timmy-Stimme aus Fünf Freunde. Ach, krass. Also so wie er so Geräusche macht, so he, he, he. Und also nicht nur, also sowohl wie er bellt, als auch so wie er winselt und was so ein Hund halt noch so für Geräuschmöglichkeiten hat, hecheln. Genau, das ist alles Timmy aus den Fünf Freunden. Ach, und das ist auch so was aus der Konserve, und dieses, ja, Geräusch ist halt auch schon über 50 Jahre Wahnsinn. Alt, fand ich ganz witzig. Ich höre auf jeden Fall Timmy.
Geil.
Aber Timmy war ja ein wesentlich kleinerer Hund, also von daher, ja, also für das Bellen hätten sie sich eigentlich noch einen etwas größeren Hund besorgen müssen, ja, aber das nur am Rande. Wahrscheinlich haben die da klebt Hund drauf auf dem Band, was Frau Körting da noch irgendwie in der Besenkammer stehen hat, in der Geräuschekammer, und dann nehmen wir das.
Gut, das ist nicht Motel Yorkshire Terrier, war so ein kleines Quietschen oder so,
nein,
so eine kleine Fußhupe. Nee. 7. Kapitel sind wir jetzt schon. Das war übrigens gerade 6. Mhm. Kapitel. Ein Schädel löst sich in Luft auf. Ne? Da war es nochmal, ja, dieses aufgegriffen, dass der Peter nicht sich erklären konnte, wie der sich jetzt da überhaupt. Also erst war er da, und dann war er ja gar nicht mehr da. Also uns war ja auch kein anderer, ja, da. Ne?
Gut, aber da bin ich auch bei Justus und denke so, ich weiß jetzt nicht, wie der Trick funktioniert, aber es ist bestimmt ein Trick.
Na klar, also ich finde, das war mir auch. Gut, aber an anderer Stelle macht das Peter ja mit Absicht, um ihn dann wirklich auch zu ärgern. Mhm. Ne? Aber manchmal denke ich mir dann auch, Mensch, Peter, also da bin ich auch so bei Justus, wo ich denke so, oh, Mann, denk doch mal nach. Der Mann in Weiß kommt. Und ich denke, wenn ich das so lese, das ist bestimmt der Leinentyp vom Haus von Julia. Nur, vielleicht auch nicht.
Ja, wenn man zu früh drüber nachdenkt, genau. Aber erstmal gibt es Frühstück. Ja. Und Julia schenkt Justus eine Visitenkartendose, die hat sie halt beim Aufräumen gefunden und dachte, ach guck mal, weil ihr habt ja Visitenkarten. Und das ist doch eigentlich ganz nett, hier hast du.
Das ist wirklich lieb, und weil er hat hier sonst immer seine Hosttasche und so, ne, zerknittern die auch, und jetzt hat er so ein schönes.
Und das ist echt blöd, ich weiß das auch, selbst wenn man die im Portemonnaie mit sich rumträgt, ja, die leiden halt schon, wenn man dann doch mal eine aushändigt und dann ist die so ein bisschen angegriffen, dann ist es jetzt auch nicht so, also so eine Visitenkartendose ist schon was Feines. Und währenddessen reden sie halt so ein bisschen darüber, ob sie Feinde hat. Und sie sagt, nee, hat sie nicht. Sie hat einen Blumenladen in San Francisco. Sie hat keine Feinde. Und sie kannte auch diesen Lederjackentyp am Anfang nicht. Das war der mit dem Motorradhelm.
Aber genau, aber der kam ihr so bekannt vor. Sie hat gesagt, also es kam mir so vor, als würde sie vielleicht den Bruder von ihm kennen oder so. Ne? Also so irgendwie hat sie so eine Assoziation. Und sie kann aber überhaupt nicht hintun, wohin. Und sie guckt sich gerade Fotos an auf ihrem Laptop. Und Justus sieht auch so die Fotos und sieht dann irgendwann auch ein Bild von dem Türmchen, und das scheint auch gar nicht lange her zu sein, und stutzt aber, und bevor er so weiter irgendwie drüber nachdenken kann, kommt plötzlich ein schwarzer SUV aufs Grundstück gefahren, und eine Frau kommt zu Besuch, die sich als Marcy Bronkowitz herausstellt, die wir schon aus den blutenden Bildern kennen. Das ist nämlich eine von vom Frauenclub.
Genau. Genau, da, wo auch Tante Mathilde ab und zu mal einen Kuchen backt und Mrs. Kretschmer federführend dabei ist. Und da ist auch Marcy Bronkowitz. Und dann erfahren wir, dass sie wohl die Frau ist, die sich in den letzten Jahren um Hunter Scott immer mal gekümmert hat.
Genau.
Und immer mal hin und nach dem Rechten geguckt hat. Und die kann auch, ist das da schon, dass die ganz gut mit dem Hund umgehen?
Ja,
kann?
Doch, genau. Der kommt, glaube ich, auch schon und begrüßt sie auch und kennt sie. Ne? Und dann.
Und sie hat auch so Kommandos, und dann ist er plötzlich ganz lieb, wenn sie sagt, Growler?
Ja, vielleicht kommt das noch, wenn jetzt gleich noch jemand kommt. Es kommt nämlich noch jemand. Also erst kam ein schwarzer SUV, und jetzt kommt ein weißer Tesla. Und da steigt ein Mann aus in einem schneeweißen, tadellos sitzenden Anzug. Und die der Marcy Bronkowitz klappt die Kinnlade runter, weil die den natürlich sofort erkennt, weil das nämlich Raphael Luca ist. Oh mein Gott.
Genau, und der hat so eine ganz bekannte esoterische TV-Show und mittlerweile verkauft er auch dazu passenden Schnickschnack und er stellt sich auch als alter Freund von Julias Opa vor und meint, er hätte diese Anzeige gesehen über die Haushaltsauflösung und so halt von Hunters Tod erfahren. Es täte ihm auch total leid und so. Und er sagt, er hätte großes Interesse am Haus und auch am Grundstück, denn hier sei sehr viel kosmische Energie. Mhm. Justus fragt direkt, ne? How much is
genau.
the fish?
Sag mal eine Zahl, Junge. Sagt er natürlich nicht, weil
genau.
Im Universum kriegt man keine Zahlen.
Ja, im Buch kriegen wir keine Zahl. Er sagt auch eine, die muss ziemlich hoch sein. Im Hörspiel sagt er aber 500.000 Dollar.
Sagt er tatsächlich, da war ich auch sehr überrascht. Weil ich dachte so, hä? Ich will keine Zahl hören.
Och, aber ich finde, mit 500.000 kann ich sehr gut leben. Würde ich auch nehmen an Julias Stelle für so ein Ding.
Ja.
Also 500.000 Dollar
ist halt richtig viel Geld.
Und er will das Innenleben auch gleich mitkaufen.
Alles.
Und da denke ich an Julias Stelle, ey, besser geht's auch gar nicht. Muss ich mich jetzt hier nicht mit Leuten noch rumplagen, die irgendwie ein einzelnes Buch kaufen wollen? Und Justus plappert aber so ein bisschen dazwischen und sagt, ja, aber ein bisschen was haben wir schon verkauft. So, ist nicht mehr alles wie vorher. Wo ich mir immer denke, so, was ist denn das für ein Scheißtrick? Ja, du bist vielleicht misstrauisch gegenüber diesem Typ, der einen weißen Tesla fährt und weiße Sachen anhat. Aber so, mach doch bitte der Julia das gerade nicht kaputt. Mhm.
Nee, aber der ist clever, und, weil der nämlich sagt, wir haben schon ein paar Sachen verkauft und auch einen Grizzlybär.
Sind schon auf dem Schrottplatz.
Und so ein Kristallschädel oder so ein Glaskopf. Nee, Glaskopf sagt er, ne? So, und er sagt dann so, Moment, da ist er so ein bisschen angesprungen, der Luca. Also der hat schon einen guten Riecher, der Justus.
Ja, zum Glück.
Ja.
Das ist auch das Einzige, was man in der Situation zu seinen Gunsten sagen kann, weil sonst würde er Julia halt ein richtig gutes Geschäft kaputt machen, wenn wir das mal aus unserem Erwachsenen-Ich sehen würden.
Ja.
Also wenn da mir so ein Teenager irgendwie reinquatschen würde und da will gerade einer für eine halbe Million dieses Grundstück kaufen, mit allem drin und dran. Naja, gut.
Klingt fast so schön,
aber
da muss ich sein.
Da muss ich sagen, das ist im Hörspiel aber auch ganz gut gemacht, diese Szene, wenn Raphael Luca kommt. Sprecher ist Achim Buch, den kennen wir auch aus diversen, der hat schon öfter mal bei den 3 Fragezeichen mitgesprochen. Der ist übrigens auch seit 2021, also in dem Jahr, wo dieses Buch dann und das Hörspiel rauskam, er ist jetzt der neue Kommissar Glockner bei TKKG.
Ja, macht doch gut. Also ich finde, er bringt ihn
macht
wirklich
okay.
gut rüber. Ne? Also Justus kann ihn so gar nicht leiden, aber einfach, weil der so mit der ganzen Esoterik und diesen kosmischen Energiegedöns einfach gar nichts anfangen kann, das merkst du auch deutlich, dass er ihn da auch immer irgendwelche Sachen auch noch so reinruft, so von wegen, ja, und schön den Leuten Geld aus der Tasche ziehen, und dann so und so.
Und er muss halt auch sehr schnell weg, nachdem Justus diesen Köder ausgelegt hat mit, ist jetzt auf dem Schrottplatz.
Ja, ich muss dann mal, überlegen Sie sich das, also der lässt das Angebot ja trotzdem stehen, das soll sich Julia ja trotzdem überlegen. Und er sieht aber auch, dass der Mr. Luca den gleichen Anhänger, so einen halbmondförmigen Anhänger hat, wie der in Leinen gekleidete Mann, der nach dem Kristallschädel fragte, bei der Haushaltsauflösung. Also das hat er dann gleich schon auch geschnickt, dass die doch auch irgendwie zusammenhängen. Deswegen hat er das gut deduziert, ne? Also dass da doch, dass der auf was anderes hinaus will als auf das Haus, ja klar, und kosmische Energien, haha. Genau, und dann ruft in dem Moment ganz passenderweise Mathilda an, die nämlich sagt...
Nee, er ruft Mathilda an. Er macht das, weil er schon den Gedanken
Mathilda
hat,
Mathilda ruft ihn an, weil die weg muss, ne?
Nee, er ruft bei Mathilda an, um sie vorzuwarnen. Und sie erzählt erstmal, dass sich Roosevelt gerade, weil er jetzt Rollschuhe anhat, nämlich selbstständig macht.
Braucht, weil der wegfährt. Ach so, na gut.
Nee, also so wie ich es verstanden habe, ruft er sie an und sie erzählt erstmal, dass der Bär gerade auf Rollschuhen da bei ein bisschen Wind durch die Gegend rollt. Ich liebe das einfach.
Das ist ein geiles Bild.
Und Justus aber Mathilda unterbricht und sagt, pass mal auf. Es gibt so eine gläserne Wasserpfeife in Totenkopfform. Kannst du die bitte zu dem Trödel aus dem Nachlass von Hunter Scott dazustellen? Und wenn ein Mr. Luca kommt, einfach nix wissen. Ich bin gleich
geil,
da.
Das ist so gut. Das liebe ich.
Tante Mathilda will dich zwar ein, holt dann aber für sich noch ein bisschen was raus und sagt, pass mal auf, das ist gut, pass auf, ich mach das, aber ich muss heute Nachmittag dringend weg und du wirst den Schrottplatz hier mal schön beaufsichtigen. Und Justus düst sofort mit Bobs Käfer
hinterher,
los.
Genau, weil wir ja Mr. Luca verfolgen und wir das, glaube ich, auch im besten Falle noch miterleben, weil der wird Stantebene nämlich aus dem Schrottplatz fahren, mit Sicherheit.
könnte man mal davon ausgehen. Und ähnlich ist es auch im Hörspiel, nur ohne Bär und ohne Tante. Also so.
Genau. Aber ich finde das toll. Ich finde es toll, dass es den Bär gibt. Ich finde es toll, dass Tante Mathilda zum Zahnarzt und zum Friseur muss und Justus da so ein bisschen auch da so quasi dieses Geben und Nehmen. Ne? Mach was für mich und ich erfahre auch eine Gegenleistung, die ich sofort einlöse. Das mag ich ja immer gerne. Wie feg jetzt die Treppe, dann sage ich dir, was du wissen willst und so, ne? Genau, kosmische Energien. Wir sind in Kapitel 8.
Bob schnell geht's.
Es ist rasant. Bob und Peter werden wach. Justus ist weg. Bob hat schon mitgekriegt, dass sein Käfer weg ist und Justus den hat und erzählt alles. Und während die da so noch auch dann frühstücken und sich unterhalten, erzählt Marcy oder fragt sie auf einmal Julia, du sag mal, was stand denn eigentlich in dem Brief?
Genau, und war da nicht auch Geld drin?
Ja.
Und genau, Julia weiß halt nichts von dem Brief. Und dann gehen sie mal alle zusammen in die Bibliothek und gucken mal, ob sie nicht irgendwie einen Brief an Julia übersehen haben. Und sie sagt, als sie das letzte Mal im Haus war, ich vielleicht ein bisschen sauber gemacht, hat sie halt einen Brief, da lebte Hunter Scott noch, an Julia adressiert oder auf jeden Fall stand ihr Name drauf und der lag irgendwie auf dem Schreibtisch.
Genau, oder so. Genau. Und der war weg und Julia hat den auch nie gesehen oder mal in der Hand gehabt oder irgendwas, ne? Und Marcy erzählt dann auch so ein bisschen und hat gesagt, ja, also der Hunter war ja so auch ein bisschen kauzig und schon ein ganz besonderer Mensch und dass der ab und zu mal so Mondwandlungen hatte. Also wenn dann so Vollmond war, hat er dann auch gesagt, also hat der Opa ja auch selbst erzählt, dass er so ein bisschen Mondwandler ist. Und manchmal, wenn sie nach ihm geguckt hat und er hat nicht gleich reagiert, dann ist sie halt hin und hat ihn auch teilweise nicht gefunden. Also er war quasi wie spurlos verschwunden und Peter gleich, oh, der war weg. Gebeamt. Ne? Also wie der Schädel. wieder on fire in dem Moment, ja. Und sie kommen aber letztendlich dann darauf, also sie können jetzt natürlich nicht erklären, wo er immer hin verschwunden war, weil er tauchte halt dann wieder auf und war so ein bisschen mondsüchtig, kann ich ja verstehen. Bin ich auch so ein bisschen, also dass ich jetzt kein Mondwandler bin, aber ich bin sehr fasziniert vom Mond. Aber sie kommen jetzt zu dem Schluss, okay, jemand hat den Brief, also sie kommen deswegen drauf, weil die Marcy nämlich sagt, die Tür ist kaputt. Ja, gut, Peter, das war er, das hat er eingetreten von der Bibliothek. Aber die Marcy hat auch gesehen, dass die Tür am Eingang kaputt ist. Und das war, als sie das letzte Mal da war, nicht. Und dann gehen sie nochmal runter zur Tür und entdecken auch natürlich dann gleich die Einbruchsspuren. Also es ist eindeutig, dass jemand den Brief in der Abwesenheit von Julia, als sie bei der Hochzeit war, während der Opa verstorben ist, den Brief geklaut hat.
Also von wegen kosmische Energie, da war einfach ganz klassisch ein Einbrecher am Werk und der hat sich den Brief an Julia gleich mal mitgenommen.
Richtig.
Viele Sachen erklären sich dann auch relativ einfach, das kann Justus dann, ne, in Justus-Manier können wir das auch erklären. Mhm. Im nächsten Kapitel wechseln wir den Schauplatz, Mr. Meyer nörgelt herum, Justus kommt zum Schrottplatz und geht durchs grüne Tor und sieht schon seine Tante und Mr. Luca im Gespräch.
Mega. Die zeigt ihm die Wasserpfeife und zumindest die Sachen. Der nimmt die Wasserpfeife in die Hand, Totenkopf, schüttelt mit dem Kopf, legt sie wieder weg und verschwindet wieder. Also die Finte hat zwar funktioniert, er hat nachgeguckt für Justus, ist klar, okay, der sucht definitiv auch den Schädel. Und Justus hängt sich weiter dran. Er hat noch ein bisschen Zeit, also er muss nicht gleich aufpassen. Mathilda ist natürlich wieder on fire und sagt, du kannst doch jetzt nicht abhauen. Ja, ich bin dann rechtzeitig wieder da. Und Justus verfolgt ihn nach Bel Air. Und sieht, wie er da mit einem Mann spricht, nämlich mit diesem Mann, der bei der Haushaltsauflösung war, der wohl Anton heißt. Und sie sprechen über Julia und den siebten Yucatan-Schädel und dass der Mr. Luca schon dieser raffgierigen Mrs. Untertal schon tausende Dollar in den Rachen geworfen hat und Hunter Scott wollte ja nie verkaufen. Und jetzt sehen sie ihre Chance, dass sie halt doch noch zu dem Schädel kommen. Und der Luca sagt noch was von irgendeiner unvollständigen Vollmondzeremonie, die sie noch abhalten wollen. Und dann merkt Justus, ach scheiße, ich muss jetzt doch wieder zurück zum Schrottplatz, sonst komme ich nicht rechtzeitig. Aber unterwegs kommt er an einem Laden vorbei und sieht im Schaufenster einen Totenschädel aus Glas stehen und kauft den nochmal schnell.
Der sieht zwar anders aus als das Ursprungsmodell wahrscheinlich, aber der kann auch leuchten und dann, also das ist erstmal für Justus Zwecke genau das Richtige.
Genau.
Tante Mathilda wartet schon ungeduldig auf ihn am Schrottplatz. Sie muss nämlich zum Zahnarzt und
Genau, und Justus arbeitet erstmal. Ne? Also der versorgt erstmal ein bisschen die Kunden und arbeitet ein bisschen. Und als ein bisschen Luft ist, ruft er Bob und Peter an, die gerade voll dabei sind, noch die Bücher zu sortieren in der Bibliothek. Und Bob hat herausgefunden, dass der Raphael Luca eigentlich John Baker heißt. Und pass auf, ein echter Workaholic ist. Er hat nämlich ganz viele Berufsbezeichnungen oder Berufe schon gehabt oder hat sie noch. Er ist nämlich Anlageberater, Immobilienmakler, Fitnesstrainer und Karrierecoach und Mitbegründer von Dawning TV. Wow.
Ja, also alles, was Geld bringt. Satz. Allerdings, ne, gerade so dieser ganze Esoterikbereich, das gefällt halt Justus gar nicht. Aber ich muss ja an dieser Stelle auch noch mal persönlich eine Lanze für die Klangschalentherapie brechen, die ja hier nicht gut wegkommt. Ich habe selber mehrere Klangschalen und ich habe auch eine Klangschalen-Massagen-Weiterbildung gemacht. Und ich finde, das bringt was. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich damit kosmische Energie irgendwie zum Schwingen bringe, aber bis jetzt alle Leute, bei denen ich das gemacht habe, inklusive wenn das bei mir gemacht wurde, ich finde, zum Entspannen ist es hervorragend, weil diese Dinger machen halt Geräusch und sie machen Vibration. Ja. Und um jetzt irgendwie zu meditieren, sich zu entspannen und auch mal loszulassen, sind Klangschalen nicht das Schlechteste. Klar, es gibt natürlich auch was, angeblich kann mit dem Klang besonderer Klangschalen, kann sogar Wasser gereinigt werden. Da bin ich jetzt so. Also da gibt es eine Menge, da gibt es wirklich eine Menge Hokuspokus, will ich gar nicht abstreiten. Aber ich merke halt, haben sich bis jetzt auch Leute drauf eingelassen, die so eigentlich mit diesem ganzen Quatsch gar nichts zu tun haben, aber einfach so, ich sitze da und höre auf dieses Geräusch und ich merke halt, wie diese Vibrationen sich in meinem Körper weit fortsetzen. Also Klangschalenmassage kann man mal machen.
Ja, auf alle Fälle. Und nachdem sie dann so ein bisschen über Raphael Luca und so seine Geldmacherei gesprochen haben, legt Justus auf, denn Mr. Meyer kommt auf den Schrottplatz und der ist immer so ein bisschen schwierig, ne? Ist halt ein alter Herr und mit starkem deutschen Akzent und ist aber so ein bisschen vergesslich auch. Also der scheint schon so ein bisschen langsam dement zu werden, weil er redet mit Justus, ist aber ihn jedes Mal wieder neu erkennt, obwohl er eigentlich ja jeden Tag kommt, ne? Und
ist auch immer ein bisschen aggro dabei. So
ein alter Kauz halt einfach, ne? So wie man sich so vorstellt. Und er nörgelt so ein bisschen über die gebrauchte Ware. So, ach, das ist ja kaputt und das ist ja schon angedings. Und dann Justus, wir sind ja auch ein Schrott, also wir sind ja auch ein Gebrauchtwarencenter. Wir bieten halt, also er versucht schon wirklich höflich zu bleiben, aber man merkt schon so deutlich in seiner Sprache, dass der Justus sich sehr bemühen muss, nett zu bleiben, was Tante Mathilda ihm auch angeraten hat. Es sollen ja keine Klagen kommen, während sie weg ist. Und sie sprechen über die Schreibmaschine, die ja da ist. Und der Mr. Meyer tippt halt einfach auf der Schreibmaschine rum und dann verhaken sich die. Man kennt das ja, wenn man so da einfach bam, so auf
alles. Wir reden von mechanischen Schreibmaschinen. Da
an alle
hab ich gleich auch
jungen
noch ein bisschen
Zuhörer,
was,
die nicht wissen, was eine Schreibmaschine ist.
Genau, erkläre ich euch gleich noch, wenn wir noch ein bisschen weiter auf die Maschine eingehen. Aber da.
Ja, aber auf jeden Fall gibt er einen ganz, ganz wichtigen Hinweis. Das ist so geil, warum ist Mr. Meyer so wichtig?
Nee, das kommt später.
Das macht er gleich. Das macht er doch gleich.
Das kommt etwas.
Nee, Mr. Meyer sagt doch gleich mit dem zweiten Blatt, weil damit gibt er ja Justus den.
Das kommt.
Nee, das kommt in dem Kapitel.
Das kommt erst in der Schreibmaschinenbotschaft.
Na, daraufhin gucken die ja. Also in dem Kapitel kommt noch, dass denn der Mr. Meyer nämlich diesen Hint hergibt, warum Justus dann sagt: Ach, krass, okay, ich muss hier unbedingt weg. Weil er nämlich sagt, dass man ein zweites Blatt einspannen muss, damit man die Walzen schonen kann. Und dann sagt Justus, Sie haben doch jetzt gerade hier wild rumgetippt, obwohl gar kein Blatt drin ist. Und dann plötzlich hat er diesen, aha, okay. Und dann wissen wir erstmal nicht, was will er jetzt. Mathilda kommt glücklich und zufrieden, frisiert und wieder auf dem Schrottplatz. Und Justus setzt sich sofort in den Käfer und düst los.
Nein, du hast natürlich recht, genau an der Stelle wird das schon gesagt mit der Schreibmaschine und später wird es dann noch erklärt, Justus ist halt den anderen. Wir finden Peter und Bob in der Bibliothek, sie sortieren gerade die Bücher und finden ein Buch über Kristallschädel, das ist ganz spannend. Und ich denke direkt an so einen Erich von Däniken-Schmöker, ich weiß nicht, sagt der dir was, der Name Erich von Däniken?
Vom Namen her schon, aber nicht, was jetzt genau der...
Also so, der war halt, braucht man auch nicht unbedingt, aber der hat unheimlich viel vom Stapel gelassen und der hat halt auch immer behauptet, dass er Kontakt zu Außerirdischen habe. Der hat viele Millionen Bücher verkauft und gilt so als bekanntester Vertreter der pseudowissenschaftlichen Präastronautik. Also er hält Götter für Außerirdische. Und der hat eine Zeit lang halt so ziemlich so jedes Phänomen in der Geschichte, wie die Pyramiden entstanden sind, mit auch alles von Außerirdischen gemacht und was da für kosmische Kräfte drin sind. Also der hat sehr, sehr viele Bücher mit so Pseudowissenschaften verfasst. Und ich meine, irgendjemand hat die Bücher ja gekauft und gelesen. Aber eine Zeit lang war so Erich von Däniken der Begriff für einen, der halt, ja, so Pseudo-Humbug
verbreitet
hat, und also kein spezieller Freund von Justus wäre der geworden. Aber mittlerweile ist es sehr ruhig um ihn geworden. Ich glaube, der lebt auch gar nicht mehr. Aber ja, aber der war eine Zeit lang so, also da bei dem gab es so keine Theorie, die es nicht gab.
Krass. Ja, passt dann ganz gut, ne?
Allerdings. An den habe ich halt nur gedacht währenddessen, aber vielleicht ist, wenn du den nicht kennst, ist der wahrscheinlich heute kein Begriff mehr, aber so in den 80er, 90er Jahren war der, da gab es auch da gab es auch Serien im Fernsehen mit und ihn dann immer als Experten.
Ah, ja, ja, das macht Sinn, ja. Ergibt Sinn. Ja. Genau. Und
ach so, in dem Buch.
Also von den Kristallschädeln ist nämlich auch die Rede davon, von den kosmischen Energien und über Vollmondzeremonien, ne, die wohl lebensverlängernd
und Krankheiten heilen sollen.
Weil durch die heilende Kräften des Kristalls und dann eben noch mit dem Mondlicht. Ne? Und deswegen ist vielleicht der auch so alt geworden. Nee, das überlegen sie da noch gar nicht. Nee, ist egal. Auf jeden Fall.
Nö, aber kann man ja drüber nachdenken.
Genau, und sie finden aber auch noch den König von Narnia. Ne? Also das wird dann auch so random da so gedroppt. Gell? Das kennt man ja nun auch so ein bisschen.
Aber,
also,
gelesen
und gesehen habe ich es, glaube ich, nie. Aber man kam ja irgendwie nicht vorbei. Also,
warte. Ich glaube,
diese Geschichte, wo die zwei Kinder da durch ein Bild in eine andere Welt
kommen. Ah, das ist ein Hauch später.
Die finden das einfach nur. Er sagt nur, okay, was hat der alles so? Oh, guck mal, hier ist der König von Narnia. Oh, krass, und hier ist ein Buch über Kristallschädel. Also das wird nur so.
Dann kommt es noch Hauch.
Genau, was es dann genau damit auf sich hat, kommt dann später. Aber das muss halt gesetzt werden, damit wir wissen, warum gab es das überhaupt. Genau.
Also sie finden auf jeden Fall, Peter findet noch Bleistiftnotizen in diesem Buch über den Kristallschädel. Und Justus kommt. Und sie erzählen sich gegenseitig so ein bisschen, was sie da gerade gefunden haben. Und Justus steigt halt so richtig drauf ein auf diese ganzen Sachen, die so ein Kristallschädel kann. Und er ist halt fassungslos, für was die Leute Geld ausgeben.
Ja.
Und ich habe halt so drüber nachgedacht, ja, natürlich kann man da die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, aber weil wir das wollen,
ja, genau.
Weil wir das glauben wollen. Und ich meine, wir wollen ja auch glauben, dass wir im Schlaf dünn werden und schlau werden und dass wir das halt irgendwie schaffen, ohne Arbeit, ohne Mühe. Und dann das Alter rückgängig machen wollen. Also manchmal ist, ja, das Versprechen ist bescheuert, aber wenn man da einfach dran glauben will, dann glaubt man da auch dran und steigt da drauf ein.
Richtig. Genau, und da kommen sie auch ziemlich schnell dazu, durch diesen Hint, den ja Mr. Meyer gegeben hat mit dem Blatt, dann zu gucken, ob da nicht ein zweites Blatt vielleicht eingelegt war. Ich glaube, es liegt auch sogar noch drin, ne? Also der hat ja das geschrieben und das zweite ist es noch in der Schreibmaschine? Das habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben.
Ja, es ist noch, da liegt auf jeden Fall ein leeres Blatt und Bob erkennt schon, dass das wohl mehrmals benutzt wurde. Und wenn man sich jetzt vorstellt, also da muss ich jetzt noch mal kurz meine Erinnerung, ich habe ja noch auf einer mechanischen Schreibmaschine gelernt. Und das ist so, also das können wir uns heute nicht mehr vorstellen. Heute kommt es halt aus dem Drucker. Und das hat halt nichts mehr mit dem mit der eigentlichen Tastatur zu tun. Aber eine mechanische Schreibmaschine war ja wirklich so, dass man in die Walze das Papier eingespannt hat, an die richtige Stelle justiert hat. Und dann kam ja, wie du auch gerade gesagt hast, wenn man auf eine Taste gedrückt hat, kam halt so ein Arm. Und da vorne war dann da war der Buchstabe und der hat es halt vorher erst an so ein Farbband gedrückt und dann aufs Papier gedrückt. Also es hatte fast eher was von Drucken oder Stempeln zu tun. Und ich musste dann meine Freundin Yvonne auch nochmal kontaktieren, weil ich nämlich auch fragen wollte, wie war das? Denn musste man wirklich ein zweites Blatt einlegen, um die Walze zu schonen? Und sie hat dann mich nochmal daran erinnert, dass wir ja damals bei Dingemann, so hieß die Schreibmaschinenschule, wo wir waren, da haben wir halt nachmittags dann Schreibmaschinenunterricht genommen, denn da musste man sogar einen Schein machen. Und meine Freundin Yvonne hat auf einer elektrischen gelernt und ich auf einer mechanischen. Und ich musste tatsächlich immer zwei Blätter einlegen, um die Walze zu schützen. Und dieser Schein war früher zum Beispiel eine Voraussetzung für Bewerbungen. Das hat man dann beigelegt, dass man halt Schreibmaschine schreiben kann. Und sie hat sich daran erinnert, dass sie hat eine Ausbildung bei Gericht gemacht nach der Schule. Und sie hat sogar mehr Geld bekommen, weil sie total gut und schnell Schreibmaschine schreiben konnte. Ja. Also bei mir ist es so weit halt nie gekommen. Und ihre elektrische, das war halt toll. Mhm. Sie konnte das mit der von ihrer Mutter immer üben. Und die konnte sogar damals schon sich ein bisschen was merken. Die letzten zwei Sätze oder so. Und bei mir war das immer so tak, tak, tak. Ja. Und das war halt auch keine richtig gute, sondern ich musste mich halt wirklich anstrengen. Und gerade so viel, also im Daumen hat man halt zum Beispiel viel mehr Kraft als im kleinen Finger zum Beispiel oder im Ringfinger. Ja. Und da richtig 10-Finger-Schreibmaschinensystem können. Naja, das haben wir dann damals bei Dingemann gelernt. Ich glaube, ich habe diesen Schein auch bekommen, aber also ich schreibe heute leider auch nicht so gekonnt, 10 Finger.
Aber Wahnsinn. Mein Opa hatte ja auch eine Schreibmaschine, der hat seine Doktorarbeit ja auf der Schreibmaschine geschrieben. Und die stand dann auch später, als er die dann nicht mehr genutzt hat und wieder hat auch ein Professor gemacht, der hat die Arbeit hat er dann auf dem PC geschrieben. Ne? Da hat dann mein Vater damals einen PC besorgt. Und stand aber die Schreibmaschine immer rum. Das heißt, ich habe halt auch immer aus Spaß auf der Schreibmaschine auch geschrieben. Aber ich habe dann, also da habe ich tatsächlich wirklich nur mit zwei Fingern immer getippt. Ne? Also das 10-Finger-Schreiben habe ich mir dann erst auf dem PC-Tastatur beigebracht. Aber auf der Schreibmaschine habe ich auch ganz, ganz, ganz viel und lange Texte und sowas geschrieben. Dann war es halt auch immer so blöd, wenn du dich dann halt wirklich vertippt hast, ne? So irgendwann dann so mittendrin und dachtest so, oh nee, soll ich das wieder von vorne machen?
Deshalb brauchte man damals halt Tippex. Ja. Das kennt man heute vielleicht noch als Begriff. Das ist halt so ein Fläschchen mit einem Pinsel und da ist weiße Farbe und das hat man dann drüber gepinselt und wenn das getrocknet war, konnte man da halt neu den Buchstaben draufsetzen.
Aber da musstest du das aber auch genau an der Stelle dann auch wieder einspannen, das Papier. Das war bestimmt auch gar nicht so leicht.
Nee, und überhaupt solche Sachen, auch sowas, was man heute am Computer mit Format macht, mit Seitenabstand und so, das war wirklich eine eigene Wissenschaft, dass man wusste, so und so viel Zeilen. Und ich musste auch noch selber, das ging bei meiner noch nicht, ich musste wirklich am Ende, wenn ich da eingestellt habe, bis dahin soll die Zeile gehen, dann gab es ein Klingelgeräusch, wenn ich da angekommen war. Und dann musste ich wirklich, und das war eigentlich das Geilste, diesen Hebel nehmen und hinten die Walze wieder an den Anfang, also in der nächsten, dann hat sich die Walze um eine Zeile nach hinten gedreht oder das, was man eingestellt hat. Und dann bist du halt wieder am Anfang vorne angefangen und hast die nächste Zeile geschrieben.
Ja.
Und daher kennt man auch noch so, es gibt ja auch noch so dieses ganz berühmte, ich weiß gar nicht, heißt es auch The Machine oder so, das ist von Jerry Lewis, dass er da halt so eine richtige Choreografie macht und da ist halt auch diese,
genau,
das war früher bei, ich glaube, Büro, das war so eine deutsche Vorabendserie, da war die Musik auch immer am Anfang und das ist ganz, ganz, ganz berühmt und da ist auch dieses Klingelgeräusch oder dieses Pling ist halt genau das Zeichen, wenn die Zeile zu Ende ist oder auch dieses Klackern, wenn man dann das Papier rausgezogen hat aus der Schreibmaschine. Das macht so
geil.
Ja, weil da halt hinten so, natürlich, da waren so Justierungen eben, weil die Walze sich nicht, also sie hat sich halt in Schritten bewegt, eben damit man Zeile für Zeile schreiben konnte. Und das kann man sich heute auch nicht mehr vorstellen. Du hast halt alles in deinem Computer, du kannst von allem zig Kopien machen. Wenn ich früher eine Kopie von irgendwas machen wollte, zum Beispiel, wenn man eine Bewerbung geschrieben hat, als junger Mensch, fast fertig mit der Schule, und entweder hast du es alles einzeln geschrieben oder du hast halt ein Kohlepapier dahinter gelegt, dann war das Ganze noch dicker und wenn du musstest du noch fester anschlagen, damit sich das als Kopie hinten auf das zweite Blatt durchschlägt.
Wahnsinn.
Meistens sah es auch nicht wirklich gut aus. Aber auch das gab es und so hat man früher Kopien gemacht. Deshalb der Name Durchschrift.
Ja.
Weil man oben auf das Original hat man es geschrieben und hinten wurde es dann durchgedrückt. Das kennt man heute manchmal noch von Formularen, aber meistens ist es auch nicht mehr so häufig. Nee. Und,
oder von Quittungen, bei unserem Quittungsblock zum Beispiel. Ne?
Ja, genau. Da schreibst wenn man eine Quittung rausgibt, dass der eine, du behältst die Kopie und das Original kriegt der Kunde. Genau, daher kennt man es noch so ein bisschen, dass da immer so ein Zettelchen dazwischen gelegt wurde. Und das gab es bei der Schreibmaschine auch, aber man musste halt super akkurat arbeiten. Und
Wahnsinn.
Also ich habe meine Arbeiten an der Uni, da hatte ich dann aber auch schon Computer. Also das war noch meine Schulzeit, das mit dem Schreibmaschinenkram. Also irgendwann hat dann die Entwicklung von der Steinzeit relativ schnell eingesetzt und plötzlich so hatte ich dann einen Computer.
Geilomat.
Und das kann man sich halt heute wirklich nicht mehr vorstellen. Und deshalb waren früher Sekretärinnen halt auch noch wichtiger, weil die haben dieses ganze schriftliche Zeugs halt für die Chefs und Chefinnen gemacht. Das war halt auch wichtig.
Richtig, so. Absolut. Und jetzt kommt aber auch, also das ist halt ziemlich cool, ne, dass wir das jetzt hier in diesem, in diesem Fall noch miterleben, ne, dass die halt wirklich auch wissen, okay, aha, jetzt gibt es dieses zweite Blatt, ah, das wurde schon öfter benutzt, das heißt, es sind also mehrere Schriftstücke jetzt auf diesem Zwischenblatt und jetzt fängt Bob quasi an und macht mit dem Bleistift so Straffierungen, um diese ja. Abdrücke, die ja jetzt nur so als Abdruck zu erkennen sind, dann auch lesbar zu machen. Das kennt man ja manchmal auch so von so Geheimschriften oder irgendwas, ne? Also
total gut, ja.
Auch gemacht, ne? So irgendwelche Abdrücke und dann musstest du das straffieren, damit du es wieder lesen kannst. Und dann können sie so ein bisschen so, ja, so Fragmente schon auch lesen, also wo es auch um Kristallschädel geht und wo dann auch solche Namen vorkommen, die sie irgendwie kennen, wie zum Beispiel der Name Untertal. Und das ist total witzig, weil nämlich sowohl Bob als auch Justus diese Namen gehört haben. Nämlich einmal der Bob in diesem Motel, da war von einem Mr. Untertal die Rede und der Mr. Luca hat davon gesprochen, einer Mrs. Untertal schon Tausende von Dollar in Rachen geworfen zu haben. Und das ist jetzt ziemlich cool, weil das ist so eine Verbindung, das haben sie so diesen Namen.
Genau, und sie recherchieren dann auch, zum Glück, da merkt man halt schon, es gibt Handys, da kann man mal eine Schnellrecherche machen. Und die ersten Recherchen ergeben, es gibt ein Kristallgeschäft in Florida und das wurde vor über 80 Jahren von einem Alois gegründet. Und heute wird das geführt von einer Gwendolin Untertal.
Richtig.
Und sie wollen jetzt nochmal zum Motel. Und Justus will auch noch die Julia was fragen, die zum Glück gerade kommt und Kekse mitbringt.
Genau, das ist ja ganz fein. Und Justus ganz kurzerhand präsentiert, guck mal, das habe ich gerade gekauft. Und zeigt ihr den Schädel, den er da im Laden gekauft hat. Und sie erschrickt tierisch. Gut, dass sie die Kekse nicht hat fallen lassen. Hat sie die fallen lassen? Nein. Nein. Gut, dass sie die vorher abgestellt hat, sonst wären die armen Kekse hinterhin gewesen. Ja, sie erschrickt auf jeden Fall tierisch und rennt raus. Und alle sind erstmal total verdattert. Warum Justus das gemacht hat.
Das ist ja aber und das ist auch eine sehr starke Reaktion. Ja. Und bevor er ihr den Schädel zeigt, und da kommt halt nochmal dieses Narnia-Buch, dass sie das halt auf dem Schreibtisch liegen sieht und sich kurz erinnert, dass das ihr Lieblingsbuch als Kind war. Und es ist ja eine ganz berühmte Buchreihe auch über eine Gruppe von Kindern, die durch einen Schrank in das Fabelreich Narnia gelangt. Genau. Und der König ist ein Löwe und er ist Aslan.
Genau. Ach, und in dieser Botschaft, das fand ich ja auch noch so niedlich, also so als geschrieben und wenn man es hört, waren halt auch so Fragmente wie Linksbuch. Und dann fragt der Peter so, was ist denn ein Linksbuch? Also im Sinne von rechts, links, ne? So, und er sagt aber Justus, nee, L-I-N-G. Also wie Lieblingsbuch, ne? So, also das fand ich auch irgendwie knuffig. War schön, kann man im Buch wäre fürs Hörspiel nichts, ne? Weil dann hörst du es ja nur, aber wenn das geschrieben
da
siehst,
nicht.
Ist es cool.
Da gibt es dann auch schon ein paar Kürzungen im Hörspiel mittlerweile. Also es gibt auch die Szene in der Bibliothek, da ist allerdings Mrs. Bronkowitz noch mit dabei.
Stimmt, ja.
Wenn Justus da den Dekoschädel mal eben der Julia unter die Nase reibt. Aber auch da erschreckt sich Julia und die Reaktion ist die gleiche. Ja. Aber da gibt es eher so Diskussionen noch mit Mrs. Bronkowitz. Oh, was war das denn jetzt hier für
genau, das fragen aber Peter und Bob auch. Dann in dem 11. Kapitel nur ein Stück Glas, wo dann Justus auch sagt, ja, ich wollte halt einfach, dass es natürlich so heftig ist, hätte er jetzt auch nicht gedacht. Er entschuldigt sich dann auch bei Julia. Also Peter guckt dann erstmal nach ihr und Justus entschuldigt sich und sagt aber irgendwie, möchte er auch gerne, dass sie sich erinnert an irgendwas oder warum sie so eine Angst vor diesen Schädeln hat. Und sie will das eigentlich auch und weil sie sich auch nicht erklären kann, warum ihre Reaktion so heftig ist. Und dann wollen sie sich aber aufteilen und Peter und Bob sollen zum Motel fahren. Und machen sie auch. Und Justus bleibt erstmal dort, genau. Und wir sind dann bei Peter und Bob mit im Motel und sehen eine Frau, die aus einem Zimmer kommt und dann bei Mr. Untertal anklopft. Also das weiß ja Bob, weil er gesehen hat, dass der ja da rauskam, also als er das erste Mal beim Motel war. Und der Joe ihn halt da so ansprach. Und die fährt aber mit dem schwarzen Honda dann weg. Und das ist eine gute Gelegenheit natürlich, um da mal einzusteigen, um mal zu gucken, was da so in ihrem Zimmer los ist. Da hat Peter dann seine Dietriche dabei und die verschaffen sich Eintritt und finden dann dort die Motorradverkleidung und den Schnauzbart und den Kristallschädel.
Tada! Genau, und währenddessen bleibt Justus halt bei Julia in der Küche. Und redet dann halt auch noch ein bisschen mit ihr, sagt ihr auch ein bisschen was zu, ne, dass sie da auf diesem Papier in der Schreibmaschine was gefunden haben. Sie kennt die Wörter aber nicht. Auch der Name Untertal sagt ihr nichts. Und Justus erklärt ihr auch noch mal, aber das, was ich dir gezeigt habe, das ist halt nur ein Stück Glas und das nimmt sie erst mal so hin. Ich finde ja, das ist ja das Problem auch ein bisschen mit Ängsten und mit Dingen, die Ängste triggern. Und da ist Justus so ein bisschen auch auf dem Holzweg, finde ich. Denn das sind ja oft harmlose Dinge. So, vor denen muss man rational keine Angst haben. Aber das sind ja, man ist ja nicht so, dass jeder panische Angst vor einer tickenden Zeitbombe hat, wenn du die halt hinhängst oder eine bissbereite Kobra, sondern es sind ja oft Dinge, mit dem der Verstand nicht weiterkommt. Und da, finde ich, versteht Justus, deshalb versteht der Peter, glaube ich, auch oft nicht so, dass er einfach sagt, aber davor muss man doch gar keine Angst haben.
Ja, er vielleicht nicht.
Ist halt schwierig. Genau. Nee, genau. Und ja, rational, ne, macht jetzt, was weiß ich, dieser Schädel aus Glas, das ist ein Dekoobjekt, das macht halt, das tut dir nichts. So, aber bei ihr löst es halt was aus.
Genau.
Und da macht er sich das manchmal ein bisschen zu einfach, wenn er die Ängste so abtut,
finde
ich.
Ja, stimmt, finde ich auch. Also es ist immer ein bisschen schwierig. Ne? Also man kann ja Justus verstehen in seiner Ratio und so, aber dass die Leute halt wirklich, aber auch wirklich Angst haben, ne, so, das kann er, glaube ich, gar nicht nachempfinden. Ne? Oder
und das ist verstehen. Ja mit vielen Ängsten so. Also ne, Leute, die Angst vor Spinnen haben und wenn da irgendwie eine in der Ecke sitzt, so, ich glaube auch, dass die wissen, dass die Spinne jetzt sie nicht anspringt und beißt und dann fällt man sofort tot um, weil die so giftig ist. Weil Spinnen hier bei uns, wir sind ja nicht in Australien oder irgendwo, wo wirklich viele von den gefährlichen Spinnen unterwegs sind. Aber trotzdem sind das ja solche Ängste.
Finden die halt einfach eklig oder sie haben Angst davor oder ne, finden die einfach nicht cool. Ja, so.
Oder auch mit Leuten, die Angst vor Höhe haben, so selbst wenn die jetzt gesichert sind. Also klar, wenn du natürlich da jetzt am Abgrund stehst und irgendwie, oder du hängst da irgendwo, dass man dann in dem Moment Angst hat, runterzufallen, ist ja durchaus nachvollziehbar. Aber auch wenn die irgendwo stehen und alles ist sicher und nichts bricht durch und ne, man steht so, manche mögen das ja auch nicht auf so einer Glas,
bin ich raus.
Auf so einem Glasboden zu stehen. Aber da ist ja keine reale Gefahr.
Nee, aber trotzdem ist dieses Wissen darum, dass wenn das jetzt nicht da wäre, also die Angst vor dem Fallen ist trotzdem immer da, egal wie gesichert man ist. Und egal wie sicher das auch erscheint. Also ist ja aber diese Fallangst, deswegen müsste er Fallangst, da bin ich voll bei Sheldon Cooper, ja, bei Big Bang Theory, der sagt, also die Angst vor der Höhe ist unlogisch, sondern man hat ja eher Angst, aus der Höhe runterzufallen.
Runter.
Und da bin ich voll dabei. Also das hab ich auch. Also ich habe auch immer Fallangst. Also egal wo ich bin, ja, ich wohne in der 14. Etage, ich gucke aber auch nicht nach unten aus dem Fenster. Also ich gucke in die Ferne, das ist okay, da denke ich jetzt nicht, dass ich jetzt aus dem Fenster fallen könnte, aber wenn ich am Fenster stehe und runter gucke, dann habe ich voll Angst.
Und dann macht das ja auch körperlich was mit dir.
Ja klar, dann wird
da kannst
schwitzig,
du dir noch
dann wird man
sagen.
Ja.
Ja. Genau, das nur noch mal kurz, um da auf die Ängste, wir kommen später noch mal genauer dazu, was da mit den Ängsten so passiert und ob man sich damit konfrontieren kann. Genau, aber jetzt sind wir erstmal wieder im Motel.
Genau, wir gehen mal zu den Lauschern an der Wand, Kapitel 12, das sind nämlich Peter und Bob. Die finden ganz schnell heraus, dass es gar nicht der Schädel ist, den sie gefunden haben. Also es ist immer noch nicht der Yucatan-Schädel, sondern es ist einfach auch nur so, es sind sogar zwei, ja. Und es sind aber auch einfach solche LED-Augenblinke-Schädel, ja, mit Fernbedienung, wo jetzt auch Peter herausfindet, es sind zwei gewesen, die man mit Fernbedienung steuern kann. Ne?
Ist so ein Billokram. Ja,
genau.
So.
Und sie wissen jetzt, wie der Waldzauber vollführt wurde, alles klar. Sie finden aber auch noch Flugtickets von San Francisco nach Los Angeles und die auf eine Gwendolyn Untertal ausgestellt sind. Und da wissen wir von vorhin, ja, einer Gwendolyn Untertal gehört dieses Kristalljuweliergeschäft, ja, die ist ja die Eigentümerin. Und sie finden auch den Brief, den der Hunter Scott an die Julia verfasst hat.
Bevor sie ihn aber lesen können, kommt der schwarze Honda zurück. Ganz toll, Bob nutzt gerade noch die Situation aus und fotografiert den Brief mit seinem Handy und steckt ihn dann wieder in den Umschlag.
Ja, super.
Aber sie kommen nicht mehr rechtzeitig raus und müssen sich dann kurzerhand unterm Bett verstecken.
Genau.
Auch eine unschöne Situation.
Total.
Also da habe ich auch Herzklopfen, weil ich denke,
furchtbar. Also man sieht immer so Szenen, ne? Also, auch wenn das dann auch so eng ist. Also das ist ja auch der Zwischenraum unterm Bett, das muss wohl auch so eng sein, dass selbst der schmale Bob mit dem Rücken da schon an dem Gitter sich reibt und so. Also das ist dann schon sehr, sehr beklemmend auch, ja. Aber wir haben erstmal einen Szenenwechsel. Zu Justus.
Nee, Sie sehen noch einmal kurz, dass, glaube ich, auf dem Boden ist der falsche Schnurrbart ja, gefallen. Der ist irgendwie runtergefallen, der liegt da und Sie sehen ihn irgendwie plötzlich in dem Moment, wo die Tür aufgeht.
Und die sieht ihn auch. Das ist ja so gruselig. Genau. Oh Gott, ja. Schöner Cliffhanger, ja, für den Szenenwechsel, ja.
Genau, wir sind dann, neue Szene, Justus ist bei Raphael Luca und beobachtet die Villa, wo er ja letztens schon mal am Tag vorher irgendwie mit dem Käfer hingefahren ist und dieses Gespräch zwischen diesem Anton und Raphael Luca belauscht hat.
Genau.
Und er überlegt noch, wie kommt er denn da rein, aber die Mauer ist zu hoch und muss er erstmal gucken, wie er überhaupt reinkommt. Weil vom Tor aus zu hören, da kann er also, das ist so weitläufig, dieses ganze Gelände. Also er muss schon auf das Gelände drauf. Ja. Ah ja, aber jemand kommt und klingelt und wird aber ohne Parole oder was Ähnliches direkt reingelassen, wo ich denke, ich würde immer eine Parole machen. Immer, oder? So immer dunkel ist
genau. Ja, schön. Ich komme von der Keksfabrik Nicholson. Interesse an Keksen.
Lässt sich auch nicht unbedingt jeder rein, nee. Aber ich würde, glaube ich, ich würde mir auch so eine schöne Parole einfallen lassen. Obwohl, demnächst, wenn es hier mal klingelt, mal gucken, ob der Amazon-Bote so reagiert, wenn ich sage Parole.
Das wäre lustig. Passwort, Swordfish. Ja. Genau, aber Justus schlüpft dann quasi rein mit dem Neuankömmling und sieht dann im Garten einen Kreis von Leuten mit Kapuzengewändern.
Ja, und jede Menge brennende Kerzen.
Und 6 Schädeln.
In so einer Apparatur, die da so eingespannt sind. Und Luca erzählt jede Menge über die Magie der Kristallschädel und redet auch von den Maya und der Unsterblichkeit.
Ja. Und Justus sieht dann plötzlich auch bekannte Gesichter in dieser Runde. Unter anderem nehme ich eine Cora Corman, die wohl eine sehr bekannte Sängerin sein soll, mit guten Charterfolgen und sowas. Und auch eine Moderatorin, Natalie Williams, und Schauspieler aus irgendwelchen bekannten Filmen. Also es sind ziemlich alles gut betuchte Leute. Und der Luca geht dann halt so durch die Runde und zieht auf einmal aus seinem Gewand eine Spritze.
Genau, und vorher hat er halt diese 6 Totenschädel so in diese Apparatur eingebaut, dass das Mondlicht gebündelt wird und durch diese Schädel fällt. So, und dann leuchten auch die Augen, wie bei uns auf dem Cover.
Genau.
Und das beeindruckt sogar Justus, was er da so sieht.
Ja.
Genau, aber dann das mit der Spritze ist schon. Das
ist ein bisschen beklemmt. Und dann geht er irgendwie auf diese Cora zu und Justus hat irgendwie nicht so richtig das Gefühl, dass die das weiß, das, was da jetzt passiert. Ne?
Mhm.
Und so gehen wir erstmal aus dem Kapitel raus und gehen ins 13. Blut und Licht.
Justus will schon einschreiten, aber dann sieht diese Sängerin die Spritze und ist aber ganz entspannt.
Und hält ihren Arm einfach hin und der Luca nimmt ihr Blut ab, hält dann diese Spritze mit ihrem Blut in dieses gebündelte Schädelmondlicht und injiziert ihr das wieder in den Arm, also in den Oberarm, wieder rein. Und das machen alle anderen.
Sie scheint super zu finden.
Und sie findet super und alle anderen singen dabei in fremden Sprachen und das wird dann reihum mit allen gemacht, bis dann letztendlich auch der Luca himself dran ist. Und dann sind sie fertig und die laufen dann schon so total selig an Justus vorbei, so nach dem Motto, oh, wie toll und ach, ich spüre schon, wie sich meine Falten kletten und
ich werde voll jung, genau.
Und ich bin schon super gesund und vital. Genau, und Justus wird fast entdeckt, also er wird entdeckt, also wird als für ein Paparazzo gehalten und macht, dass er aus dem Staub kommt, ja, und rennt ganz schnell weg. Ja, hast du denn was zu Eigenblut-Sache recherchiert? Nee.
Nee.
Also ist ja, also Eigenbluttherapie ist ja jetzt nichts Neues, sage ich mal. Also das gibt es ja tatsächlich wirklich in den Naturheilverfahren.
Aber ich glaube normalerweise,
aber es wird anders gemacht.
Aber ich glaube normalerweise wird das Blut wird normalerweise anders behandelt. Ich glaube, es wird teilweise mit Sauerstoff angereichert.
Richtig.
Und also Mondlicht habe ich bis jetzt noch nicht gehört, ob es hilft, wenn man es mal kurz ins Licht hält. Wahrscheinlich ist die Gefahr von Infektionen
riesig. Ich denke, ey, der nimmt da einfach irgendeine Nadel und klar, der hat hier so ein bisschen, der Anton hat da so ein bisschen das Desinfektionsspray drauf gemacht. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, weißt du,
und wir hoffen einfach mal, das waren alles einzelnen, ja, genau, also das waren halt... Das
nächste, ne? Nicht alle mit einer Nadel und einer Spritze und dann, wo ich mir denke, weißt du, ich finde ja Blutabnehmen schon sowieso immer furchtbar, ja, ich hasse das wie die Pest, ja. Und wenn ich mir vorstelle, das sind ja immer ausgebildete Schwestern, die das machen und sowas, ne? Also es musste ja wirklich richtig lernen. Und ich bin vorhin, wenn einer kommt mit einer Spritze und mir jetzt einfach in irgendeine Vene sticht, muss ja auch treffen. Und also, oh, ich denke, ne, es ist so gruselig. Ich finde es einfach nur abartig.
Aber toll, also Mr. Luca ist da scheinbar sehr versiert.
Er stand nicht dabei, weil, ich mein, in seiner da ist Berufsbeschreibung keine, irgendwie Krankenpfleger, nee, oder Arzt oder irgendwas.
Weil du sagst, es ist nicht so einfach, einfach irgendwie Nadel rein und dann mal eben schnell so eine ganze Fiole irgendwie aufgezogen, sondern da gibt's Leute mit Rollvenen und also da gibt's die schlimmsten Sachen und dann irgendwie triffst du nicht und dann noch eine dünnere Nadel und noch eine dünnere Nadel. Ich bin jetzt eine von den Guten, also bei mir hätte das, glaube ich, machen können, was ich wirklich habe. Also ich habe gute Venen und gute Adern. Da bis jetzt, die wollten mich auch letztens bei einer Auszubildenden, ob die das bei mir machen dürfte.
Schön.
Weil ich so schöne Venen hätte. Ist ja klar, machen sie. So. Aber ich kenne das halt auch, wenn meine Mutter, wenn die wieder irgendwie aus dem Krankenhaus kommt, die sieht immer aus, als hätten sie die Treppe runtergeworfen und verprügelt, ja, und sonst was, weil da irgendwie rumgestochen und
Ja.
Nee. Also das ist in der Tat nicht
aber
so
sehr
einfach.
Sehr gruselig, aber es ergibt so viel Sinn, ne? Also der Luca, der ist halt echt ein... Man weiß aber zu dem Zeitpunkt noch nicht, also glaubt er wirklich dran oder macht er das jetzt nur, um sich einen Heidenschotter angedeihen zu lassen, weil die Stars und Sternchen, die müssen bestimmt einiges hinblättern für diese Verjüngungskur, ja. Aber er agiert ja noch so auch, wie er das auch zelebriert, als würde er wirklich auch dran glauben, ne? Also man...
Ich glaube, es verkauft sich auch besser, wenn der Maestro es auch glaubt, mit dran glaubt, ja, anstatt zu sagen, ich glaube da nicht dran, ich mache das hier gerne für euch,
wenn
ihr das so möchtet,
mache ich
das gerne.
Er kann es ja auch so spielen, ne? Als würde er, ne? Aber da weißt du halt wirklich nicht, glaubt er das jetzt wirklich oder spielt er das denen nur vor,
so,
um, ne, an das Geld zu kommen. Ne? Das war jetzt eher meine Frage.
Nee, stimmt,
meine
das weiß man nicht.
Genau. Ja, aber Justus wird, wie gesagt, fast erwischt, schafft es aber noch wegzurennen und wir haben ja einen Szenenwechsel zu unseren unter dem Bett liegenden Peter und Bob. Die fast entdeckt werden, aber tatsächlich hat der Mr. Untertal sehr Hunger und drängelt so ein bisschen, dass die Gwen wieder rüberkommt.
Klopft von seinem Zimmer aus an die Wand.
Eigentlich. Dauert
und
da so lange.
Sie hat auch den Schnurrbart zwar gesehen und bückt sich, um den aufzuheben, aber
denkt sich nichts,
sie geht halt rüber,
ja,
dann.
Genau, kann ja auch sein, dass sie dann denkt so, ach mein Gott, der ist mir vorhin runtergefallen oder so beim Aufhängen.
Würde ich jetzt erstmal auch denken, dass mir der runtergefallen ist beim, keine Ahnung, dass der irgendwo, der klickt
ja, sie
ja auch, ne?
Ja auch
meistens
nicht damit,
ist das ja so,
dass irgendjemand da ist, der irgendwie...
Gott, wenn du immer dran denkst, da liegt jemand unter deinem...
Das ist auch so die Worst-Case-Vorstellung, echt, das finde ich in Filmen auch immer ganz, ganz schlimm, wenn da irgendwelche...
Hör bloß auf!
Ey, wir wollen heute Nacht noch gut schlafen, gell? So, also,
Aber bei mir kommen die nicht unters Bett, da ist so viel Zeug unterm Bett, so viel, also bis auf die Katze, die sich dann aber wirklich vorrobben muss, wie so ein Marine.
Das ist natürlich geil.
Also da passen keine
Also
an
alle, die nicht wollen, dass sich jemand unbefugt unterm Bett versteckt, knallt das einfach voll mit irgendwelchen Kisten oder irgendwelchen Sachen, dann ist die Gefahr schon mal eliminiert, geil.
Weil selbst wenn ihr dann unterm Bett liegen wollt, müsst ihr den ganzen Plunder erstmal da wegtun und dafür ist normalerweise kein Platz. Ich merke das, wenn ich da mal saugen muss.
So geil, wenn ich mir jetzt vorstelle, du kommst nach Hause und deine ganzen Kisten stehen irgendwo gestapelt. Dann ist doch der Fakt schon gleich klar. Da liegt doch jemand unterm Bett.
Aber darf dann auch keiner sein mit Spinnenangst oder Katzenhaarallergie, ja, weil, also was sich da so drunter sammelt, das ist immer ganz, also wenn ich es doch mal zur Seite schiebe und mal mit dem Staubsauger kommt, da habe ich aber immer große Erfolgserlebnisse mit wupp, weil das bündelt sich dann auch immer so, also Wollmäuse, ja, werden unter meinem Bett geboren, ja, oder Katzenhaarmäuse.
Also auch so, wenn jemand drunter liegt und die ganze Zeit niest und schnieft, weil er
ja,
Katzenhaarallergie hat, scheiße.
Guck mal, und endlich ist es mal für was
total
gut, wenn man jetzt nicht permanent irgendwie so ein Sauberkeitsfimmel, ja, hat, so. Also ich glaube, unter mein Bett ist safe.
Das ist safe, mega. Oh, so. So, Peter und Bob haben zum Glück weder eine Allergie, noch müssen sie niesen unterm Bett. Sie belauschen denn die Geschwister an, jetzt kommen eigentlich die Wandlauscher, und hören jetzt so ein bisschen, wie die sich da drüben unterhalten. Und sie finden heraus, dass das angeblich, weil sie haben ja gesehen, der Kristallschädel ist ja gar nicht der da drinnen hätte sein sollen. Der sollte nämlich in der Wanduhr angeblich versteckt sein, glaubten die zumindest, ne, dass der in diesem Pendel versteckt war. Und als sie gerade... den wollte den austauschen, ne? Die hatte diesen falschen Kristallschädel gehabt und wollte eigentlich den gegen den echten austauschen, aber da war ja keiner.
Ah, wo steht was? Das? Weil ich habe mich die ganze Zeit gefragt und dachte immer, das sei ein Fehler. Nee. Sie wollte wirklich
den falschen Austausch. Deswegen hatte die den in der Hand, weil die haben ja gesagt, wir haben die doch gesehen mit dem Kristallschädel in der Hand.
Danke, weil ich habe die ganze Zeit mich gefragt, was war das für ein Schädel, den sie da in der Hand, den habe ich doch quasi durch die Jungs auch gesehen.
Richtig, das war ein Fake-Schädel. Deswegen sind die ja davon ausgegangen, das wurde geklaut und sie wollte den aber austauschen, weil die hat natürlich in dem Pendel, wie das ja in dem Brief, sie hat den Brief ja missverstanden, klar, das hat was mit dem Pendel zu tun, aber in dem Pendel war kein Schädel. Und dann wollte sie den austauschen, aber war keiner. Also musste sie schnell, weil dann kam ja Peter schon reingestürmt mit seinem Türtritt. Und dann hat sie schnell den Fake-Schädel eingepackt und ist geflüchtet. Genau. Und okay. Sie wollen den Schädel ja eigentlich haben, um von Mr. Luca noch mehr Geld zu bekommen. Weil der hat ja schon die ersten 6 Schädel für viel, viel Geld abgekauft.
3.
Stimmt,
ich glaube, drei. Die anderen hat er irgendwo anders hergekriegt.
Drei haben sie ihm verkauft, genau. Und das wäre jetzt der letzte, den er ja haben möchte. Und man dürfe auch nicht hinter das Geheimnis der Schädel kommen, denn dann wären sie geliefert. Das droppt ja Mr. Untertan auch noch mit dazu.
Genau, also es gibt wohl 2 Sachen. A, wollen sie diesen Schädel haben, um damit noch richtig Kohle machen zu können und haben jetzt auch so ein bisschen Angst, jetzt wo Luca weiß, ne, wo der Schädel wenigstens ungefähr ist, ne, und mit Julia, dass er jetzt einfach nur ein Apfel und ein Ei zahlen muss und sie leer ausgehen.
Genau.
Ah, und wir erfahren auch noch, dass Nick irgendwie was am Bein hat, deshalb nicht so gut zu Fuß ist und deshalb muss halt Gwendolyn alles machen und die beiden sind sich da auch nicht wirklich grün, machen sich gegenseitig Vorwürfe mit, du hast alles falsch gemacht, als du da in das Haus rein bist und das hätte ich ja alles ganz anders gemacht und musstest du da irgendwie die ganze Bibliothek in Schutt und Asche legen. So.
Ich hatte doch mal keine Zeit, danach waren wir doch auf dem Fersen, naja. Nee, ist schon cool, es ist so typische Geschwister-Gangster-Rivalen irgendwie so ein bisschen, ne? Wir sind voneinander abhängig, aber irgendwie so richtig geil finden sie sich auch nicht.
Ja, und nur Geschwister kann man richtig geil anflaumen.
Ja, genau, so. Richtig. Das ist, passt super. Kapitel 14, die Suche nach dem Kristallschädel. Jetzt geht's los, weil jetzt, das wissen jetzt Peter und Bob, das sagen sie aber auch, wollen sie auch Justus sagen, denn die müssen sich wieder verstecken, weil ich glaube, die wollen irgendwie Salz oder so fürs Essen, keine Ahnung. Der Nick schickt die Gwen noch mal rüber und bevor sie aber reinkommt, schreibt Peter Justus noch schnell eine SMS, dass der Schädel noch im Haus ist. Und verstecken sich wieder unterm Bett und dann natürlich nicht bedacht, also wenn man gerade so eine Überschattungsaktion ist, lieber Peter, also ich würde das Handy stumm stellen oder zumindest auch nicht auf Vibration, sondern ganz, ganz leise machen. Aber leider piept's dann in dem Moment, als sie Gwen wieder drin ist. Damit kriegen wir.
Und dann haben wir wieder einen Szenenwechsel. Immer dann, wenn also irgendwann muss sie die ja mal finden in ihrem Zimmer. Wir sind bei Justus. Der bekommt in dem Moment dann auch Peters Nachricht. Das finde ich ganz schön, dass wir sozusagen nur an einem anderen Ort sind. Und er jetzt zu Julia fährt und.
Genau, und jetzt weiß, dass der Schädel zu Hause, also in dem Haus ist. Und jetzt geht es aber noch darum, dass, also er will mit Julia auch den Schädel suchen und Justus erinnert sich an das Foto. Das fällt ihm dann plötzlich wieder ein, dass er das Foto von dem Uhrenturm gesehen hat. Und irgendwas stützt sich.
Weil Julia musste Fotos machen, weil sie das Haus ja verkaufen will. Deshalb hat die das auf so einer Plattform, hat sie sich überlegt, wie sie das Haus da reinstellt. Und da macht man natürlich auch Fotos vom Gebäude. Und deshalb hatte Justus auf ihrem Laptop halt diese verschiedenen Fotos von verschiedenen.
Genau, ja, ne? Und irgendwas war da anders.
Moment
nämlich
gesehen.
Dem Foto.
Die Uhrzeit war anders.
Die Uhrzeit anders und die ist ja dann später stehen geblieben. Und Justus überlegt so, ja, aber dann braucht es ja vermutlich eine Batterie. Und wer hat die denn gewechselt? Und der Opa war ja 99, ne? So. Und wie hat er die sonst gewechselt? Früher schon. Und dann kommst du so ein bisschen ins Überlegen.
Und sie sagen halt auch, Julia sagt, es gibt auch keine Leiter, die so lang ist, dass man bis zu der Uhr kommt.
Justus sagt, es gibt auch.
Ich habe mich nur kurz gefragt, wird so eine Uhr nicht aufgezogen?
Er muss ja auch irgendwie, rankommen. Ne? Also es ist egal,
musste
wie.
Auch aufziehen, hast du recht. Ja, man muss auf jeden Fall ran.
An die Uhr ran. Und es gab auch keine Luke so richtig, um zu diesem Türmchen da hinzukommen. Also Justus hat auch gesagt, also er hat im Haus gibt es keine Klappe, also um in den Dachboden irgendwie zu kommen. Also es gibt keine Möglichkeit, zu dem Uhrentürmchen so richtig, zumindest nicht ersichtlich, hinzukommen. Übrigens, diese Szene, wo die dann über die Batterie und über diese Leiter sprechen, ist ein kleiner Teaser für am Ende der Folge, wenn ihr euch die kleine Überraschungssequenz anhören wollt, dann hat das was mit dieser Szene zu tun. Und und sie überlegen halt und sie wollen eben nochmal in die Bibliothek, um weiter nach Spuren zu suchen. Und jetzt hat natürlich Julia immer noch so ein bisschen Angst vor der Bibliothek. Jetzt geht es noch so ein bisschen um die Angstbewältigung und so, ne? wo Justus nochmal mit ihr spricht und sagt, Mensch, gell, wir gucken jetzt einfach mal, wie du dich fühlst und ne, man muss ja und,
ich gehe auch mit
dann spricht und von der so Konfrontationstherapie, ne?
Ja. Genau. Und genau, also Julia, also sie machen halt die Tür zur Bibliothek auf und Julia sieht da halt diesen komischen, nachgemachten, fiesen Glasschädel auf dem Schreibtisch genau. legen. Aber sie geht dann ja, auch rein
da
und sie macht das da schon ja. tough und versucht mit ihrer Angst irgendwie umzugehen. Und Justus doziert dann halt so ein bisschen über Konfrontationstherapie bei Angststörungen. Da habe ich nochmal ein bisschen nachgeguckt. Und Justus hat durchaus recht, es gibt eine Behandlungsmethode von Angststörungen in der Verhaltenstherapie und die geht über eine gestufte Reizkonfrontation. Also Merkmal der meisten Angststörungen ist nämlich das Vermeiden der angstauslösenden Reize und tatsächlich merkt der Patient, dass die Angststärke bei Konfrontation mit dem Reiz, also sei es in einem Kaufhaus, wo viele Menschen sind, wenn man da Angst hat oder Busfahren oder vor Spinnen oder vor Höhe, dass sich diese Angst wieder erwartend nicht ins Unendliche steigert, sondern eine Gewöhnung eintritt und dann so auf einem Plateau bleibt und letztendlich sogar, wenn man das lange genug macht, fängt die Angst an, abzusinken. Und auch wenn man den gefürchteten Reiz nicht mehr vermeidet, sondern genau wenn man in der Situation bleibt. Und so kann man sich wirklich auf die Dauer an sowas unter Umständen halt gewöhnen, indem man sich immer wieder diesem Reiz aussetzt.
Ja.
Genau. Das ist so das, was zur Konfrontationstherapie gehört. Und das machen ja viele Leute. Also auch, dass die, ne, wenn die Flugangst haben, dass die sich irgendwie, ne, dass man sich in solche Stühle setzt genau. und all oder ne, mit Plastikspinnen irgendwie arbeitet oder wie machst du mit Höhe?
Ach,
dass man sich auch Bilder
ja,
anguckt?
Ja, nee, das jetzt nicht. Also ich begebe mich, also ich meine, das ist jetzt nicht so, dass ich da so eine Angst habe, dass ich das Gefühl habe, ich muss das in irgendeiner Art und Weise trainieren oder so. Also ich habe dann einfach wirklich nur so ein mulmiges Gefühl. Aber es ist nicht so, dass ich da jetzt irgendwie, sag ich mal, drunter leide, also wo ich sage, ich müsste das jetzt irgendwie bewusst angehen. Also ich weiß nur, dass ich dann versuche, ruhig zu bleiben und wenn ich in so eine Situation komme, also ich, das ist ja auch so manchmal so ein bisschen versus Schiss davor haben und so Nervenkitzel, ne? Also das juckt mich wohl auch, ne? Also wo ich sage, ich möchte mich auch manchmal in solche Situationen begeben, weil es mir auch irgendwie auch so ein bisschen so Nervenkitzel gibt und ich dann schon auch versuche, okay, mir passiert nichts und es ist alles gut, also dass ich mir quasi gut zurede in dem Moment, ne? Und muss da gar nicht im Vorhinein schon irgendwie drauf trainieren oder so, ja. Also auch beim Fliegen oder so, also da ist ja Flugangst plus Höhenangst oder Fallangst kombiniert und da versuche ich einfach durchzuatmen oder mir eine Hand zu schnappen. Ne? Also dann eben eher solche Sachen, dass ich irgendwie Unterstützung von anderen kriege, die mir da irgendwie das Händchen halten oder so. Ja.
Da habe ich übrigens letztens noch einen guten Tipp gehört für jemanden, der Flugangst hat, zum Beispiel auch, um sich am Anfang ein bisschen abzulenken, dass es gar nicht schlecht ist, wenn man zum Beispiel seinen Sicherheitsgurt ganz, ganz oft auf und wieder zumacht, bevor man ihn also definitiv final zumachen soll. Also immer auf, zu. Erstmal lenkt einen das ab und in deinem Kopf wird diese Bewegung einfach so gefestigt, dass wenn wirklich was passiert, manchmal muss man ja auch einfach raus aus dem Ding. Und wenn man dann total Panik hat, weil also es passiert ja total selten, dass so Dinger abstürzen, aber wenn kämst du dann wenigstens, wenn du wüsstest, da geht's auf, bist du dann schnell raus.
Okay. Das werde ich beim nächsten Mal ausprobieren. Ich weiß noch nicht, wann das nächste Mal sein wird. Ich werde das lange hinauszögern, aber kann man mal keinem erzählen. Ich habe letztens mal so ein bisschen gestern in meinem Tagebuch so ein bisschen nochmal gelesen, was ich früher geschrieben habe. Und da wollte ich mit 15 noch definitiv Pilotin werden. Also das habe ich da so reingeschrieben, würde ich das wirklich tun. Ne? Also so vehement. Ich wollte zur Bundeswehr und wollte Kampfjets fliegen. ja, und denke mir aber im gleichen Atemzug, ich habe Angst as hell, in ein Flugzeug zu steigen. Ich finde die total spannend und cool. Ich gucke mir total gerne Flugzeuge an. Ich liebe Flugzeuge. Aber ich möchte bitte in keinem sitzen, was in der Luft ist.
Was du selber fliegst.
Was ich vielleicht auch noch selber fliege, aber ja. Obwohl ich wahnsinnig gerne mal Hubschrauber fliegen, aber ich weiß eben nicht, es ist ja, also das ist, dieser Wunsch danach, der ist ja da, das auch mal selber zu steuern. Vielleicht ist es auch besser, wenn ich das Flugzeug selber fliege, vielleicht geht es mir da auch besser, weil ja, ich die Kontrolle
habe. Hast du mehr Kontrolle.
Habe, und ich weiß, ich bin jetzt so da ausgeliefert quasi.
Das ist ja irre. Ich habe ja vor solchen Dingern gar keine Angst, aber es macht körperlich was mir nicht gut tut. Also das hat was mit dem Druck und mit dem Krach zu tun. Und das ist ganz interessant, dass ich so denke, boah, nee. Und dieses, also das ist wirklich was, dass mir da eher schlecht werden würde wegen, also gar nicht, weil ich Angst habe, weil ich weiß, die Dinger sind total sicher, da gibt es viel mehr Autounfälle oder Zugunfälle oder so.
Ja, das stimmt. Also dieses Bewusstsein hat mir auch sehr geholfen, als wir geflogen sind, wo ich dachte, ey, wir sind eins.
Das kann man sich echt, da kann man sich ja statistische Zahlen angucken.
Alles eins von so vielen Flugzeugen und es wird nicht unser Flugzeug sein. Ja, so, also das hat mir sehr sehr geholfen. Okay.
Ach, guck. Siehst du, also da kann man sich ja auch mal mit solchen Situationen, die einem wirklich Angst machen, mal mehr auseinandersetzen.
Ist echt eine schöne Sache, ne? Und da ist Julia halt wirklich auch sehr mutig und auch sehr, wahrscheinlich auch neugierig, ne? Weil sie möchte ja auch gerne wissen, warum habe ich diese Angst vor diesen Schädeln? Und
genau, und dann widmet sie sich ja auch diesem Schädel und guckt sich das Ding an und erkennt auch wirklich, das stimmt, das ist ja echt nur so ein Plastik, also es ist schon aus Glas, aber es ist halt irgendwie billig und
genau, und sie merkte aber auch im gleichen Atemzug, dass sie nicht nur Angst vor dem Schädel hat, sondern auch vor der Wand. Also diese Bücherwand, die ist ihr, oder ist es einfach nur eine Wand? Ich habe irgendwie jetzt eine Bücher...
ist eine Bücherwand, ne? Ist ein Bücherregal, eine Bücherwand.
Das macht ihr irgendwie auch Angst. Und Justus findet das natürlich ganz spannend. Und in dem Moment bekommen sie auch die SMS von Bob mit dem Brief, den Bob und Peter gefunden haben. Ich verstehe jetzt noch nicht so ganz von der Timeline her. Also hat die SMS gebraucht, bis sie durch war? Weil jetzt sind die ja, also für mein Verständnis, sind die doch jetzt entdeckt worden, Peter und Bob. Ne? So, jetzt hat der Typ natürlich auch Bobs Handy abgenommen. Hat der jetzt den Brief geschickt, damit die den Schädel für die finden? Ja, oder? Gut, das macht Sinn.
Genau. Ist ein bisschen Zeit dazwischen.
Sehr gut.
Genau. Finden halt auch, bevor die Nachricht von Bob kommt, gucken sie sich halt auch das Regal an. Und da, ne, Julia findet halt auch noch ihr Lieblingsbuch, Der König von Narnia. Ja. Und Justus erinnert sich, dass halt auch Wörter, also das Wort Lieblingsbuch in irgendeiner Form halt auf diesem Durchschlag war. Und Julia erinnert sich auch, ach, das war eigentlich ein schöner Gedanke, ne? Durch einen Schrank in ein anderes Land zu gelangen, also das, was hinter der Geschichte von Narnia ja eigentlich irgendwie steckt. Und sie erinnert sich, dass sie auch mal durch das Regal irgendwo anders hingegangen ist.
Ja, geil.
Und da war eine Tür und eine Treppe.
Genau.
Aber sie wissen nicht, wo der Mechanismus ist. Dann werden sie unterbrochen, genau, durch diese WhatsApp oder Nachricht, SMS von Bob, wo er schreibt, wir können nicht reden. Und sie kriegen halt aber das Bild von dem gefundenen Brief an Julia.
Und da steht ja alles drin, ne? Also du findest den Schlüssel in der Vitrine und es hat...
Und ist auch nicht alles Schrott in diesem Haus, sondern ich habe da wirklich einen Schatz, schreibt ihr Großvater. Ich liebe ja solche Briefe auch.
Ja, geil, oder? Das ist so schön.
Mega.
Ne? Und auch wie die Helden in deinem Lieblingsbuch, ne, was im Regal steht, ne, oder genau dort, wo es im Regal steht, ne, und den Schlüssel in der Vitrine. Und dann finden sie raus, dass das Pendel von der Uhr, dass das nämlich magnetisch ist, weil ihr Schlüssel irgendwie da angezogen wird, ne. Das ist ziemlich geil. Mhm. Und dann nehmen die quasi das...
Weil Justus hat sich halt das Regal auch angeguckt und nirgendwo ein Schlüsselloch entdeckt zum Beispiel.
Und dann nehmen sie das Pendel sie laufen, also sie wissen natürlich nicht mehr, wo das Buch stand. Das haben ja Peter und Bob schon rausgenommen.
Weil sie alle rausgenommen haben aus dem Regal. Das ist natürlich blöd. Ne?
Aber gut, es ist ja jetzt auch kein Riesen... Ich stelle mir jetzt nicht so vor wie die Bibliothek hier von Schön und das Biest. Ja, also... So geil wie der.
Und sie wusste ja auch noch, wo das Buch ungefähr stand.
Und dann ging es halt einfach nur ab und das finde ich ja so geil, ne? Also wenn du so guckst, so, wo ist es? Und dann klack, wird es angezogen, es gibt einen Klick und die Tür
geht auf.
Wie geil ist das denn?
Also das mochte ich auch sehr, also so ihre Auseinandersetzung mit der Angst, aber auch nochmal der Rückgriff auf das Buch und ihre Erinnerung, die da langsam wach wird und bis sie dann auch, ne, dass sie halt an die Vitrine kommen und in dieser Vitrine war halt Magnetspielzeug und dass so dann sie das beide sich zusammen mit ein bisschen Zufall erarbeiten, wie sie diesen Zugang aufbekommen und dass der wirklich am Schluss aufgeht. Also das mochte ich sehr und auch im Hörspiel haben sie es schön umgesetzt. Da gibt es natürlich nichts zu lesen, sondern wir hören halt die Stimme von Julias Opa aus der Vergangenheit, während er diesen Brief schreibt. Und das
mag ich auch sehr. Also da gewinnt für mich das Hörspiel auch wieder.
Ja.
Weil das mag ich immer ganz doll, wenn sie so anfängt mit ihrer Stimme zu lesen und dann wechselt das in den Opa und dann stellst du dir so vor, wie hat er das geschrieben. Ne? Hört man das? Da weiß ich gar nicht mehr so auf dem Schirm, wie der auf der Schreibmaschine tippt. Das hätte ich jetzt noch cool gefunden. Das müsste ich aber noch mal hören.
Nee, ich glaube nicht. Aber einfach die Stimme ist so einnehmend und man hat so ein bisschen Hall drauf, dass man halt wirklich hört, das ist so eine Stimme aus der Vergangenheit. Ja. Und also mir reicht das persönlich schon, dass ich da gar nicht diese mechanische Schreibmaschine oder die Maschine brauche. Vielleicht hört man sie sogar nicht. Aber ich habe es auch nicht mit Kopfhörern.
Aber es wäre mal cool, das müsste ich noch mal nachhören, bestimmt. Genau, also wir haben auf jeden Fall jetzt den Geheimgang, haben sie gefunden. Und das war Hunters kleines Rätsel. So klein fand ich das gar nicht. Es war halt ein tolles Rätsel, ja. Und im Uhrenturm sind wir jetzt und sie gehen den Turm hoch und finden da noch eine Botschaft von Hunter und den Kristallschädel.
Und vorher wird Julia auch noch klar, dass es wirklich eine Erinnerung war, an die sie sich erinnert hat, dass sie diese Treppe schon mal raufgegangen ist als kleines Mädchen und dass ihr Großvater ihr damals diesen Geheimgang auch gezeigt hat und dass sie da in dem Zusammenhang halt einen Schädel gesehen hat und Angst bekommen.
Ich finde das so geil.
Und dass sie jetzt trotzdem so tapfer ist und trotzdem hochgeht.
Das ist super und ich finde das so echt, weil manchmal hat man ja so Fragmente aus der Vergangenheit, so aus dem Kindesalter, wo man so denkt, habe ich das erlebt oder habe ich das nur vermischt mit einer anderen Erinnerung, die ich aus dem Fernsehen kenne oder sowas. Mhm. Also man kann sich ja aus alles aus seiner Kindheit nicht immer eins zu eins erinnern, weil man wollte ja auch sagen, ja, wie kannst du das vergessen? Und das ist ja nun wirklich was ganz Außergewöhnliches. Nee, das kann wirklich so sein, dass sie das einfach nicht mehr weiß. Ne? Und gerade weil sie ja dadurch, dass sie sich so erschreckt hat, das auch so ein bisschen wirklich weggeblendet hat, weil sie das als Kind so traumatisiert hat, dass sie da wirklich...
Und sie wollte da ja nie wieder hoch.
Richtig.
So. Also, dass sie das wirklich vermieden hat, auch in ihren Erinnerungen. Ja. Und da kommt bestimmt Verdrängung noch dazu und so, wenn wir bei der Küchenpsychologie
richtig bleiben. Aber richtig echt, ne? Einfach, weil ich mir denke, ja klar, man kann nicht mehr alles genau wissen. Ne? So, das ist.
Und sie war auch noch sehr klein. Ich glaube, sie war erst fünf oder sechs. Genau. Also wirklich noch klein. Genau.
Und
ihr Großvater, das schreibt er auch später, hat dann aufgrund dieser Reaktion halt da auch nie wieder irgendwie hin, also hat sie nie wieder damit hochgenommen, hat das nie wieder angesprochen, weil er halt gemerkt hat, wie viel Angst sie hatte.
Genau, richtig, aber auch sehr liebenswürdig von ihm. Ne? Also er ist sowieso also ein ganz, ganz, ganz liebenswürdiger Opi. Und sie hatte ja vorher so ein bisschen sich nicht geärgert, aber sie war so ein bisschen traurig, ne, dass er ihr nicht mehr zu sagen hatte als so ein kleiner lapidarer Brief, den er ihr da hinterlassen hatte mit dem Rätsel quasi. Gell? Und da schreibt er ja wirklich ganz ausführlich, ne, dass sie was ganz Besonderes war und dass er großes Glück hatte mit ihr und alles. Ne? Also sehr, sehr rührselig, also aber schön, ne? Also
schön, sehr, sehr schön, total. Er gibt also aber nicht nur emotionale Dinge gibt er preis, sondern er erzählt auch was über diesen Schädel. Also dass er den halt, dass er den bei einer Versteigerung für $30 geschossen hat, weil er einfach nicht wusste, weil was
gekauft,
in der
ne?
Genau, er hatte eine und da musste ich so ein bisschen an den sprechenden Totenkopf denken. Auch da gehen ja die drei Detektive ne, zu so einer Versteigerung und ersteigern ja, ohne zu wissen, was drin ist, den Koffer von Gulliver. Und auch da ging es ja halt nur für $1, aber sowas kennen wir ja auch. Also es gibt ja manchmal so Versteigerungen von Flugzeug, also Koffern, die beim Airport nicht abgeholt wurden und das kann natürlich eine Menge dreckige Unterwäsche sein, aber vielleicht ist ja auch was
Tolles
drin. Richtig,
ne? Oder halt auch wie in Amerika und manchmal, so wo die so ganze Garagenkomplexe halt ersteigern können, das habe ich eine Zeit lang immer gerne mal geguckt, so, wo die da auch manchmal so ein paar Schätze gefunden haben oder eben auch jetzt heute kannst du ja auch an so einen Automaten gehen und dir einfach so ein fehlgeleitetes Amazon-Paket ziehen.
Habe ich mir auch schon überlegt, ob ich das mal machen soll, aber ich glaube, da muss ich mich von fernhalten, sonst das würde schnell
wahrscheinlich
erzeugen,
also wir haben das auch mal gemacht, meine Mama hat es, glaube ich, gemacht. Liebe Grüße an der Stelle. Da waren aber nur Kabel drin. Also das hast du ja natürlich auch ganz oft, ne? Irgendwelche USB-C-Kabel oder irgendwas. Gell?
Genau.
Kannst du aber auch mal richtig Glück haben und dafür 10 Euro echt ein Handy oder so haben, ja.
Aber das macht ja den Reiz. Also, dass du halt auch mal eine Niete dabei hast. Also, wenn jetzt nur immer versprochen würde, alles nur Gewinne, Gewinne, Gewinne. Aber dass das so den Reiz ausmacht und das beschreibt er halt. Und wir wissen auch, also, während wir da oben sind, in diesem Türmchen, sieht man halt auch diesen Kristallschädel und es fällt auch das Mondlicht noch in den Kopf und lässt die Augen auch noch leuchten, während Julia halt diesen Brief.
Ich kriege eine Gänsehaut, das ist atmosphärisch nicht zu überbieten, ja.
Genau, und Hunter hatte halt diesen Schädel zufällig halt gefunden und wusste da aber viele Jahre auch nichts mit anzufangen, bis er zufällig halt auf so ein Buch über den Schädel gestoßen ist und langsam so rauskriegte, ach, was es damit auf sich hat. Und dann hat er Raphael Luca kennengelernt und dann hat er es auch einfach für sich ein bisschen ausprobiert und hat sich irgendwie jedes Mal bei Vollmond irgendwie zum Schädel gesetzt und hat sich so ein bisschen ins blaue Licht gesetzt. Und also, ob er jetzt dran glaubt oder nicht, aber er meinte so, er ist auf jeden Fall alt geworden und war immer bei bester Gesundheit.
Genau, und irgendwann kam aber trotzdem ein Nicholas Unterhalt mal zu ihm.
Untertal.
Untertal. Wo kommt das denn jetzt her? und hat Genau, und hat ihn da auch, also hat gesagt, ich bin der Nachfahre und eigentlich gehört mir die Kiste und es war eigentlich für meinen Urgroßvater bestimmt. Und er hat aber gesagt, nee, ich will den Schädel behalten und ich habe die rechtmäßig erworben. Und er hat sich auch nie die Mühe gemacht, die Geschichte wirklich zu verifizieren, ob das wirklich stimmt, ne? Also was der sagt. Er hat er auch ziemlich dann wieder abgetan.
Genau, und Luca wollte den Schädel halt auch, aber er hat, also Opa Hunter hat halt nichts verkauft, aber jetzt überlässt er halt Julia die Entscheidung. Und
mit allem, ne? Also was sie mit dem Schädel macht, was sie mit der Frachtkiste macht, was sie mit dem Haus macht, mit seinem Hab und Gut, das legt er ihr wirklich komplett in die eigene Hand.
Eigentlich müsste er ja noch Growler erwähnen, aber
ja, gell, um den geht es dann so auch gar nicht mehr.
So nach dem Motto, du kannst das Haus haben, muss ich aber über das, um das Hundi noch kümmern.
Ja, was ist denn mit dem Hund? Vielleicht kriegt den Marcy Bronkowitz.
Weil die so gut mit ihm umgehen, weil der auf sie hört. Ja, ja. Genau. Und also du hast es eben schon erwähnt, dass Julia nach dem Brief sich auch ein bisschen getröstet fühlt. Und das ist halt auch im Hörspiel sehr, sehr, da nehmen sie sich wirklich Zeit. Also sie lassen wirklich den Opa den kompletten Brief vorlesen. Das dauert auch wirklich gefühlt minutenlang, aber da haben sie es auch wirklich schön in der Umsetzung gemacht. Und auch atmosphärisch mit, man hört noch die Musik, man hört noch so ein Raunen. Ja. Also das ist, da nimmt sich das Hörspiel wirklich Zeit. Und als der Brief dann gelesen ist, sieht Justus plötzlich unten Licht. Irgendwie im Wald, ne? Oder ums Gelände rum. Und Bob meldet sich, will ihn alleine treffen.
Genau.
Und Justus vermutet, da gibt's, da ist doch Ärger am Anmarsch.
Er schreibt ja wirklich auch nur, wir sind wieder da, komm raus, aber alleine. Ja, das würde Bob sonst nicht schreiben, wenn die wieder da wären. Dann kommt der rein und sagt, Ibims, ja? Also.
Ja. Wir gehen dann mit Justus in den Wald. Der wird aber schon direkt, also ne, direkt geschnappt, gefesselt. Gwen sagt im Hörspiel auch schön, halt die Schnauze. Da merkt man gleich, oh, wer sich so ausdrückt, hat meistens, ist meistens, also so, wir wissen ja noch nicht genau, gut oder böse, so richtig, aber da will man sagen, nein, wer sich so unflätig benimmt, ist meistens wirklich böse. Ja. Und Peter und Bob sind von diesem bulligen, hinkenden Mann mit Pistole, werden die in Schach gehalten. Das ist wohl Nick, das ist dann halt der Bruder.
Genau.
Und der hatte auch Bobs Handy.
Richtig.
So, und Justus stresst das wieder gar nicht, ne? Der lässt dann erstmal sein ganzes Wissen über die beiden Untertals irgendwie raus und berichtet von dem alten Paket mit der unleserlichen Anschrift und dass die dann der Schädel dann bei Hunter Scott gelandet ist.
Ja. Genau, und der Nick geht dann aber rein zu Julia, weil jetzt wissen sie ja, wo der Schädel ist. Und dann trifft er auch gleich auf Growler und der, da sagen alle, ja, der wird den jetzt bestimmt fertig machen, aber dann quält der Nick den Growler. Das hören die alle, der winselt da, das ist ganz gemein.
Und da winselt er wirklich wieder wie Timmy und dann denke ich auch nur, du Mistkerl, wer da den Hund ärgert.
Peter,
aber dann hat Peter halt eine gute Idee.
Genau, der ruft ihn dann her und sagt, komm, schnell, so. Und dann kommt der angerannt und ruht da die Gwen um. So dass die halt dann auch fesseln können und dingfest machen können und so.
Ja. Ich habe trotzdem immer Angst, ich weiß nicht, wer auch immer eine Pistole hat, weil so ein Hund, ne, da kann man notfalls auch immer schnell drauf schießen, macht aber zum Glück keiner. Und Growler springt halt Gwen um. Oh, die Pistole fliegt sogar dann weg.
Holt sich Peter dann und dann haben sie es erstmal in Schach gehalten.
Genau. Und Peter kümmert sich dann um den Hund und die beiden anderen Fragezeichen kümmern sich dann um Gwen.
Genau.
Und Bob soll dann Gwen bewachen und Justus und Peter gehen zum Haus zurück.
Genau.
Richtig. Und kümmern sich um Julia, die ja noch jetzt mit Nick im Turmzimmer ist.
Genau, es ist so ein bisschen, also sie ist oben im Turmzimmer, er ist gerade so auf dem Weg nach oben auf der Treppe.
Genau, auf dieser etwas wackeligen Treppe auch. Das ist ja eh auch eher, das war auch so, als Justus und Julia hochgegangen sind, hat er sie erstmal alleine hochgehen lassen, dass sie nicht zeitgleich auf dieser Treppe sind, weil die sah wohl jetzt nicht so aus, als, also möglichst wenig Gewicht.
Genau, ne? Also die ist da sehr, sehr beschädigt schon und in die Jahre gekommen. Und Nick will natürlich den Schädel und Julia sagt, ja, kannst du mal versuchen und da
ich werf's aus dem Fenster.
Dann willst du erst die Treppe eintreten. So, weil sie ja sagt,
stimmt.
So, die Treppe ist eh morsch und da kommst du jetzt gar nicht hoch und bam, und dann funktioniert das aber leider nicht. Und während er dann versucht, zu ihr zu kommen, schmeißt sie den Schädel aus dem Fenster. Das droht sie ihm vorher nur an.
Genau,
ne?
Weil sie, genau, sie macht wohl irgendwie das, es gibt gar kein Fenster, es gibt halt nur dieses Zifferblatt von der Turmuhr und das zerstört sie und haut es kaputt. und dann schmeißt sie den Schädel halt irgendwie runter und unten macht
genau. Bäm. Da zerspringt der Schädel in tausend Teile. So, okay, das ist erstmal so Jumpscare okay, ne? Man könnte ja denken, der wollte den Schädel haben, der Unterteil unbedingt, aber eigentlich geht es um das Geheimnis der Kiste im 18. Kapitel, denn der will sich nämlich die Frachtkiste schnappen. Und dann, Frachtkiste und Nick ist dann doch ein bisschen zu viel und dann stürzt die Treppe doch ein.
Ja, weil von unten Justus und Peter auch halt auch nochmal, wirklich, die treten stimmt. auch nochmal gegen die Treppe. Stimmt. Und dann geben sie wirklich der Treppe den Rest und Nick stürzt halt runter.
Genau, und Peter sieht aber noch, wie der dann versucht, einen Zettel aus der Kiste, also nicht nur versucht, der klaut einen Zettel aus der Kiste, den aber dann Justus ihm dann gleich abnimmt. Und im Hintergrund hört man schon die Polizeisirenen, dass die Polizei...
Die Justus schon mal alarmiert hat, wo ich denke, guter Deswegen Move.
War der so ruhig, ja.
Also so, er erzählt auch, er hatte mit Julia auch eine Verabredung, was sie so tun, weil ihm kam halt diese Botschaft per Handy, kam ihm komisch vor.
Super clever und super geschaltet, ja. Das gleich alles in die Wege zu leiten.
Und auch nicht warten bis zum allerletzten, sondern wir müssen uns in dem Moment, wo wir wirklich Hilfe brauchen, müssen wir uns die besorgen. Und dann kommt auch Cotta und die Jungs erzählen, was so los ist. Im Hörspiel kommt halt Cotta auch. Beziehungsweise er schickt eine schlechte WhatsApp-Nachricht. So klingt es ja im Hörspiel. Also das ist so eine WhatsApp-Sprachnachricht aus der Gruft. So, was ist da passiert? Aber ich konnte es leider nicht rausfinden. Mhm. Also ich habe im Internet auf die Stichworte nichts gefunden, warum das so schlecht klingt. Aber es ist auch nicht viel Text, den Cotta hat. Vielleicht konnte der nicht kommen.
Ja, die haben
und dann haben sie halt gesagt, ehe wir eine andere Stimme besetzen, so schick doch eine Sprachnachricht, wir basteln es rein.
Vielleicht das.
So klingt's. Also ich habe ja schon auch schon schlechte Sprachnachrichten gehört und versucht zu verarbeiten. Ja. Also das ist auf jeden Fall keine Studioaufnahme. Die Qualität klingt halt anders, was irritierend ist. Aber da ist ja wirklich nur ein paar Sätze.
Der ist da schon, aber auch vor Ort. Also ja, ist er ja im Buch auch. Ne, er kommt
also
ja im Buch und auch
er ist
und
da.
Im Hörspiel auch.
Im Hörspiel auch. Also er ist, was ist denn hier los? Und dann erzählen sie es ihm halt. Aber also er ist in der Geschichte ist er vor Ort.
No.
Und ja, während sie Scotta erzählen, fischt Justus auch diesen Zettel aus Nicks Tasche. Sie holen dann netterweise auch noch eine Leiter für Julia und lassen sie dann aus dem Turmzimmer auch wieder rausklettern, treffen dann Bob, der berichtet, also der war ja unten, der hat ja auf Gwen aufgepasst, bis er die an die Polizisten übergeben hat und sagt, naja, also das, was da oben rausgefallen ist, der Schädel, da sind nur noch Scherben übrig, da können wir nichts mehr kleben.
Sagt sie es da schon? Nee.
Das kommt später, ne? Nee, da sagt sie es noch nicht. Nee, wir sitzen dann halt alle so rund um die Polizeiwagen und Julia erkennt jetzt Gwen auch wieder sagt so, wir saßen doch im gleichen Flugzeug von Florida.
Ja, noch Los Angeles.
Und da haben wir uns sogar unterhalten. Mhm. Und deshalb meint sie, kam ihr dieser Lederjackenmann, der ja Gwen war, mit Schnurrbart, so bekannt vor.
Ja, geil, das finde ich aber cool, so diese Assoziation. Gell? Du denkst so geil verkleidet, dass man denkt, ich kenne dich, aber du bist ja jetzt ein Mann und es ist ganz merkwürdig.
Genau. Und klar, wenn du jemanden nur kurz kennengelernt hast, ich weiß nicht, ob ich jeden immer so zuordnen könnte. Und dann, dass man oft das Gefühl hat, ich weiß noch, dass ich so ein Gefühl mal hatte bei so einem Firmenlauf. Da, ne, wenn du in der Stadt arbeitest, dann triffst du ja auch immer wieder viele Leute, weiß ich nicht, du hast mit den Behörden zu tun und so weiter, aber du triffst die ja in einem anderen Zusammenhang und die haben andere Sachen an. Und so im Firmenlauf, da haben die alle Sportklamotten an. Und dann denkst du, kenne ich, aber ich muss mir jetzt dieses Funktions-T-Shirt und die Turnschuhe wegdenken. Und dann ist es jemand, den du sonst vielleicht mit Anzug und Krawatte kennst.
Also die Kassiererin
oder so, oder
in der Rewe-Kasse,
bei einer Bank.
Ne? Geht mir auch ganz oft. Oder eine Schwester beim Arzt.
Oder so.
Da kommt mir in der Stadt jemand entgegen und denkt mir, ich kenne dich. Und dann bin ich stetig
oder doch eine alte Schulkollegin.
Genau. Und dann ist es dann die Sprechstundenhilfe gewesen oder so.
Mhm. Und hier war es ja auch noch Mann und Frau, mit Perücke. Und also Gwen hat sich ja schon ein bisschen Mühe gegeben. Und dann erinnert sich Julia auch, dass diese Frau im Flugzeug eher, weil sie sich wohl gut auskennt, was von einer Straßensperre erzählt hat. Und deshalb ist Julia halt auch einen Umweg zu dem Haus ihres Großvaters gefahren, als sie nach seinem Tod halt dahin gefahren.
Genau, hat sie also auch genug Zeit, den Zettel zu klauen und alles, ne? Und
genau, in der Zeit ist Gwen dann halt ganz schnell hingefahren und hat halt nicht nur, hat die Haustür aufgebrochen und hat halt schon mal ein bisschen gesucht, nichts gefunden, bis auf den Brief. Und den hat sie dann halt mitgenommen. Und da kam ihr dann halt die Idee mit der Haushaltsauflösung, ob sie da nicht nochmal eine zweite Chance kriegt. Und
richtig.
So kommen wir dann an den Punkt, wo wir sie kennengelernt haben.
Ganz genau.
Ja, und dann kommt die Polizei und nimmt die unter Teilzeit definitiv mit und sagt, wir sind nochmal weg.
Und jetzt ist es.
Ja. Hast du im Hörspiel Goodwin gehört? Der war bei der Namensliste mit dabei, aber ich habe den gar nicht gehört.
Weiß ich nicht, vielleicht hat er ganz hinten noch gemurmelt, verstanden, Inspektor. Aber
okay, dann war es aber so leise, dass es mir nicht negativ aufgefallen ist. Aber er musste unbedingt noch
erwähnt werden.
Er musste halt noch mit in die Namensliste, wo ich auch immer denke, es ist auch ein bisschen Selbstdarstellung, ne? Weil
vermutlich.
Also die Leute bei der Auktion, bei dieser Haushaltsauflösung, die da zu sprechen, die kriegen das keinen
stimmt.
Namen.
Das stimmt, die haben ja auch was gesagt.
Und selbst Anton wird, glaube ich, namentlich nicht erwähnt.
Stimmt, so. Krass.
Nur du, aber Hauptsache Goodwin muss nochmal.
Das ist ja krass. Das muss ich aber auch nochmal nachgucken.
Also ich habe ihn
aber
nicht gehört.
Aber wer ist Dame und wer ist Lady? Also
siehst du, ich glaube, das sind halt wirklich Leute bei
sind
der.
Sind das doch die dabei
die
waren?
Die eine vielleicht. Das waren Leute, die bei der Auktion irgendwie oder bei der
okay.
Ne, die eine vielleicht mit dem, die sagt so, darf ich hier mal durch
Ach,
mit
ja,
meinem
die Grammophon.
Grammophon
Lady und dann noch.
Oder ich hätte gerne einen Teeservice
ja, stimmt,
oder so.
Genau, stimmt.
Die brauchen auch keinen Namen, also von daher, das ist auch schon ja. verzichtbar. Aber dann brauche ich ja auch der. Okay, aber das hat auch mehr mit mir zu tun, merke ich schon. Genau, auf jeden Fall die Polizei nimmt die beiden.
Genau, nimmt die mit und jetzt
Geschwister mit.
Darum den Zettel anzuschauen, den der Nick unbedingt da aus der Kiste rausklauben wollte. Und da gibt es ein kleines Problem, denn die können die Botschaft nicht lesen.
Ja. Genau, und vorher erfahren wir, und da sagt Julia halt, dass das, was sie aus dem Fenster geschmissen hat, halt nicht der wirkliche Schädel war, sondern das Billo-Ding, was Justus angeschleppt
Sehr gut.
hat.
Der falsche Schädel. Ja, also auch super Move wieder, ja. Das so zu tun, als hätte man das Echte rausgeworfen und dann hat man den Echten noch im Petto.
Genau, und es war eigentlich Zufall, dass sie den halt gerade in der Hand hatte. Eigentlich wollte sie den irgendwie verstecken und hin und her und dann kam halt Nick gerade und
gut, dass er den mit hochgenommen hat. Ich meine, sie
hat dann
ja
auch
oben im Uhrenturm, gell? Also hat sie den ja noch in der Hand gehabt, als sie von unten hochgegangen sind. Das war eigentlich auch ziemlich.
Ja, ich glaube, sie wollte die austauschen.
Ja, das stimmt. Das wäre natürlich auch gut.
Sie wollte den Fake-Schädel in die Kiste legen und den echten verstecken, kam aber nicht mehr dazu, hatte also bis jetzt zu dem Zeitpunkt nur den Fake-Schädel in der Hand und da stand halt Nick
besser.
Auf der Treppe und hat gesagt,
ja, noch besser, klar, die wollten die ja auch, also wenn die nicht so schnell da gewesen wären, Nick und Gwen, also wenn die Peter und Bob nicht erwischt hätten, dann wären die ja später erst gekommen, wenn sie überhaupt drauf gekommen wären und dann hätte da der falsche Schädel gelegen, falls da jemand hätte einbrechen wollen.
Ist so ein bisschen wie mit der Stradivari als Jelena, die verstecken wollte. Sie wollte sie eigentlich sie wollte die nur irgendwo hin tun und hat dann ihre Geige aus ihrem, aus der Hülle genommen und hat dann die so.
Ja,
nee,
geil,
von daher, manchmal hilft einem ja auch der Zufall, genau. Und dann machen wir halt diesen Brief auf, diesen alten Frachtbrief.
Genau.
Und wir sehen sogar im Buch, dass auch, man sieht auch dieses kaputte Adressetikett noch abgedruckt.
Genau, cool.
Da kann man auch wirklich nicht viel lesen mit einer alten, geschwungenen Handschrift. Und dann machen wir halt diesen Brief auf. So.
Na, und der ist halt nun in Sütterlin oder besser in Kurrentschrift verfasst. Ja. Mhm. Was ja auf den ersten Blick.
Also meine Oma hat noch so, meine Oma hat noch so geschrieben, lesen kann ich es nicht.
Meine auch.
Aber
meine
ich finde es sehr
so
schön.
Geschrieben. Die hat aber beides gemacht. Also sie hat viel Tagebuch geschrieben in Sütterlin und hat dann aber auch normal geschrieben. Und ich konnte das als Kind sehr gut lesen. Jetzt mittlerweile nicht mehr. Also ich kann noch ein bisschen, ne, aber es fällt mir schon deutlich schwerer. Aber früher hat mich das sehr fasziniert. Ich habe es nie versucht auch zu schreiben. Also ich habe es wirklich immer nur gelesen. Aber ich fand das schon immer faszinierend.
Das musst du auch wirklich üben. Das musst du auch wirklich üben. Also ich habe mich noch ein bisschen dann damit auseinandergesetzt. Also Sütterlin war eine im Jahr 1911 in Auftrag des preußischen Kultur- und Schulministers entwickelte Ausgangsschrift für das Erlernen von Schreibschrift in der Schule. Ludwig Sütterlin, nachdem die benannt ist und der die entwickelt hat, wurde halt beauftragt, es sollte eine einfachere Schrift gefunden werden, weil im 19. Jahrhundert mit einer stählernen Spitzfeder geschrieben wurde und das war total schwer in Mode, aber diese Schrift war sehr schräg und die kam halt, also die wurde auch gerade in England viel benutzt und diese Schreibschrift war halt sehr schick und dekorativ, aber eben auch schwer zu schreiben. Und in Deutschland hat sich dann auch diese Spitzfeder immer mehr durchgesetzt und hat das Schriftbild geprägt im 19. Jahrhundert und Und jetzt wird es ein bisschen schwierig, denn in Deutschland schrieb man Kurrent, also das war die Schreibschrift, und es gab auch die lateinische Schreibschrift. Und jetzt sollten die Kinder einfach was schreiben lernen, was leichter war. Und deshalb hat Sütterlin mit einer Kugelspitzfeder sie schreiben lassen, hat die Buchstabenform vereinfacht und auch die Längen verkürzt. Und dann war es so, dass 1915 die deutsche Sütterlin-Schrift in Preußen eingeführt wurde und in den 20er Jahren die deutsche Kurrent-Schrift eigentlich abgelöst hat. Mhm. Also eigentlich ist es so, das eine hat das andere abgelöst. Dann gab es 1935 wieder eine abgewandelte Form, die hatte wieder so eine leichte Schräglage. Und die gab es dann als deutsche Volksschrift im offiziellen Lehrplan. Dann wurde 1941 die Kurrentschrift im Unterricht sogar untersagt. Und als Ausgangsschrift wurde ab 1942 in Schulen die lateinische Schrift in der Variante eingesetzt. Die wurde dann deutsche Normalschrift genannt. Und nach 1945 gab es nochmal einen Normalschrifterlass der Nazis. Und die hatte ja keine Gültigkeit mehr, nachdem die Nazis dann entmachtet wurden. Trotzdem blieb dann die lateinische Schreibschrift als Standardschreibschrift an den Schulen. Ich glaube sogar, dass ich die noch gelernt habe. Also diese klassische Schreibschrift, die sehr, sehr geschwungen war. Und ich hatte auch im Unterricht wirklich noch extra, abgeklammert vom Deutschunterricht, extra immer in der Grundschule noch Schulschrift. Da gab es ein extra Heft. Ja. Und da mussten wir halt sehr lernen, Schwünge und Bögen zu machen. Und ich habe, also deine Kinder haben ganz anders schreiben gelernt
als ich. Schon. Ich hatte auch keine Schönschrift mehr. Ich habe zwar noch auch die klassische, also die Schreibschrift noch gelernt, aber auch das H war dann auch nicht mehr wie das, ich schreibe das zwar heute noch so, wie das alte H, ne, dieses mit den vielen Schnörkeln.
Stimmt, das H war das sehr.
Das liebe ich sehr, das schreibe ich, aber wenn ich Schreibschrift schreibe, schreibe ich das H auch so, weil das normale Schreibschrift H, wie die Kinder das jetzt lernen, sieht halt hässlich aus, finde ich. Und aber trotzdem habe ich auch Schreiben ganz anders gelernt, also schon.
Und heute lernen die Kinder, glaube ich, auch eher eine Druckschrift,
genau, also oder? Es gibt auch tatsächlich Schulen, die gar keine Schreibschrift mehr lernen. Deswegen bin ich so froh, dass meine das noch beigebracht gekriegt haben. Und wenn das nicht so gewesen wäre, dass die in der Schule gewesen wären, wo sie es nicht gelehrt bekommen hätten, dann hätte ich das gemacht. Weil ich es einfach wichtig finde für die individuelle Handschrift. Also irgendwie muss ja Schreibschrift her. Ich mache jetzt auch einen Mischmasch meine eigene Schrift.
Ich habe eine ganz schlimme Handschrift mittlerweile, aber wenn ich mich sehr konzentriere und mit einem Füller und so, dann kann ich auch, manchmal mache ich das zur Entspannung noch, dass ich das Alphabet nochmal schreibe. Also ich hatte mal eine wunderschöne Handschrift, aber viele Kinder sagen auch, selbst das heute können sie nicht mehr lesen, weil da so viele Schwünge und Bögen sind. Aber diese Schwünge und Bögen, das muss halt wirklich lange Zeit gelernt werden, bis es wirklich Hand-Kopf-Koordination ineinander übergeht. Und ich weiß noch, ich habe zum Beispiel nicht das Alphabet von vorne nach hinten gelernt, sondern es über die Schrift gelernt. Also dann wurden zum Beispiel für kleine R's, wurden dann halt so Spazierstöcke gemacht. Und zwei Spazierstöcke aneinander waren dann nicht das R, sondern das N, das kleine in Schreibschrift. Und drei hintereinander war das M. Und wenn wir das umgedreht haben, dann haben wir Dachpfannen gemalt, dann war das das U. Und eine halbe Dachpfanne war halt ein I. So hat sich das auseinander oder zusammen ergänzt. Und dann kamen nachher Buchstaben dazu, die man gar nicht so oft hatte. Deshalb hat es eine ganze Zeit lang auch gedauert, bis ich überhaupt alle Buchstaben konnte. Das geht heute bei den Kindern, das finde ich wiederum toll, dass das heute in der Grundschule so ist, dass sie von Anfang an eigentlich direkt ins Lesen und Schreiben kommen. Aber es hat halt schon gedauert und ich weiß noch als Kind, ich weiß gar nicht, manchmal fand ich es okay mit der Schönschrift und dann fand ich es zwischendurch aber auch langweilig. Klar. So und dann musste das immer genau in den, also wir hatten dann auch noch so Reihen in diesen Heften. Ich glaube, da waren immer so 4 Reihen, das sah fast so aus wie ein Notenheft. Genau. Und da mussten die Buchstaben auch genau zwischen die und die Linie, um halt so Bögen zu, oder das F hatte halt unten oder das G hatte halt unten noch einen Bogen und dann durfte das aber auch nicht über die Linie.
Genau. Das fand ich aber gut, dass das so war, weil ich habe jetzt heute die Kinder dann auch teilweise in der Praxis, ne? Und wenn ich die manchmal schreiben sehe, wie die alleine schon das F von unten nach oben, ja, also gar nicht der Bogen von oben nach unten und so, ja, oder auch das H, dann wird der Strich von unten nach oben, alles kreuz und quer und dann, dann sträubt sich in mir alles, wo ich denke, habt ihr das denn in der Schule nicht so gelernt, wie man es schreibt? Aber nee, ist dann echt, manche Schulkonzepte sind echt nicht gut.
Ja. Komisch, ne? Und ich glaube, also diese Schreibschrift, die ich noch gelernt habe, also wenn man die richtig gut beherrscht hat, dann war das auch wirklich so ein Fluss. Dann hat man auch, also dann hat man eigentlich auch die den Füller gar nicht abgesetzt. Ich habe mir dann später so eine Mischung auch an und ich habe dann, also ich kann heute ohne absetzen auch nicht mehr. Das ist irgendwie so automatisch und spätestens, wenn du irgendwann mal einen E-Punkt machst oder einen Strich fürs T. Aber ja. Aber auf jeden Fall das, was da steht, und das ist halt im Buch auch abgedruckt, ich kann es halt nicht lesen. Konntest du es lesen?
Also ist der ganze Text abgedruckt? Ich bin nämlich gerade.
Der ganze Text von dem Brief, beziehungsweise dieser Frachtbrief,
ach, doch,
den
hier,
der
ist
Herr.
Es ja, genau. Ne? Also
der,
ich kann.
Der Herr Eschenbach, genau. das konnte man
hat
noch
der
lesen.
Peter auch gesagt, ne? Ich kann wenigstens den Absender lesen. Ne?
Leopold Eschenbach, von dem ist das Buch, und man kann oben lesen, Ida Oberstein, den
8.10.38. Genau, und auch das ist klar, also das kann man sich natürlich herleiten, ne? Also sehr geehrter Herr Untertal und so, ne?
Genau.
Aber sonst, also Auftragsarbeit konnte ich lesen tatsächlich, aber auch nur, weil ich es mir dann hergeleitet habe, ja?
Ja.
Dann wird es echt schwierig, ne? Mit freundlichen Grüßen geht auch, aber einfach, weil man ja weiß, dass das dann kommt, gell? Irgendwas mit Gefallen im letzten.
Bei Gefallen.
Genau, ein Gefallen. Und dann, ja, also wie gesagt, also einiges geht noch ganz gut, aber das ist auch nicht die Schrift quasi, doch, obwohl, die meine Oma schrieb, also das sah vielleicht auch nochmal ein bisschen anders aus, aber nee, ja, also das ist ich kann, nicht alles, ne, aber es ist.
Aber ich glaube, man muss sich einfach einlesen.
Genau, ich denke, wenn man eine Weile weiß,
und ich glaube, so viele Buchstaben gibt es ja nicht. Und ich glaube, wenn man sich einmal so an das etwas andere Schriftbild gewöhnt hat, plus das, was man kennt, funktioniert es, glaube ich, nach einiger Zeit schon. Deshalb ist es eigentlich, also irgendwie hätte ich fast erwartet, dass Justus das kann und sich das irgendwie selber erarbeitet. Und vielleicht habt ihr es auch bei uns im Teaser gesehen. Also heute gibt es da, ne, im Internet gibt es halt so Konverter oder also es gibt einen Konverter, da könnt ihr halt euren Namen zum Beispiel reinschreiben und dann schreibt euch das System das in Sütterlin. Ist auch mal ganz schön. Und dann sieht man halt schon, dass diese Großbuchstaben halt schon anders sind.
Richtig. Aber es ist ja auch nicht nur, dass das in Sütterlin geschrieben ist, sondern dass das eben auch Deutsch ist. Na, also die gehen ja schon davon aus, dass es auch noch nicht mal die englische Sprache ist.
Stimmt.
Ne? Also deswegen können die das auch nicht lesen. Ne? Also Justus kann vielleicht.
Und das ist ganz wichtig, weil das müssen wir ja immer, weil wir sind ja in Deutschland. Deshalb haben wir gedacht, das ist übersetzt für uns. Aber nein, wahrscheinlich, wenn das jetzt ein englisches Buch wäre, dann wäre dieser Brief auf Deutsch. Auch in Deutsch geschrieben, weil es ja die Nachricht zwischen einem deutschen Auftraggeber im Ausland und einem deutschen Handwerker war.
Genau.
Deshalb, natürlich konnte Justus das auch nicht lesen. Das stimmt, da hast du richtig. Da hast du einen Punkt.
Das finde ich immer so cool, ne? Wenn man das dann immer so ein bisschen dann noch so verortet. Ne? Das ist jetzt nicht nur was Englisches, was auf Sütterlin geschrieben war, sondern das ist was Deutsches, weil das auch im europäischen Raum ja auch die Schrift, also die hat es ja, glaube ich, gar nicht nach Amerika geschafft. Ich glaube, in Amerika wurde auch gar kein, doch, aber Justus kennt ja Kurrentschrift. Aber auch nur, weil er weiß, dass das in Europa geschrieben wurde, oder? Oder gibt es auch in Amerika
das
Kurrentschrift?
Das ist ein Nee, aber das haben halt die deutschen Auswanderer mitgebracht.
So, genau.
Deshalb. Es kann auf jeden Fall keiner lesen. Und Julia sagt auch, dass ihr Opa das auch nicht lesen konnte, was da wirklich drin stand.
Das hat er auch geschrieben, genau.
Und
das liest du dann nochmal nach.
Deshalb hat Justus halt eine Idee und damit gehen wir ins vorletzte Kapitel.
Genau, weil Mr. Meyer macht sich nützlich. Den haben wir ja kennengelernt und das war ja ein mit deutschem Akzent sprechender
Der Schreibmaschinen-Man.
Genau, geil. Und der darf da auf jeden Fall nochmal einen Teil dran haben. Wir sind aber erstmal auf dem Schrottplatz und Julia freut sich, dass Roosevelt vorm Eingang steht. Da hören wir nochmal was von unserem Bären.
Ich lieb es. Also er macht im Moment noch seinen Job, das ist ganz super.
Richtig. Und da geht es nochmal darum, also Justus hat irgendwie auch schnell aufgegeben, den Brief zu lesen, weil, wie gesagt, er kann nichts so richtig da erkennen und die Schrift ist schwer und es ist Deutsch und er hat aber nur Worte verstanden wie Ida Oberstein, das konnte er dechiffrieren, das lernen wir noch, was dechiffrieren ist, ne? Weil Peter damit nichts anfangen kann, dass es eben das Entziffern eines Textes ist, ne? Oder das Entziffern einer Schrift oder Geheimschrift, gibt auch Codes, die man dechiffrieren kann und so. Denke ich an den Film Enigma, ne? Diese Dechiffriermaschine aus dem Weltkrieg.
Ja, von daher ist, glaube ich, dechiffrieren gar nicht das richtige Wort, weil dechiffrieren würde ja immer heißen, ja, dass es immer was mit einem Code zu tun hat. Und hier ist es.
Nee, ich glaube, es geht einfach nur um Entziffern. Und Entziffern heißt ja auch, ich kann ja auch einen Code entziffern, also oder Zahlen entziffern, entschlüsseln oder so, ne? Deswegen passt das schon, ne? Und diesmal sind halt, ja, also, aber trotzdem. Geht es ja einfach nur darum, die Schrift zu erkennen und die Wörter zu lesen. Also es ist ein bisschen hochgegriffen, ne? Davon dechiffrieren zu reden, würde ich sagen. Gell? Aber wir haben ja wieder ein neues Wort gelernt. Vielleicht ist es einfach nur der Lehrauftrag des Buchs gewesen.
Das ist genau. Richtig. Also wir warten halt auf
der kommt
Mr.
Ja jeden
Meyer.
Tag, ne?
Der kommt ja jeden bestellt. Tag, genau. Also er hat ihn gar nicht bestellt, genau, sondern sie warten halt einfach auf ihn. Aber wer stattdessen kommt, ist Mr. Ja, Luca.
Erstaunlich.
Den hatten wir so ein
total,
bisschen vergessen,
total.
So ein bisschen, glaube ich, in dem
so
ganzen
Aufruhr. Cool, dass die dann auch sagen, der kommt ja dann, ne? Und Julia ist ja auch ganz überrascht und hat er so ein bisschen Klärungsbedarf, ne? So, weil
ja.
Der hat ja auch nicht gewusst, dass die Detektive sind und dass die überhaupt miteinander irgendwie zu tun haben.
Er kannte ja Justus nur von dem
Trödel.
Haus von Julia. Genau, aber er hat ja das Visitenkarten-Etui in seinem Garten gefunden, nachdem da halt irgendwie ein Unbekannter rumspioniert hat. Und dabei muss ihm wohl das Ding aus der Tasche gerutscht sein. Und Luca droht Justus jetzt auch, aber der bleibt ganz unbeeindruckt.
Da sagt er nur, ja, Mr. Luca, war doof, dass ich auf ihr Grundstück gekommen bin. Ja, weil er sagt ja auch, ja, du bist da unbefugt eingedrungen und er hat einen Punkt. Ne, und sagt aber, ja, alles halb so wild. Sie sind ja nur ganz zufällig in einen Kriminalfall geraten, von dem sie ja auch selbst nichts wussten. Wo er ihn ja wieder so ein bisschen kriegt und sagt, hä, was, ein Kriminalfall? Hä, was soll denn da gewesen sein und so? Und dann sagt sie ihm ja auch auf den Kopf zu, was er ja alles weiß. Ne? Also, dass er mit seinen Betrügereien da Geld macht, ne? Mit den ganzen Reichen und Schönen. Und da wird er auch ganz schön kiemen, auch der Mr. Luca, ne, und sagt ja, was willst du jetzt von mir, lass mich in Ruhe.
Aber Julia steigt dann mit drauf ein und sagt dann halt, sie wüsste halt schon, dass Luca das Haus nur kaufen wollte, um an den Schädel ranzukommen. Mhm. Und sie erzählt dann auch von der Verbindung zu den Untertals und sie zeigt ihm sogar den Brief, aber den kann Luca auch nicht lesen.
Ja.
Dann kommt endlich Mr. Meyer. Er kennt Justus nicht, also da merkt man schon, ne, er ist auch wieder so unfreundlich und weist wieder auf dieses, wir müssen die Walzen schützen bei den Schreibmaschinen. Also da würde ich schon sagen, dass er wahrscheinlich schon so demente Züge hat. Und er sagt, ja, also er selber ist nicht deutsch, aber seine Eltern sind aus Deutschland gekommen.
Genau.
Und will dann auch so einen Vortrag über Korrent und Sütterlin-Schrift direkt vom Stapel lassen. Man kann ihn dann aber stoppen und sie bitten ihn dann, ob er den Brief lesen kann.
Genau. Das macht er dann auch und übersetzt den auch für die. Ne?
Mhm.
Und da geht es eben wirklich darum, dass, wie besprochen, aus Ida Oberstein da Totenköpfe angefertigt wurden für den Alois. Und das auch alles wie nach Vorlage, ne, haben die da gestaltet. Und also gerne gibt es noch weitere Exemplare. Ne? Also einen haben sie wohl geschickt und dann die sechs anderen könnten wohl durchaus auch in Auftrag gegeben werden. Kein Problem.
So, damit wissen wir also, es war eine Auftragsarbeit von Anfang an. Das Ding hat nie Wukatan gesehen. Da war nie eine Maya, Akzeken oder sonst was für eine indigene Gruppe dran, sondern das wurde halt im deutschen Ida Oberstein da damals schon mit den Maschinen der Zeit, also dass da wirklich Kristall geschleift werden konnte, wurde da halt in Auftrag gegeben. Und deshalb waren halt Nick und Gwen so hinter der Kiste her, damit, weil sie wollten ja Luca für viel, viel Geld gerne noch einen Schädel verkaufen. Und das kauft er ja nicht, wenn er weiß, von Anfang an ist
richtig,
fake.
Richtig. Und genau. Da sind wir schon im letzten Kapitel.
Da sind wir, das ist schon ins letzte Kapitel mit reingeschwappt. Jetzt müssen wir noch dazu sagen, dass, wenn ihr jetzt nur das Hörspiel hört, seid ihr ein bisschen verwirrt, weil da geht es zwar auch auf dem Schrottplatz weiter, nachdem sie diesen Brief in dem Türmchen und in der Kiste gefunden haben, aber da sitzt halt Mr. Luca schon am Kaffeetisch, als die Jungs dazukommen. Und Mr. Meyer gibt es einfach im Hörspiel nicht, den haben die weggekürzt. Bob hat den Brief übersetzt, netterweise im Hörspiel. Und ich finde, Luca kommt auch viel netter irgendwie daher, als ich meine, wenn er da schon am Kaffeetisch sitzen darf.
Da war ich auch sehr verwundert, als ich das Hörspiel mir angehört habe. Ich habe erst das Buch gelesen, dann habe ich das Hörspiel gehört und dachte so, hä?
Ja. Und auch so, also die ganze Geschichte, dass er da die Promis irgendwie abzieht für viel Geld, da wird gar nicht drüber gesprochen, sondern er möchte den halt nur haben wegen kosmischer Energie. Also so wird das dann, also da ändert sich auch das Motiv etwas. Also er kommt halt ein bisschen netter und sympathischer daher. Und jetzt gibt es halt noch ein paar Einzelheiten, genau, aus dem Brief. Und Mr. Luca ist halt komplett fertig und denkt so, schade, das hat sich ja dann wohl was mit meiner kosmischen Energie, wo ich auch eher annehme, dass er da vielleicht wirklich dran glaubt
also
hat.
Also im Hörspiel auf jeden Fall, ne?
Und Justus halt auch sofort alle Geschütze auffährt und sagt so, Moment mal, ne? Also sie können ja jetzt behaupten, was sie wollen, aber wir werden,
also
wir kennen jemanden
Buch,
von der Uni Ruxton.
Okay,
ich bin
gut,
jetzt im Buch.
Das ist genau wichtig.
Deshalb, da ist auch Luca ganz fertig mit den Ereignissen.
Ja, da ist
so,
der wirklich extrem am Boden zerstört. Also der versinkt ja da richtig auf dieser Handelbank und da sieht da seine ganze Fette davon schwimmen. Ne? Und dann, da habe ich auch gedacht, weil du gerade sagst, dann hat man auch das Gefühl, er hat wirklich daran geglaubt. Also das denke ich nämlich auch, dass er da und ein Teil von ihm wirklich auch daran glauben wollte. Ja.
Und Justus sagt auch, und da werden wir auf jeden Fall, da wird es einen Fachartikel geben, wo wirklich dieser Schädel herkommt und wie es, was es damit auf sich hat und von wegen, ne? Maya, Azteken und so. Und damit sei ja auch sein Geschäft insgesamt halt hin, sagt Justus ihm dann halt auch. Und Luca geht. Ist natürlich für Julia an der Stelle auch
voll leer aus. Also die geht richtig, richtig leer aus, ne? Also sie kann den Schädel nicht verkaufen.
Weil ist ja klar, dass sie das Haus jetzt nicht mehr will. Den Schädel will er nicht. Und sie sitzt da wieder mit der Bruchbude. Aber Justus hatte seinen Triumph. Also
ja, aber er rudert auch ein bisschen zurück. Gell? Es ist ja so, dass sie dann auch sagt, oh Mann, jetzt muss ich doch nach San Francisco in meinen Blumenladen irgendwie reden. Und sagt, oh, da habe ich irgendwie gar nicht dran gedacht.
Ja,
also das
und das
geil,
ist halt der Punkt.
Dann
also,
auch, ne?
Ja, aber ein bisschen spät. Ja. Also ich meine, er hat natürlich recht. Ne, somit. Das hatte alles eine ganz andere Geschichte. Aber dass es ihm halt nur um sein Recht haben geht, nervt mich halt. Und dann so, oh, jetzt hat die arme Julia jetzt irgendwie, okay, sorry.
Ja, aber was sollte die Konsequenz sein? Ne? Also es ist ja nur das. Ne?
Ja,
also
er muss das
so machen. Aber ich finde es schön, dass er das auffängt, weil es hätte ja auch sein können, hätte das nicht, also dass sie dann so, oh Mist, ne? Und dann hätte er gesagt, so, was gibt's zum Kaffee? Ne? So, aber dass er es auch nochmal sagt, ne? Dass er wirklich sagt, ach Mensch, ich merke jetzt, ich habe jetzt wirklich dann auch mit dieser Entscheidung dir was kaputt gemacht. Ne? Also das finde ich schon gut.
Trotzdem würde er es jedes Mal wieder so machen.
Weil es ja auch das Richtige ist. Ne?
Aber
also alles andere, jetzt weiß ich nicht, jetzt dann sie das verkaufen lassen an denen. Na, er hat es ja auch selbst mitgekriegt, also es hätte eh keine andere Möglichkeit gegeben. Ne? Er war ja dabei, also wäre der jetzt nicht dabei gewesen, der Luca, dann hätten sie den immer noch den Schädel verkaufen können als super kosmische Sache. Ne? Jetzt war der blöderweise dabei. Ob sie das vielleicht gemacht haben, wäre spannend gewesen, ne? Wenn der jetzt nicht dabei gewesen wäre und die hätten das gewusst.
Ich glaube nicht, dass sie ihn übers Ohr gehauen hätten oder ihm irgendwie unter falschen Tatsachen was verkauft hätten.
Das glaube ich vielleicht nicht, aber auf der anderen Seite findet der Justus den Luca ja so blöd mit seiner ganzen kosmischen Esoterik-Scheiße und der hat ja in Justus' Augen andere ja auch übers Ohr gehauen, dass er da vielleicht auch keine Ruspe gehabt hätte, ihn übers Ohr zu hauen. Ist jetzt so eine Hypothese. Fände ich aber spannend.
Ist eine spannende Hypothese. Aber ich finde an der Stelle Julia auch ganz gut, dass sie sagt, okay, jetzt ist es so, ich hatte zwar irgendwie gehofft, das Haus zu behalten und San Francisco Ade zu sagen und ganz in Lone Oak Hill zu bleiben, aber sie macht jetzt, also sie sagt, pass auf, wir machen jetzt erstmal mit der Entrümpelung weiter und dann gucke ich mal. Also sie guckt dann schon irgendwie wieder nach vorne. Das gibt es im Hörspiel auch nicht. Wir bleiben die ganze Zeit auf dem Schrottplatz. Und wir gehen jetzt aber zurück ins Buch, damit ihr dann auch versteht, wie wir da zu dem Ende kommen. Und da geht es 2 Tage später.
Und
Julia hat alles Behaltenswerte in die Bibliothek geschafft und den Rest haben sie irgendwie mit Hilfe der 3 Fragezeichen gut an Mann bringen können.
Genau, und dann wird eine neue Haushaltsauflösung initiiert, ne, wo dann wieder alle kommen können. Und
dann
sind sie auch wesentlich entspannter, weil jetzt erwarten sie natürlich keine Vorkommnisse mehr. Und kurz bevor es losgeht, kommt der weiße Tesla wieder auf den Platz gefahren und Mr. Luca ist wieder da. Ganz überraschend wirklich. Und sagt, so passt auf, ich will doch den Schädel kaufen, denn ich habe jetzt ein Abkommen mit einem Museum, weil ich habe ja 6. Das wäre jetzt der 7. und ich möchte gerne dem Museum die 7 Schädel verkaufen mit der ganzen Geschichte. Und sagt dann auch so viel zu Justus, ja, die ganze wahre Geschichte, das möchte auch das Museum haben und kann das zu einem guten Preis verkaufen. Allerdings tue ich jetzt halt jetzt nur noch ein Drittel, weil es ist ja jetzt alles hier so Humbug. Und da sagt sie, naja, wenn ich dir den Schädel aber nicht verkaufe, du kleiner Sack, dann kannst du dem Museum auch nichts verkaufen, ich nehme die Hälfte. Wo wir ja laut Hörspiel wissen, 250.000 ist auch noch eine Stange Geld. Und so schafft es dann doch mit dem ganzen Verkäufen das Haus zu behalten.
Genau, er geht darauf ein, schlägt auch ein, will aber auch den Brief haben. Das gehört halt mit zu dieser Geschichte, den will er auch haben. Und dann sind wir nochmal 5 Stunden später, vieles ist mittlerweile verkauft Und Julia guckt in die Zukunft. Sie sagt, sie plant hier oben eine Gärtnerei aufzumachen und will, sehr schön, als Maskottchen auf den Bären zurück.
Roosevelt darf wieder nach Hause kommen auf seinen Rollschuhen. Und Justus sagt dann auch, naja, das wird Tante Mathilda sehr freuen. Dann hast du gleich eine neue Freundin. Und was will man sich Besseres wünschen für einen Neuanfang?
Ja. Und das, muss ich ja sagen, ist ein perfekter Schluss, auch ein schöner Schlussgag. Also wir haben ja mal irgendwann angefangen, dass wir gedacht haben, wie gucken wir auf den Schluss und wie ordnen wir den Schlussgag ein. Und da muss ich sagen, weil ja dieser Bär und das Verhältnis mit Tante Mathilda sich als ne, Running Gag so ein bisschen durch die Geschichte auch zieht, ohne wirklich für die Geschichte eine Bedeutung zu haben, finde ich aber schön, dass es damit endet. Und ich glaube, Tante Mathilda macht auch X-Kreuze und diesen rollschuhfahrenden Bären wieder loszuwerden. Weil sie hat ja da genug Gerümpel, was da darauf hinweist, was ihr Mann und ihr Neffe da so verkaufen wollen. Also das ist schön stringent zu Ende erzählt und damit ist halt das Buch auch zu Ende. Im Hörspiel ist es halt noch ein bisschen anders. Wir bleiben also die ganze Zeit auf dem Schrottplatz. Wir gehen gar nicht mehr zurück in Hunters Haus mit dem Verkauf, sondern auch da gibt es das Angebot von Luca, dass er sagt, okay, das British Museum, ich mache da mit denen einen Deal, gibt dir aber nur ein Drittel und sie sagt aber ganz tough, nö, die Hälfte sollte es schon sein. Und daraus erfolgt auch der Schlussgag im Hörspiel. Dass sie halt sagt, ne, die ist so tough und Luca kommt dann noch ganz nett daher und er schlägt dann halt ein oder sie schlägt ein. Auf jeden Fall, sie schlagen dann halt ein und damit ist dann halt, da wird dann auch am Schluss gelacht. Also für Julia ist es halt ein Happy End. Da gibt es halt nichts vom Bären.
Es gibt keinen Bären. Schade. Aber dafür gibt es ja das Buch.
Ja. Ist vielleicht auch schwierig, das im Buch zu erklären, den Bär die ganze Zeit damit durchzuziehen. Von daher, ich finde, gutes Buch, gute Geschichte.
Ich fand es ganz toll. Und sie las sich so toll, ne? Also wie gesagt, ich habe das ja da auf der Fahrt und ich konnte es auch gar nicht weglegen und habe es da einfach komplett durchgesnackt. Und es ist eine tolle Geschichte, es ist schön aufgebaut, ne? Und ein toller Anfang mit der Haushaltsauflösung. Dann gibt es diese Irrung und Wirrung wieder, ja, dass sie wirklich denken, ja, die hat doch jetzt den Kristallschädel, hat der doch geklaut, der Motorradfahrer, der sich dann wieder auch nicht als Mann entpuppte, ne? Also es gibt doch so viele Ansätze und die sie aber schön auftröseln und tolle Detektivarbeit leisten, Beschattung und
es ist dauernd spannend, weil sie dauernd irgendwie drohen, entdeckt zu werden und dann doch nicht entdeckt werden und dann doch wieder. Also es ist so durch diese Szenenwechsel und so, da ist halt auch die ganze Zeit Drive drin. Ja.
Und es ist halt eine schöne Aufhängung auch und auch diese ganze Mystik, die sich dann wieder als menschengemacht herausstellt und selbst dann diese kosmische Gedöns, ne, dann sich auch als, okay, die wurden halt in Deutschland in Ida Oberstein hergestellt, die Schädel, ja, als Auftragsarbeit eines sehr cleveren Alois Untertal, ja, so.
Und das ist ja wirklich so, also diese ganzen Schädel, die sie, die man mittlerweile findet, da gibt's bei keinem wirklich den, dass es wirklich von Inka, Maya, Azteken gemacht wurde, sondern da, also die sind halt wirklich im 19. Jahrhundert wirklich teilweise in Ida Oderstein hergestellt worden.
Ja, find ich cool.
Weil die damit halt umgehen konnten, mit dem Material.
Richtig. So. Und es ist halt schön, weil das so, ja, es hat so diesen Echtheitsbezug und es ist so irgendwie schön transferiert nach Amerika, ne, so mit den dreien. Und auch die Julia im Buch mag ich sie sehr, finde ich sie sehr, so mit ihrer Angst und wie sie sich ihrer Angst stellt und wie dann so dieses kindliche Trauma da aufgearbeitet wird und so und dass das dann letztendlich zur Lösung des Falls mit oder bei dem beiträgt und auch der Brief, der erst verschwunden ist und dann durch diese Finte der Geschwister dann auf die Lösung führt und sowas. Also das ist so dieses
Drumherum. Und wie der Brief halt auch aussieht, dass wir ihn selber versuchen können mitzulesen und das ist schon ganz toll. Und auch, dass wir halt mehrere Bösewichte haben. Also einmal diese beiden Geschwister, die ja auch schon etwas brutaler daherkommen. Und aber auch Raphael Luca ist ja, ist das jetzt ein Betrüger oder nicht? Oder
ja,
doch,
ganz.
Oder was? Auf jeden Fall ein kluger Geschäftsmann.
Ganz interessanter Charakter.
Mehr so ein Gentleman-Betrüger vielleicht.
Ja, also so wirkt er halt auch. Ne? So ein aalglatter Geschäftstyp. Mhm. Ne? So der aber trotzdem irgendwie diesen Hang zum Spirituellen ja hat und irgendwie auch da daran zu glauben scheint oder zumindest auch da.
Ja, da lässt sich halt, wie gesagt, auch wirklich viel Geld mitverdienen. Und je überzeugender man da ist und so, also das ist schon schön. Und dann auch nett gespickt, also nicht nur die Geschichte mit dem Bären, sondern auch, dass der Hund immer mal wieder vorbeikommt. Ja. Und
ist auch schön, dass es der Hund war. Also dass es da auch so eine Figur gab, die dann immer mal auch nützlich war, um die Gwen umzustoßen, ne? Oder da auch Alarm zu schlagen, als da einer ums Haus schleicht und so, ne? Das ist ja immer ein guter Kniff, ne?
Auf jeden Fall. Und ja, Justus hat schon viel zu tun und die anderen sind jetzt nicht so ganz hundertprozentig gleichberechtigt, aber sie haben trotzdem halt, ne, dass sie da unter Bett liegen und was sie so hören und überhaupt Bob halt als Hundeflüsterer.
Peter.
Das funktioniert ganz gut. Peter als Hundeflüsterer und Bob recherchiert halt, was er so recherchiert. Aber da ist die Aufgabenverteilung relativ klassisch wieder hier in dem Abenteuer. Aber auch Justus' Idee, so Julia da so mit ihrer Angst zu konfrontieren.
Ja, das ist sehr, sehr forsch. Ja. Ne? Also so die Art und Weise, wie er es macht, ist ein bisschen sehr drastisch. Ne? Aber auch irgendwie passend, ne? Also er hat halt einfach die Idee, es war ja also aus dem Zufall auch geboren, ne? Weil er ist ja da vorbeigefahren, hat den Totenkopf gesehen, gesagt, das mache ich jetzt einfach, ne? Also hat er gar nicht großartig das geplant oder drüber nachgedacht, also jetzt ausgefeilt, sage ich jetzt mal, sondern es war einfach so ein Impuls, und es ist, würde ich ja schon eher sagen, ein justuslastiger Fall, ne? Der mit ihr dann letztendlich zusammen dann auch den Platz findet und so, ne? Also sind wir da schon mehr bei Justus, müsste man überlegen, ob das generell so ein bisschen... Das mag es eher so den Justus immer so ein bisschen in den Vordergrund stellen. Wäre mal spannend, weil jetzt mit dem Büffel noch so im Hinterkopf. Kann jetzt ein Zufall sein, aber da müsste ich auch mal ein bisschen mitgucken. Vielleicht ist das meine neue Mission bei André Marx-Fällen, mal so zu gucken, wie die Gewichtung ist. Mit wem er so am liebsten schreibt, sage ich mal. Also von Kari weiß ich ja, dass die den Bob immer gerne mal aus der Gleichung rausnimmt. Das hat ja der André Marx auch mal gesagt. Dass der Bob. Das habe ich erst beim Christian Rodenwald in dem Welt der drei Fragezeichen gelesen, dass mit dem Bob immer schwierig was anzufangen ist, weil man manchmal so nicht weiß, wie der so reagiert, weil der so schwierig zu fassen ist. Bei Peter weißt du, okay, es ist der Angsthase oder es ist der Mutige, der losrennt und den Verbrecher schnappt. Justus ist der Ratio, der nachts sich ins Bett legt und die Lösung weiß. Und Bob ist so, naja, ist der Vermittler und der Rechercheur und so, ne? Aber der kann eben auch anders, ne? Also der reagiert ja manchmal in Situationen ganz anders, als man es vielleicht erwarten würde.
Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich denke, was macht eigentlich Bob und wo ist Peter abgeblieben? Also ich habe sie alle drei relativ gut präsent.
Auf alle Fälle,
und auch von der, es sind durchaus Personen da, aber es sind jetzt auch nicht zu viele und nicht zu wenig, aber sie sind auf jeden Fall alle so klar abgegrenzt, dass ich da keinen verwechsel.
Stimmt.
Also die sind so klar gezeichnet, dass ich das schon irgendwie gut auseinanderhalten kann. Und wie du auch sagst, mir gefällt halt Julia im Buch viel besser als im Hörspiel. Und das Interessante ist, dass sie ja im Hörspiel jünger wirkt, da aber fast die ganze Zeit Mrs. Scott genannt wird, während sie im Buch schnell Julia ist. Und also so, da fremdel ich so ein bisschen. Also es ist auch kein Komplettversenker. Also da hätten sie dann eine ganz andere Stimme nehmen müssen, wo ich sage, das geht überhaupt nicht. Für mich ist es noch okay. Ich finde aber, sie hätten sie schon, also da hätte es noch bessere Besetzungen gegeben. Die Kürzung verstehe ich schon. Das ist ein bisschen, sie müssen natürlich irgendwo kürzen und dass sie deshalb auch Dinge fürs Hörspiel umschreiben, fand ich jetzt durchaus in Ordnung. Also dass sie auch zum Beispiel Mr. Meyer ganz wegnehmen und das dann eher so zu Luca geben, beziehungsweise dass Bob halt diesen Brief übersetzt, weil das würde halt viel, viel, also das wäre so zu detailliert wahrscheinlich.
Ja, ich denke, es wäre schwierig gewesen, das in irgendeiner Art und Weise dann noch irgendwie umzusetzen. Das ist auch in Ordnung.
Und ich muss ja sagen, was sie wirklich da gemacht haben, was ich sehr erstaunlich finde, sie haben natürlich, sie haben sich in der zweiten Hälfte oder im hinteren Drittel wirklich sehr, sehr viel Zeit für das Inszenieren dieses Briefes vom Großvater genommen. Das geht ja wirklich minutenlang, dass der den kompletten Brief vorliest. Und dadurch, dass das halt auch nicht so durchgerattert ist, sondern da haben sie sich wirklich vorne Platz geschaffen, damit sie das sich so vornehmen können. Und deshalb, ich mag auch, sie bringen auch die Geschichte zwar mit Kürzungen und mit Veränderungen, aber trotzdem gut zu Ende. Also es ist nicht so ein Hoppla-Hopp-Ende, sondern es ist wirklich zu Ende erzählt.
Das stimmt und auch ziemlich okay. Ne? Also ich weiß zwar auch nicht, warum ich jetzt irgendwie da das Gefühl hatte, dass ich einfach mit den Hörspielen vielleicht nicht mehr viel, vielleicht habe ich auch einfach keine Lust auf Hörspiele. Das kann natürlich auch sein. Ne? Ob das einfach, einfach eine generelle Sache ist. Also es ist tatsächlich so, dass ich jetzt recht wenig zu Hörspielen greife. Gerade wieder mehr Musik höre oder so. Ne? Aber mir es auch nicht gefallen hat. Also ich weiß auch nicht, woran es lag. Also entweder habe ich keinen Zugang in
also
dem
ich
Moment
mochte
gekriegt,
es.
Aber das muss ich mal weiter verfolgen, ob mir das mit den anderen jetzt auch so geht. Vielleicht muss ich jetzt mal wieder mehr welche hören. Aber tatsächlich, also wenn ich jetzt immer die Wahl hätte, ich würde jetzt immer mehr zum Buch greifen als zum Hörspiel.
Bei mir stellt sich die Frage so gar nicht, ob ich jetzt Buch oder Hörspiel mir vornehme. Es hat ein bisschen, weil es ja nicht für mich nicht gleichwertig im Handling ist. Also so ein Hörspiel kann ich halt immer dabei bei etwas machen. Aber ein Buch muss ich mich ja wirklich hinsetzen und mich komplett aufs Buch konzentrieren. Und das passt in mein Leben gerade so schwierig rein. Also ich setze mich ja durchaus mit Literatur auch auseinander und deshalb mag ich ja zum Beispiel auch Hörbücher sehr. Ich habe jetzt gerade eins von Stephen King und das ist, glaube ich, wieder fast eine Originallesung. Aber da weiß ich schon, wenn ich wieder stundenlang im Auto sitze, kann ich da wirklich durch das Buch gehen. Und da sind auch so viele Figuren, aber mittlerweile kenne ich die halt alle. Und klar, wäre das natürlich auch spannend zu lesen. Aber wie gesagt, ich mache das halt beim Autofahren.
Ja, genau. Das ist ja dann wieder, je nachdem, wie man es halt und in welchen Form oder in welchen Zeitsträngen man das konsumiert oder so. Ne? Aber ich glaube, ich habe jetzt auch gar nicht, also wenn ich jetzt das Buch jetzt lese oder auch den Büffel jetzt, ne, den habe ich jetzt gelesen. Und jetzt ist es gar nicht so, dass ich jetzt darauf geier, wann kommt das Hörspiel, wann kann ich mir das Hörspiel anhören.
Okay.
Also das juckt mich gar nicht. Also ich habe das gelesen, habe das sehr genossen. Und eigentlich ist mir egal, was das Hörspiel dann draus macht, so, ne? Das meine ich. Also, dass mir das jetzt gar nicht wichtig ist. Ja.
Vielleicht ist es so. Also vielleicht, wir haben ja auch letztens schon mal kurz Bezug genommen, dass es da die kontroverse Pop.
Die kulturelle Pop-Kontroverse. Oh nee, oh Gott. Oh nein! Jetzt kommen wir
Entschuldigung. Jetzt verhunzen wir gerade den Namen. Unserer befreundeten Podcaster. Also ich weiß noch, dass die Folge auf jeden Fall Stammtisch Santa Monica hieß und da durften wir ja auch ein bisschen unseren Senf dazugeben und dass die sich halt durchaus auch überlegen, was ist denn jetzt besser oder was hat sich halt so verändert und
Ja, genau.
Die popkulturelle,
Die popkulturelle Kontroverse, doch.
Stefan. So.
Haben wir doch richtig gemacht. Das war eben schon dabei in unseren Versuchen. Die popkulturelle Kontroverse. Mhm. So.
Genau, für uns halt auch sechste Stunde mittlerweile, von daher. Aber so, vielleicht ist es so eine Veränderung, die dann so mitkommt. Und wie gesagt, also ich weiß und jetzt auch beim nochmaligen Hören, ja, das Hörspiel ist ein gutes, das Buch ist ein sehr gutes und mich hat halt die Geschichte überzeugt und was ich halt mochte, war halt auch das Setting. Also ich mochte dieses Haus mit dem Wald, mit der Bibliothek, dass es alles so ein bisschen knarzig ist und auch mit diesem Turmstübchen da oben. Und also so, ich glaube auch einer der Protagonisten dieses Buches ist eben dieses Haus.
Ja, auf jeden Fall. Und das ist ja gerade so schön, weil es eben nicht so viele Schauplätze waren. Wenn du überlegst, es war das Haus, war Schrottplatz, es war das Motel.
Motel.
Und das
und die Villa von
Mr. Luca. Genau, also wirklich, ich sage, vier Schauplätze. Das ist toll. Ne? Und dann hatten wir diese ganzen Szenenwechsel, die waren ja toll, auch gleichzeitig an den Orten immer. Ja. Und das finde ich ja immer sowieso mega cool, wenn sich das so splittet und dann, also.
Das macht halt auch so die Dynamik und die Schnelligkeit, weil ich glaube, das ist auch ein Fall, der relativ flott in einer relativ kurzen Zeit erzählt wird. Also da sind jetzt nicht Wochen dazwischen.
Richtig.
Sondern, also die haben da schon ganz gut zu tun. Ja, und wie gesagt, Julia als Auftraggeberin fand ich halt gerade im Buch sehr sympathisch.
Ja. Also toller Fall. Also schön, dass wir den gemacht haben, dass du den vorgeschlagen hast. Toll.
Also mal wieder, also bei den Neuen gibt es halt auch was Gutes, das lohnt sich. Und es lohnt sich immer, die Bücher zu lesen, sonst dann könnt ihr vielleicht Roosevelt noch mal kennenlernen. Und jetzt könnten wir eigentlich auch noch das, was wir ja gerne am Schluss machen, einstreuen. Denn wir haben André Marx, zu dem wir so einen engen Draht haben, noch mal gefragt, ob er uns ein paar Fragen zu dem Buch und der Geschichte beantwortet.
Ja, und das hat er natürlich dankenderweise auch wieder gemacht. Also vielen, vielen lieben Dank.
Ganz toll. Vielleicht sollten wir, er erwähnt zwar immer kurz, worum es geht in den Fragen, aber Jenny, könntest du vielleicht die Fragen in der Reihenfolge noch mal einmal kurz vorlesen?
Das kann ich machen. Dann müsste ich mein Handy aber jetzt holen.
Dann vielleicht brummt es zwischendurch, vielleicht aber auch nicht.
Verzeiht es uns, wenn das jetzt das nicht so mitmacht.
Aber dann ist es, glaube ich, weil dann können wir nämlich einfach Dann hat er die Fragen nämlich hintereinander uns beantwortet und dann können wir sie einfach euch komplett ungeschnitten hintereinander
geben. Genau, also wir haben ihn gefragt, gab es zu Growler eine Realvorlage und warum wurde er Teil des Buches? Zweite Frage, hast du dich bei dem Thema Kristallschädel von Filmen wie Indiana Jones inspirieren lassen? Frage 3, wie kamst du auf die Verbindung zu Ida Oberstein? Hast du da einen persönlichen Bezug? Vierte Frage, wie entwickelst du generell die Kapitelüberschriften? Weißt du vorher schon, wie es heißen soll oder erst nachdem du das Kapitel geschrieben hast? Und das waren die Fragen, die ich ihm geschickt habe. Und dann hören wir doch mal.
Haben wir das? Und dann haben wir das bekommen. Bitteschön.
Hallo, liebe Jenny, liebe Katrin und ihr alle anderen da draußen. Da sind wir also wieder. Ihr habt euch einen neuen Fall von mir ausgesucht, beziehungsweise einen weiteren Fall und einen der neueren. Ja, ich habe gedacht, das würde dann vielleicht dazu führen, dass ich eure Fragen diesmal besser beantworten kann, weil das Buch noch nicht so lange her ist. Aber wie sich rausstellt, habe ich schon mit eurer allerersten Frage ein kleines Erinnerungsproblem. Ihr erkundigt euch nach Growler, dem Hund. Und ich habe, meine erste Reaktion auf diese Frage war, ach, da kommt auch schon wieder ein Hund vor? Ja, ich hatte den ein bisschen vergessen. Aber Growler ist ein typischer Marx-Hundename, möchte ich mal sagen. Ich hatte ja auch schon mal einen Sniffer und einen Trigger und jetzt haben wir es also mit einem Growler zu tun. Das ist meine inoffizielle Hundetrilogie anscheinend, die aber wirklich ja gar keine Bedeutung hat. Also, André und Hunde. Ich mag Hunde ja grundsätzlich theoretisch schon irgendwie. Also ich finde sie süß und lustig und unterhaltsam und überhaupt und herzerwärmend. Aber sie riechen halt, ne? Also um es mal beim Namen zu nennen. Deswegen würde ich niemals einen Hund haben wollen und dann die Haare und so in der ganzen Wohnung. Nee. Deswegen, also meine Hunde sind allesamt Fantasiehunde, die kein reales Vorbild haben. Ich habe auch nie einen Hund gehabt, ich werde auch nie einen Hund haben. Und die springen durch die Handlung wahrscheinlich, weil ich in der Sekunde denke, ach jetzt so ein kleiner Hundesidekick-Gag wäre doch ganz lustig. Und dann zieht er sich halt so durch die Handlung. Also da gibt's nichts zu holen an der Interpretationsfront. Das ist halt einfach nur irgendein Hund, glaube ich. Also ich hatte zumindest, ich kann mich nicht erinnern, dass ich einen tiefer greifenden Grund für Growler hatte. So, spannender wird's jetzt bei Frage Nummer 2, die sich auf den Kristallschädel bezieht. Ob ich mich da von Filmen wie etwa Indiana Jones habe inspirieren lassen, wollt ihr wissen? Da muss ich mal ganz entschieden Nein sagen, weil, also ganz viele Leute zucken beim Stichwort Kristallschädel zusammen und denken, ach, das ist doch dieser Indiana Jones Film. Ja, stimmt, da gibt's einen, den habe ich nicht gesehen. Ich habe nur die ersten 3 Indiana Jones Filme gesehen. Danach waren die Kritiken dann immer so schlecht, dass ich mich von der Reihe ferngehalten habe. Und die gehen ja nun mal, also dieser Kristallschädel-Film von Indiana Jones geht ja auf diese sagenhaften Kristallschädel zurück, auf die auch ich mich beziehe. Also wir haben da quasi die gleiche Inspiration. Diese Schädel gibt's ja nun mal, sie stehen in irgendwelchen Museen rum und ihre Ursprünge sind ungeklärt, wobei die Wissenschaft stark davon ausgeht, dass das allesamt Fälschungen sind, die, wie auch in meinem Buch, vermutlich, oder einige zumindest davon, vermutlich aus Ida Oberstein stammen. Und das ist dann nämlich auch schon gleich eure nächste Frage, wie ich darauf gekommen bin. Ich habe mich quasi an wissenschaftliche Fakten bzw. Vermutungen gehalten. Also es wird gemutmaßt, dass viele dieser Kristallschädel, die im Laufe der Jahrzehnte so aufgetaucht sind, viele davon so um die vorletzte Jahrhundertwende, also um 1900 irgendwas rum, dass die allesamt aus Ida Oberstein stammen. Warum ausgerechnet daher? Weil man dort eine lange Tradition der Kristallbearbeitung oder überhaupt Edelsteinbearbeitung und Schleiferei pflegt. Und das war immer so eine Hochburg für diese Art von Arbeiten. Und ja, es wird gemutmaßt, dass viele dieser Kristallschädel daher stammen. Und dann dachte ich, daraus lässt sich doch eine gute Geschichte machen, weil das vielleicht auch nicht allen bekannt ist. Euch war es anscheinend auch nicht bekannt, sonst hättet ihr nicht gefragt, wie ich auf Ida Oberstein komme. Ja, genau. Und so ist das, hat sich das alles zusammengefügt. In der persönlichen Bezug zu diesem Ort habe ich nicht, obwohl ich tatsächlich schon mal da war. Und ich weiß, dass Bruce Willis daher stammt oder da geboren wurde oder irgendwie so. Stimmt das überhaupt? Ich hoffe, das stimmt. Oder zumindest kommt er aus der Gegend. Naja. Ja, genau. Also Kristallschädel. Ich hatte immer Bock auf dieses Thema, einfach weil es ein cooles Wort ist und so ein Schädel sich sehr gut auf dem Cover macht, dachte ich immer. Hat sich dann ja auch bewahrheitet. Und so habe ich mich praktisch so ein bisschen ins Thema vertieft und daraus die Geschichte entwickelt. Das ist da ein bisschen anders gelaufen, als ich es normalerweise mache. Ihr wisst ja, häufig fange ich irgendwie an und ende irgendwo ganz anders. Aber in diesem Fall war es tatsächlich das Thema an sich, das ich gerne bearbeiten wollte. So, haken wir die Kristallschädel mal ab und kommen zu eurer letzten etwas allgemeineren Frage. Wie entwickle ich Kapitelüberschriften? Weiß ich schon vorher, wie die heißen sollen oder erst nachdem ich die Kapitel geschrieben habe? Weder noch. Ich weiß das erst ganz, ganz, ganz am Ende, weil ich meistens beim Schreiben überhaupt keine Ahnung habe, wo ein Kapitel beginnt und wo eins endet. Früher habe ich so ein bisschen bereits mit Kapiteleinteilungen geschrieben, aber das hat sich dann herausgestellt, dass das gar nicht mal so clever ist, weil ich ja ganz viel oft noch umstelle und kürze und hinzufüge und dann doch noch anders mache. Und am Ende hätte der Verlag es ja gern, wenn die Kapitel ungefähr die gleiche Länge haben, so mehr oder weniger. Es klappt nicht immer so ganz, aber aufgrund dieses Wunsches mache ich es inzwischen eigentlich so oder habe es gemacht, muss ich ja sagen. Also in meinen letzten Büchern habe ich so gehandhabt, ich habe in einem durchgeschrieben, ohne jede Kapiteleinteilung, und erst als der Text fertig war, habe ich überlegt, so, wo passt es dramaturgisch gut? Wie kriege ich eine halbwegs ausgeglichene Länge hin? Und wenn ich das alles habe, gucke ich mir nochmal an, was steht denn da jetzt überhaupt drin in Kapitel 8? Und dann überlege ich mir, wie ich es benenne. Das kommt wirklich erst ganz, ganz, ganz zum Schluss und ist mehr oder weniger random. Es sei denn, also selten passiert es, dass ich dann mal doch eine Idee habe, wo ich denke, das Kapitel muss so und so heißen. Dann notiere ich mir das zwischendurch und packe es dann halt dahin, wo es passt. Ja. Ja, das war's dann erstmal wieder von mir zu euren Fragen. Ich wundere mich ein bisschen, dass ihr gar nichts über die Kurrentschrift wissen wolltet. Überlege jetzt gerade, ob ich diese ungestellte Frage trotzdem einfach beantworte. Aber wie genau hätte sie lauten können? Vielleicht sowas wie, wie bist du denn nur auf diesen Kurrentschriftbrief gekommen, lieber André? Wenn ihr das auch wissen wollt, dann sage ich euch das jetzt. Wenn nicht, könnt ihr das ja wegschneiden. Ich hatte immer schon eine große Faszination für diese Handschrift, die ich parallel als Kind tatsächlich auf verschiedenen Wegen gelernt habe. Zum einen fühlte in der Grundschule meine Kunstlehrerin sich irgendwie verpflichtet, uns die mal zumindest zu zeigen und vorzuführen und uns ansatzweise beizubringen. Und meine beiden Tanten und meine Oma haben dann den Rest getan und haben mir diese Schrift beigebracht. Und ich konnte die tatsächlich mal sehr fließend schreiben und auch sehr fließend lesen. Und das habe ich leider im Laufe der Jahre so ein bisschen verlernt, was wirklich bedauerlich ist, weil ich finde, das ist eine sehr, sehr schöne Schrift. Aber wenn man sie nicht regelmäßig verwendet, verlernt man das halt. Ja, und irgendwie habe ich immer schon gedacht, auch da steckt doch was drin. Das ist doch eigentlich total cool, wenn man so einen Brief hat, den man so ansatzweise entziffern kann, aber nicht wirklich. Und kann ich daraus nicht einen Fall machen? Da war mir natürlich schon klar, dass das fürs Hörspiel so gar nichts werden wird. Aber es war mir dann egal. Und ein eigenständiger Fall ist es letztlich auch nicht geworden, sondern nur eine kleine Sidequest beim Kristallschädel. Hat sich so ergeben, aber da fügte es sich ganz gut ein. Es passte auch gut in die Zeit. Also, ne, in der die Kristallschädel-Entstehungsgeschichte spielt. Und dann dachte ich, jetzt kann ich endlich mal diese Kurrent-Schrift-Idee irgendwo verwursten. Ja, so, das war die Antwort auf die ungestellte Frage. Und jetzt höre ich auch auf und wünsche euch noch eine schöne Podcast-Aufnahme. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Hey, André, vielen, vielen Dank. Vor allen Dingen, also 4 Antworten. Plus ist
das
doch
war
super.
Mega. Also und natürlich klar, also hat auch diese Frage uns natürlich sehr interessiert. Also ich finde es toll, dass er dass du dir selbst noch eine Frage für uns überlegt hast.
Die ich jetzt. Aber ich bin gar nicht so drauf gekommen, weil wir haben es ja auch zur Erschöpfung eigentlich erklärt, aber es ist doch super, dass er es nochmal
und ich finde es so schön, erklärt, dass er auch da diesen Bezug hat zur Oma, ne? Weil das war auch so mein erster Gedanke, als ich das Buch gelesen habe, dachte, ach guck mal, Sütterlin kommt vor, hatte ich gleich so diese Vibes von früher, wie ich mit der Omi da
ich
saß
auch.
Und ich versucht habe, ihre Tagebücher zu lesen. Sie hat viel in Sütterlin, aber auch in Steno, also das konnte sie dann selbst irgendwann auch schon nicht mehr lesen, ihre Tagebücher.
Ja.
Und aber viele Sütterlin-Briefe, die ich noch von ihr gesehen habe, fand ich immer ganz toll und es sieht halt auch immer total schön aus und geil, dass er das auch gelernt hat, auch selbst zu schreiben. Also das ist natürlich stark.
Also wenn ihr noch ein Hobby braucht, dann lernt doch vielleicht auch noch mal eine schöne Schrift, weil es gibt doch auch so schöne Stifte und Federn und schönes Papier und
Kalligrafie, ne? Ja, toll. Oh, das
Lettering.
Das mal lernen eigentlich, so richtig hier mit Tinte und ich habe mir auch mal so ein Tintenfass geholt und so eine schöne Feder.
Ich habe da ein ganzes Regal mit Büchern über Handlettering und mit, wie kann man dann auch noch schöne Sachen machen. Aber auch da merke ich viele Dinge, also wenn man da so Videos zu sieht, das lebt halt durch den Fluss. Und wenn das bei mir so ein Gestückel ist mit dem Handgelenk, also es ist halt, also es kriegt man auch hin, aber es ist halt schöner, wenn man sagt, aber das ist halt eine Sache, das ist wirklich eine Übung. Genauso wie man Sport üben muss, da kann man auch nicht sofort, wenn man angefangen hat, irgendwie sofort eine Bewegung fließend, sondern das, ne, kommt erst mit, also unser Gehirn, also gerade meins, braucht ein bisschen länger,
so
um sich solche
Sachen,
Abläufe.
Das ist ja das Schöne, aber da muss man halt wissen, ob man das möchte. Deswegen habe ich ja nie stricken gelernt, weil mir das zu lang gedauert hat, bis ich dann nicht mehr drüber nachdenken musste, wie ich jetzt die Masche da mache. Deswegen habe ich dann lieber genäht, weil dann habe ich den Stoff halt reingeschnitten,
also
miteinander genäht, Produkt fertig. Ne? Oder auch Gitarre spielen, bis ich diesen Akkordwechsel drinne hatte. Das hat mir zu lang gedauert, deswegen habe ich es dann wieder leider gelassen.
Ich fand diese verkrampfte Hand immer so schwierig. Also das, wo ich das mal versucht habe zu lernen. Und letztens war ich sogar auf einem Gitarrenkonzert und habe auch gedacht, also wenn ich mir gedacht habe, das wird irgendwie alles fließender. Also diese verkrampften Hände sind weiterhin da, weil die müssen halt so viel.
Aber bist das halt mal so in diesen, ne, wie bei dir, du strickst ja auch und guckst nicht hin, gell, so, ne? Also und dann gucken die auch nicht hin, wenn die spielen, ne? Irgendwann ist das in Fleisch und Blut. Aber bis das halt da hinkommt, da muss man halt Ausdauer haben.
Ist halt immer eine Frage der Übung. Ganz wenige Sachen kann man einfach sofort und die machen, also die sind dann auch nicht wirklich geil. Also eigentlich ist das, was man sich so ein bisschen erarbeitet. Du konntest das
also es kann aber, glaube ich, also ich würde jetzt mal fast behaupten, also da musst du wirklich, also ich glaube, das kann fast jeder gleich.
Ja, aber ich muss doch auch richtig zielen.
Ja, aber ich denke, das geht.
Na gut.
Ich bin mir sicher, wenn du es ausprobierst, du würdest es auch gleich können.
Ich muss, also von Dingen, die ich noch nie gemacht habe, da gehört auch Bogenschießen mit dazu, aber ich fände es schon toll, so ein bisschen.
Das hat
Robin
so Potenzial.
Hood.
Kann ich nur sagen. Also für alle, die es noch nicht ausprobiert haben, probiert es aus.
Ja, mega. Ach,
danke,
André. Also könnte ich auch noch mal machen. Ist doch so eine Sommergeschichte. Ja, vielen Dank, André. Und ich würde gerne noch mal kurz an den Anfang der Fragen zurückkommen. Ich fand es so lustig, dass er nicht mehr wusste, dass dieser Hund vorkommt.
Kam schon wieder ein Hund vor? Oh, es ist so toll, André. Es ist jedes Mal so ein Vergnügen. Es ist so unfassbar sympathisch. Das dann so zu hören und da hat man dem Growler mehr angedeihen wollen als gedacht, aber cool, aber schön.
Ja.
Das ist
ja. Ich habe gedacht, du kennst bestimmt auch so einen schwarzen und also ich kenne halt wirklich einige Neufundländer. Von dem einen habe ich eben erzählt und von dem anderen habe ich noch nicht erzählt, weil das hat André auch kurz eingestreut, dass Naja, gut, Hunde riechen. Ja. Und für, ich glaube, in meiner persönlichen Top-Liste von Hunden, die wirklich riechen, da ist aber der Neufundländer ganz, ganz, ganz weit oben, weil, ne, dann gehen die halt ins Wasser und so. Und ich kannte halt mal einen Neufundländer namens Käthe. Und Käthe konnte man auch noch riechen, wenn Käthe schon eine halbe Stunde gar nicht mehr da war. Aber gut, Käthe hatte, glaube ich, auch diverse Hautprobleme und so, aber und halt auch so, das sind halt auch so Sabberschnuten.
Und das sind halt auch so, weißt du, so, wenn ich an Hund denke, dann ja, also ich bin halt auch wirklich gar kein Hundemensch. Also ich halte es da wie André, ne? Hunde sind okay und ich bin auch mal bei jemandem, der einen Hund hat, aber ich möchte keinen Hund zu Hause haben und ich werde mit Hunden vielleicht sogar noch weniger warm. Wenn die klein und welpig sind, sind die toll. Ja, da finde ich die, oder auch, habe ich mir auch vorhin gerade Fotos von Neufundländern Welpen angeguckt. Oh Gott.
Süß, ne? Ja.
Aber alle Hundewelpen sind halt echt ein Traum, ne? Und dann werden die aber groß und neben uns wohnt eine deutsche Dogge. Und dann habe ich jedes Mal Nahtoderfahrung, wenn wir zusammen im Aufzug sind, weil wir sitzen, ist ja halt so groß wie mein Jüngster. Und dann sitzt der neben ihm und ich denke mir nur so, oh Gott, das ist super Gesichtsbisshöhe. Ich meine, der würde das nicht machen, gell? Aber da gehen ja wieder so.
Aber das würde garantiert die Dogge, also man weiß es nie genau, aber auch Doggen sind da sehr entspannt.
Loki ist super, aber ich bin da halt einfach, glaube ich, einfach kein Hundedüpp. Ja.
Also ich finde ja Hunde zu Gast überhaupt kein Problem. Ich passe auch gerne drauf auf, gehe mit denen spazieren. Und gestern hatte ich auch von einer Freundin erst den Kleinen wieder auf dem Schoß. Die freut sich, die ist auch schön. Die hart auch nicht, die muss auch geschoren werden. Das ist so ein Malteser, die, die riecht auch immer frisch gewaschen. So, da ist okay. Aber ich bin dann doch eher Katze.
Ist so. Nee, aber cool.
Hast du sonst alles erfahren, was du auch wolltest? Also gerade deine vierte Frage mit den Kapitelüberschriften, da hat er ja auch nochmal sehr aus dem Nähkästchen geplaudert. Das ist
interessant, weil wenn ich bisher jetzt geschrieben habe, ich hänge ja immer noch so ein bisschen an meinem dritten Fall, da überlege ich mir schon, also nee, ich schreibe dann immer erst hin Kapitel und dann schreibe ich weiter und dann entwickle ich den Namen auch erst danach. Also was habe ich in dem Kapitel drin und was ist jetzt ein guter Teaser für das Kapitel, aber dann mache ich das immer schon kapitelweise. Also ich finde das ja sehr interessant, dass er durchweg schreibt und noch nicht mal weiß, wo das Kapitel aufhört, weil das finde ich sehr, sehr interessant. Weil dann sind ja diese Cliffhanger, die dann immer so kommen, ne? Wo man ja aus dem Kapitel rausgeht und dann sagt, oh, ich will unbedingt gleich weiterlesen, weil das Kapitel ist jetzt zu Ende, wie geht's weiter? Ne? Dass er das im Nachhinein erst macht, fand ich sehr interessant.
Ja, aber die Art, wie er schreibt, ist es, also ich kann das total gut nachvollziehen, weil wenn man diese Kapitelüberschrift, wenn man denen so eine große Bedeutung beimisst, dann ist das manchmal auch so da so hingetextet. Wenn er jetzt so einen durchgehenden Text hat und er hat ja viele Szenenwechsel. Du brauchst ja einfach nur am Ende von der einen Szene, wenn es wieder zum nächsten geht, da oder immer nach dem, wo es gerade spannend ist, in dem Moment, wo du das vor der Auflösung machst, hast du eigentlich einen guten Cliffhanger. Ich glaube, wenn es sonst ein durchgehendes Kapitel wäre, würdest du da ja einen Absatz machen.
Ja, genau. Das stimmt. Und so kann man dann vielleicht auch besser dann das Kapitel einbauen. Also ich fand das jetzt sehr, sehr spannend, um zu gucken, wie schreibe ich eventuell weiter? Was kann ich mir jetzt da so mit rausziehen? Ne? Oder verbaue ich mir da schon was? Ne? Weil man ja immer gucken muss.
Was ich spannend fand, war, dass er gesagt hat, wie lang die Kapitel sind. Also da scheint es Vorlagen vom Verlag zu geben, dass es mal so ist. Vielleicht hat es auch was mit dem Setzen oder mit dem Drucken des Buches zu tun.
Ja, oder einfach auch mit dem Lesefluss. Also ich glaube, das ist ja immer noch für 10-Jährige. Also den kannst du jetzt nicht hier so ein, wie bei einem Roman, ein 30-Seiten-Kapitel hingeben, ne? Damit das irgendwie so ein bisschen aufgelockert, unterbrochen ist, glaube ich. Und dass sie da vielleicht so ihre Vorgaben haben, so 7 bis 8 Seiten pro Kapitel, ne? Manchmal halt mehr, manchmal weniger, ne?
Oder wir lesen abends noch 2, 3 Kapitel, bevor wir ins Bett gehen oder so. Vielleicht ist das auch eine Idee des Verlags. Da müssen wir vielleicht nochmal mit dem Verlag sprechen.
Wäre mal spannend,
oder so.
Ja. Könnte man vielleicht nochmal nachreichen. Ich habe da eine Idee. Ja, genau. Schön.
Aber cool, also ich habe keine Fragen mehr. Also irgendwie ist alles beantwortet. Glücklich. Und irgendwie bin ich mit allem gut. Hm, ich auch. Dann kommt eigentlich nur noch, dass wir sagen, Jenny,
danke.
Vielen Dank. Das war wieder ein Fest mit dir.
Da haben wir unsere August-Folge schon wieder geschafft und gucken jetzt schon gen September. Witzigerweise habe ich schon alle Bücher jetzt liegen, die wir uns schon so vorgenommen haben. Freue ich mich drauf.
Ich habe schon ein bisschen an den Covern gearbeitet. Und dann würde ich sagen, hören wir uns wieder in der nächsten Folge. Die gibt es dann am 1. September. Und bis dahin. Schreibt uns, liked uns.
Genau, kommentiert, schreibt uns eine E-Mail, dgdb@freenet.de. Schreibt bei Insta, YouTube, überall. Wir freuen uns über positive, schöne Nachrichten.
Genau. Und
ja, wenn ihr natürlich noch wollt, ne, im Anhang, jetzt im Nachgang, gibt es, wie gesagt, noch eine kleine Urlaubsüberraschung, die ich mitgebracht habe. Ich fand das sehr witzig und sehr niedlich. Hört da vielleicht noch mal rein, wenn ihr Lust habt. Wenn nicht, dann nicht. Dann hören wir uns am 1. September.
Dann hören wir uns im September wieder. Aber bis dahin könnt ihr ja dann euch noch, genau, könnt ihr hinten drauf noch was hören, wenn ihr Lust habt. Und ansonsten hören wir uns im September, und bis dahin, wir
lesen
auch
den
nächsten
Fall.
Wahrscheinlich eine neue Batterie. Aber wer hat die bisher gefällt? Ich, Großvater.
Nagypapa,
igen. Azt értem. Azt az egy szót értem az egészben. Nagypapa. Ist mit einer Leiter auf Dach gekleiter? Nem elég?
Wow, ez nagyon jó! Ez nagyon jó!
Jó?
Folytasd!
Jó hallgatni, folytasd!
Mit
99? Igen?
99, igen.
Ich habe nämlich keine Luke.
Luke. Es nem Luke, nem
Luke.
Loch.
Nem Luke.
Es ist ein Luke. Es ist ja auch Luke.
Keine Luke. Nicht Luke. Oder dergleichen Gessen druckt, die man das Türkmen betreten könnte.
Most.
Eine Stellefalte Screen auf Julias Screen. Ich habe nei darüber nachgedacht. Und. Aber ich weiß, dass die Uhr immer richtig ging. Wenn ich meinen Großvater besucht habe. Er muss sich darum gekümmert haben. Du hast Volkmann recht. Ganz sicher jedoch nicht mit einer Leiter. Und eine so lange Leiter gibt es gar nicht im Haus.
Haus, jóvolt, igen.
Ennyi, vége.
Der Dieb hat die Standur zertrümmert, weil etwas gesucht hat. Muss einen Hinweis gehabt haben, dass in der Standur etwas versteckt ist. Aber vielleicht war das ein Missverständnis. Vielleicht war nicht die Standur gemeint, sondern die Uhr im Türmchen. Wenn mich mein räumliches Vorstellungsvermögen nicht trügt, befindet es sich genau über der Bibliothek, nicht wahr? Das müsste stimmen.
Das war genug.
Oh mein Gott!
Justus erhob sich vom Tisch. Wollen wir nachsehen? Julia nickte und folgte ihm ins Oberstockwerk. In der Bibliothek brannten kein Licht. Drei aus Mutlig fielen auf die Trümmer der Standur, die Bückwerwand und der Schreibtisch, auf der auf dem der
29. Oh mein Gott.
Na, Dollar Glasschader stand. Justus bemerkte Ernaus Julia Sörgen. Sie stand in der Tür und spielte mit ihrem Schlüssel.
Noch etwas weist auf die Bibliothek als Ort der Antworten hin, sagte Justus. Und das sind sie. Julia sei mögen diesen Raum nicht und sei haben Angst worden. Eline Angst Genesis, das erwart mich, wenn sein die Schäden. Dann wieder mal los.
Das war dann jung.
Aber ich war ein Gast, aber das ist